Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 134, heute mit Matt.
Mathe-Kalypse vorbei.
Felix.
Felix-Kalypse vorbei.
An der VoIP-Leitung ist der Pfleidi.
Pfleidi-Kalypse vorbei.
Und meine Einer ist auch wieder da. Ich bin einfach nur Ingo und ich mag keine Apokalypsen.
Nee, ist ja auch eine Ingo-Kalypse.
Apokalypse.
Da. Absolute Azalütze.
Okay.
Blast from the past. Ja.
Wir haben ein bisschen Blast, ja.
Ja.
Oh, wir haben so viel.
So blasted.
Wir sind so voll, wir müssen einfach jetzt hart durchrangieren.
Genau. Wir hatten in einer der letzten Folgen mal darüber geredet.
Du hattest in einer der letzten Folgen.
Ich hatte es erwähnt und wir hatten.
Ach so, wir haben geredet. Und du hast.
Genau. Ja. Ich hatte erwähnt, dass Porsche einem Menschen von, ich glaube, Auto News heißt es, amerikanische Zeitschrift. Beim Anschauen des 9911er irgendwie so eine Info mitgegeben hat, ja, CarPlay von Apple, das machen wir rein, Android Auto von Google nicht, weil, und jetzt kommt das Quote, was irgendein Sales Guy dem Menschen von Auto News angeblich gesagt hat, weil Google einen kompletten OBD-Dump irgendwie mit Kühlerflüssigkeit, Geschwindigkeit, Gaspedaldruck und so weiter haben will. Google hat daraufhin widersprochen, Apple hat gleich mal irgendwie so, Phil Schiller hat auch getwittert, Apple hat gleich mal so einen kleinen Scandal draus versucht zu drehen, aber hat nicht groß verfangen. Ich war letzte Woche, in London auf der DroidCon und Audi hatte da einen Q7, glaube ich, war das, oder einen Q5, ist mir egal, großes Hammerauto, irgendwie so großer Block halt einfach da, aus Stahl. Und in dem hatten sie sowohl CarPlay als auch Android Auto, das heißt, es ist ihre neueste Generation an Head-Units und sie hatten auch irgendwie hier dieses komische Dual-Display, das sie in der TT haben. Und habe mich da mit einem Techniker von Audi dann daraufhin unterhalten und der hat mir gesagt, ja, das wäre auch kompletter Blödsinn, also das hätte sich da überhaupt nicht vorstellen können, wieso Porsche da sowas sagt und so, und die hätten dann auch irgendwie nachgefragt nochmal und dann wäre wohl rausgekommen, da hat sich irgendwie einer von den Leuten, angeblich von den Porsche-Leuten, die das dem erzählt haben, da im Ton vergriffen oder so. Und die einzige Erklärung, die sie dazu hätten, ist die, dass diese Aussage noch aus den frühen Tagen der Verhandlungen mit Google kämen, weil Google halt am Anfang so schon irgendwie mal so gesagt hat, ja, wir brauchen das irgendwie alles. Die Info, die ich jetzt so bekommen habe, aber auch nur mündlich, ist, dass sie halt so die typischen Daten wollen, die sie brauchen, damit die Head-Unit gut funktioniert. Das enthält so Informationen wie das Signal vom GPS des Fahrzeuges, weil das eben besser ist als das des Telefons. Ich meine, da schenkt man ihnen nichts, was sie nicht eh schon haben.
Genau auf der Karte angezeigt wird.
Genau, also. Und dann solche Informationen wie zum Beispiel, glaube ich, Helligkeitssensor / Ablendlichtsensor, damit die Head-Unit, also das Android-Auto, den Tag-Nacht-Modus umschalten kann. Dass du sozusagen merkst, okay, wenn du irgendwann ins Dunkle wird und du das Licht anmachst, dass dann die Head-Unit halt auch in den Tag-Nacht, in den Nachtmodus schaltet. Derlei Informationen, auf mehr genaue Details wollte er dann nicht eingehen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch gleich mal ein bisschen sowohl Android Auto als auch CarPlay ausprobiert und mich da ein bisschen mit denen unterhalten, die da als OEM sozusagen andere Informationen haben als wir als Entwickler.
Gab's die da so zum Angucken? Also
Die hatten da halt so ein Auto stehen und du konntest dich da mit dem reinsetzen.
Okay.
Und konntest dir dann irgendwie so ein paar Sachen simulieren lassen, konntest irgendwie mit diesem, wie nennt man das da, so Thumbstick, den die da haben, um in dem Auto das zu drehen, oder Rotary Dial nennen die das, glaube ich, bei Audi. Jeder Autohersteller hat da so ein eigenes Bedienkonzept, ja. Also Tesla hat so einen großen Touchscreen, Audi hat so eine Kombination aus so einem Rotary Dial, den du auch nach oben und unten drücken kannst und so Back-Forward-Menü-Select-Buttons.
Okay. Aber nicht direkt Am Lenkrad oder?
Nee, das ist unten so beim Wahlhebel, sag ich mal, jetzt beim Fahrstuhl.
Also dieses Rotary Dial, das ist sowas, was man vielleicht auch von BMW kennt, was dann so irgendwie so zwischen Fahrer- und Beifahrersitz irgendwie so angesiedelt ist.
Genau, das ist da unten, wo typischerweise die Schaltkulisse ist.
Okay.
Und Mercedes-Benz hat, glaube ich, da so einen Nupsi, wo dann so eine Touch-Sensitive Area oben ist, wo du dann drüber fährst. Sowas hat BMW bei den neueren, glaube ich, auch. Ist auch egal. Das bedient sich damit, naja, also sag mal so, man kann es halt blind während der Fahrt bedienen. Ja, also man hat halt mehr haptisches Feedback und mehr Klicks. Ansonsten habe ich aus denen noch ein bisschen rausgekriegt, dass es eben so ist, dass CarPlay halt, wie es von Apple so ist, hat halt so seine Human Interface Guidelines, aber so mehr oder weniger kannst du da bauen, was du willst. Du hast halt da so ein paar UI-Elemente, aber du bist nicht genau festgelegt, wie du arbeitest. Du musst aber halt auch die Haftung übernehmen. Also du hast, wenn du Software in ein Auto reinbaust, eine ganz andere Form der Haftung, weil du eine ganz andere Form auch des Unfallrisikos und so weiter, also der Schadensauswirkung hast, die du dann übernehmen musst. Und da ist der Unterschied zwischen...
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Also Haftung in Form von, du lenkst einen Autofahrer ab und der baut einen Unfall, sowas in die Richtung?
Genau.
Oder?
Genau. Okay. Du darfst den Autofahrer nicht ablenken und ihn dadurch zu einem Unfall, sage ich mal, verleiten. Das ist hier in Deutschland, glaube ich, weniger schlimm, das Problem, was die Haftung angeht, weil da viel mehr Verantwortung auf dem Autofahrer lastet. In Staaten wie den USA ist es aber so, dass du als Firma ganz schnell der Depp bist, der verklagt wird. Und der Unterschied ist da eben der,
ja, Apple, weil da sind Menschen ja einfach nicht zum Denken erzogen worden, weil die sind ja,
wenn sie da sind die halt so weit zum Denken erzogen worden, dass sie halt zum nächsten Anwalt rennen. Ja. So weit kommen sie dann noch, auch wenn sie irgendwie einen Unfall gebaut haben. Das reicht irgendwie immer der Weg. Notfalls die Angehörigen.
Ja, aber gesunder Menschenverstand wird da einfach nicht so groß geschrieben wie bei uns.
Nee, Katze in Mikrowelle ist okay, solange es nicht draufstehen.
Ja, eine Sichtweise. Ja.
Zunge an heißen Kaffee verbrennen ist halt blöd, kann man Leute verklagen für.
Ja. Außer steht drauf, es heiß. Dann nicht mehr.
Naja, dann hat man es ja draufgeschrieben.
Aber dann müsste man lesen können.
Ja. Das ist übrigens der Grund, warum das tatsächlich da drüben alle Schilder und so riesig groß sind und alle Zebrastreifen auch irgendwie beleuchtet.
Achtung,
wie eine Disco.
Achtung, da kommen Autos!
Ja, dass du echt nicht sagen kannst, so, ich hab's nicht gesehen.
Sorry.
Jedenfalls okay. Ist das eben bei CarPlay eben so, dass du mehr oder weniger da machen kannst, was du willst, im Rahmen dieses, sag ich mal, dieser UI-Controls, was du für Möglichkeiten hast. Musst aber eben auch für das Ganze so mehr oder weniger die Haftung übernehmen. Versus bei Android Auto ist es so, die haben, lass mich lügen, 10 Templates an Screens, die speziell designt sind. Die haben sehr rigide Festlegungen, wie Notifications zum Beispiel auch zu gestalten sind, dass sie nicht ablenkend sind, wie du in deiner App auch mit Notifications umzugehen hast, wie du so einen Silent Mode schalten musst und so weiter. Aber das Wichtige ist eben, sie haben zum Beispiel für, wenn du Audio-Wiedergabe hast, ja, da gibt's ein Template. Das muss der Spotify genauso benutzen wie Apple Music oder so, wenn sie in Android Auto rein wollen. Und die können vielleicht noch irgendwie ihr Logo reinbauen oder so, aber das war's. Die können nicht ein komplett eigenes machen, sondern Google sagt, das ist von ihren Engineers so getestet, so abgenommen, ist so als nicht störend oder nicht ablenkend und das wird benutzt. Und das musst du auch mehr oder weniger am Anfang einmal unterschreiben und dann kannst du nur das und du kannst sozusagen nur die Templates so benutzen. Du kannst natürlich mit, wenn du, was weiß ich, OpenGL oder so machst, kannst du da auch drauf ganz tolle Spiele und so bauen, aber dann ist halt, betrittst du halt so mit einem Fuß die Hölle. Das fand ich interessant vor dem Hintergrund, dass normalerweise Apple die sind, die mit den rigiden UI-Richtlinien, und bei Android Auto hat sich's anscheinend ein bisschen umgedreht. Das war so das eine, und dann habe ich ihn noch irgendwie darauf angesprochen, dass ich es irgendwie lustig finde, dass bei der massiven Rechenpower, die in heutigen Head-Units da steckt, dass irgendwie die Navigation da irgendwie immer total am Ruckeln ist trotzdem. Also typischerweise kenne ich das so von Google Maps. Du fährst irgendwie eine Kurve lang und die Navigation der Karte, die bewegt sich halt nicht flüssig unten weg, sondern die hakt halt so. Also die geht halt so in, was weiß ich, 15 Grad Schritten oder so mit. Was jetzt irgendwie für mein OCD irgendwie ganz schlecht ist. Und da waren sie dann sehr stolz drauf, dass sie da in ihrer neuen Head Unit da mega viel Rechenpower hatten und hat gesagt, ja, ich soll doch einfach mal kurz mein iPhone da ans CarPlay irgendwie anstecken und dann machen wir da mal kurz eine Navigation und dann habe ich das irgendwie angesteckt und da war irgendwie in Apple Maps noch irgendwie eine Adresse in Deutschland und wir waren eben in London und dann hat das erstmal irgendwie gerechnet und dann kam da so eine Suche, also so eine Route halt und dann wollte das direkt von der Route von London nach irgendwo in Deutschland irgendwie reinzoomen. Und es ruckelte einfach so gottserbärmlich. Ich habe zu ihm dann gesagt, das sind keine 60 und auch keine 30 Frames, das sind maximal 6 Frames. Da war er dann auch ein bisschen berührt. Meinte, dass das noch, ja, und sie hatten
noch Beta.
Auch, ja, es war auch irgendwie, ich saß irgendwie in dem Auto drin, während er so mir das erzählt hat, bin ich irgendwie so ein bisschen an diesem Rotary-Dial rumgedreht und verschiedene Kombinationen gedrückt und war auf einmal in irgendeinem Debug-Menü des Fahrzeugs und er meinte, da hätte ich jetzt nicht hin sollen.
Ich habe das Auto gehackt.
War lustig, ja.
Ja, das war der Vorführeffekt.
Apropos, genau, war das nicht bei Audi jetzt irgendwie, dass jemand den Airbag-Remote ausschalten konnte oder
ich
so?
Ich dachte, das wäre Daimler, die jetzt gerade Autos zurückrufen wegen Airbag. Aber ja, wegen Airbag, das hab ich irgendwie gehört. Den Airbag ausschalten, kein Problem. So, dann mache ich mal noch kurz weiter. Wir haben noch einen älteren Blast. Außer ihr habt zu dem Thema jetzt gerade noch was zuzusagen. Nee. Ich würde bei der Fülle heute gerne mal einfach irgendwie
schnell weitermachen.
Wir hatten vor einiger Zeit, das war so sogar ganz am Anfang, als ich hier zu Binärgewitter gestoßen bin, so eins der Themen, dass GT Advanced für Apple Sapphire Crystal produzieren wollte, mit dem Hintergrund, dass man die Displays und den iPhones und so in Zukunft mit Saphir Glas ausstattet, anstatt, was ist jetzt gerade, Gorilla Glass oder so, halt irgendwie speziell chemisch gehärtetes Siliziumglas, wie auch immer. Und dass sie da eigentlich was voll Geiles am Start hatten. Und dann ist das so langsam auseinandergefallen. Die hatten dann einen mehrere hundert Millionen Dollar schweren Deal mit Apple am Start.
Es war doch dann so, dass der Touchscreen-Dings-Sensor-Teilchen hier, wie heißt das, Key-Teil, mit diesem gehärteten Ding dann ausgestattet war, oder?
Und du meinst den Home-Button?
Ja. Ja, dass zum Beispiel der Home-Button damit ausgestattet war und man hat, es ist bei der Apple Watch ja zum Beispiel, also bei der normalen, bei der, die einfach nur Apple Watch heißt, da ist auch das Glas aus Saphirglas. Ob das jetzt von GT Advanced kommt, weiß ich nicht. Habe ich nie zu was zu gelesen. Aber in der Großfertigung, ja, dass also die ganzen iPhones und iPads das bekommen, hat es irgendwie nie funktioniert. Die Ausschüttungsquoten waren, glaube ich, zu niedrig. GT Advanced hat sich übernommen mit seinen Versprechen, ist am Ende daran praktisch pleite gegangen, hat aber immer noch eine mehrere hundert Millionen Dollar schwere Forderung von Apple da stehen. So 400 Millionen Dollar oder so. Und die haben jetzt den sehr interessanten Plan. Die haben so Schmelzöfen, um dieses Saphir-Kristall herzustellen, so etwa 2000 Stück. Und keine Ahnung, wie groß diese Schmelzöfen sind, wie man sich die vorstellen muss. Ich kenne verschiedene Größen von diesen Geräten, deshalb weiß ich nicht, wie diese Nummer 2000 zu beziffern ist. Okay. Jedenfalls wollen sie 1400 Stück davon in einer Auktion verkaufen, die Gewinne daraus mit Apple teilen und damit sind sozusagen dann alle Forderungen von Apple abgegolten. Das ist so, und damit wollen sie ein Ende unter diesen ganzen Stress setzen und bin mal. Hey.
Aber dann ist die Firma doch auch, hat doch nichts mehr dann.
Naja, gut, es ist Watch. Halt, das ist halt eine Insolvenzverwaltung. Das ist halt jetzt der Versuch sozusagen, die Insolvenz.
Ja, die Gläubiger und die Gläubiger noch zu
bewegen. Genau, Apple ist ja gewissermaßen Gläubiger von GT Advanced darüber.
Okay.
Mhm. Die haben denen ja viel Geld gegeben und wollen das jetzt irgendwie wieder.
Zumindest ein Teil.
So, mal schauen, ob wir da irgendwann in Zukunft nochmal was von hören. Weil so far, also ich meine, das ist jetzt ein paar iPhone-Generationen her. So far haben wir irgendwie noch wenig, also neben einem Home-Button und vielleicht auch der Kameralinse und dem Apple Watch-Display haben wir noch wenig von der großen Anwendung von Saphir-Kristall gesehen, auf den Apple da eigentlich geschworen hat.
Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, warum das so.
Ich glaube, sie haben es einfach in der Größe nicht gut genug hingekriegt. Das hat
wahrscheinlich einfach, die Yield-Raten haben nicht skaliert wahrscheinlich. Oder, also es gab ja einige auch mit materialtechnische Nachteile, wie zum Beispiel andere Brechungsindex oder so, was eben bei so einem Home-Button egal ist, weil durch den guckst du nicht durch, was bei so einem Watch-Display vielleicht auch noch verschmerzbar ist. Wobei schon einige irgendwie gesagt haben in den ersten Tests, dass die normale Apple Watch anscheinend dann eine etwas andere Durchleuchtungsquote hat als die Apple Watch Sport, die keinen, also die hat Gorilla Glass und die hat kein Saphir Glass und die kommt da anscheinend besser das Backlight durch, weil eben Saphir das Licht ein bisschen schlechter durchlässt. Und das könnte natürlich beim iPhone dann ein Problem darstellen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
Okay. Man muss das Telefon wieder größer und dicker machen, damit es heller leuchten kann.
Mm. Ja, einfach richtige, anständige Lampe.
Oder einfach E-Ink.
Genau, E-Ink.
So, das waren alle Blasts. Genau. So in dieser Kürze.
Wer macht jetzt Gorilla, dieses andere Glas, Saphirglas? Niemand mehr, oder was?
Saphirglas macht keiner.
Was meinst du mit macht?
Ja, wer
produziert oder verwendet das? Na, da gibt's bestimmt den einen oder anderen Hersteller, aber halt niemand in der
Größenordnung, der jetzt so ein Dings einkauft.
Ich bin mir sicher, dass Apple sich da ein paar von absnackt, weil sie...
Die sagen, wir machen die wieder klein, dann nehmen wir halt 10 Stück.
Wie Apple halt bei sowas ist, die haben ja gerne die Hoheit über die Geräte. Also die lassen gerne irgendwie Leute von irgendwelchen Fertigern an den Geräten arbeiten. Aber die Geräte selber, also speziell wenn es teure Geräte sind, wie die ganzen Maschinen irgendwie für die iPhone-Herstellung, die ownen sie halt lieber selber.
Okay.
Und ich meine, Apple sitzt auf so viel Geld.
So viel Geld.
Leckeres, leckeres Geld.
Eine Bazillion Geld.
Hm. Okay. Dann kommen wir zum Untoten der Woche. Oder?
Untoten? Toter der Woche, Wurstkrebs.
Wurstkrebs.
Alle, die Wurst essen, sind tot.
Ja, quasi direkt.
Ihr alle.
Alle Krebs automatisch bekommen.
Naja, also.
Gibt es da noch eine Erklärung dafür oder sind einfach alle tot, die Wurst essen?
Ja, alle sind Wurst tot, direkt.
Okay.
Nach der zweiten Wurst bist du tot.
Was WHO-Studie irgendwas
hat rausgefunden? Nicht eine Studie, also wenn, dann ist es eine Metastudie. Das heißt, sie haben viele, viele Studien zusammengenommen.
Okay.
Und dann haben daraus
zusammengeklaut einfach.
Und haben daraus festgestellt, dass verarbeitetes Fleisch wohl krebserregend ist.
Ja.
Jetzt geht's natürlich auch um die Menge, die du davon so isst.
Quatsch, eins, fertig.
Also die erste Wurst mal tötet dich.
Einmal Biss.
Einmal reingebissen, schon
das bist du
Deadman Walking.
Nur als reiner Vegetarier, der niemals aus Versehen Fleisch gegessen hat.
Nee, Fleisch darfst du essen, du darfst kein verarbeitetes
Prozess.
Fleisch. Also wenn du direkt in diese Kuh beißt, ja?
Dann,
dann ist alles okay. Du darfst bloß nicht Wurst draus machen.
Was ist die Definition von verarbeitetes Fleisch?
Ja, ich habe mich auch direkt in die, wenn du direkt die Kuh,
wenn ich das Messer abgeschnitten habe, ist es schon verarbeitet.
Nee, aber ich glaube, Steak ist schon okay, oder?
Ja, Steak ist
okay. Aber das Problem ist ja, dass
du nimmst es und brätst es, ist okay, aber wenn du es dann noch durch den Fleischwolf drehst, ist scheiße.
Oh Gott.
Wie funktioniert das? Was gibt's da für einen Prozess, der das quasi Krebs macht?
Krebs macht. Der macht da Krebs.
Das ist quasi die Luft, die dann rankommt. Nee, ich weiß es nicht.
Nitritpökelsalz.
Ich hätte gesagt, das ist okay, man macht es quasi haltbar und dann wird es schlecht. Aber nicht, wenn du es einfach
durch
Fleischwolf drehst.
Das wird haltbar gemacht durch die Karzinogene, die du beisteuerst.
Karzinogene.
Katzen.
Karzinogene.
Karzinogene.
Wer kennt sie nicht?
Genau.
Die Katzen, die daran
vorbeilaufen. So, jetzt ist die Quintessenz natürlich, alles in Massen, dann ist es gut. Nee, alles in Maßen, gell?
Ja. Außer du hast Massen von Geld, dann ist es auch gut. Das sieht man an Apple.
Naja, Massen von Wurst finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber du darfst die halt nicht alle essen.
Ja.
Mist.
Genau. Also, macht es in Maßen, dann habt ihr kein Problem. Das ist wie Paracelsus, gell? Alles gesagt?
Ja, all Ding ist Gift. Allein die Menge macht's.
Genau.
Korrekt.
So.
Ja, wie wir vor ein paar Folgen ja gelernt haben, Brokkoli ist ja auch giftig.
Ja, Brokkoli ist auch giftig. Schmeckt auch giftig.
Ja, in gewissen Mengen.
Alles ist giftig. Genau. Super. Giftig. Hätten wir also auch wieder die Weisheit des Tages noch losgelassen. Dann kommen wir jetzt zum Untoten der Woche. Während ihr hoffentlich nochmal über eure Nahrungsgewohnheiten nachdenkt. Und die vielleicht umstellt, ob er genauso viel Fleisch weiterhin essen müsst. Verarbeitet das Fleisch. Oder ob er einfach mal drauf verzichtet.
Kauft einfach eine Kuh.
Bam. Nein, Quark
essen. Quark essen.
Hackfleisch.
So.
Und unter der Woche. Ich habe mal wieder OS 2 ausgegraben. Oder OS halbe. Wie die Ketzer sagen.
Und warum denn das diesmal? Ja, sind wir immer noch nicht vom Bargeldsystem abgerückt und
es ist schon ein bisschen witzig. Also, wie lange baut IBM OS 2 nicht mehr? 20 Jahre? 10 Jahre?
Ja, bald wieder und dann wird der Counter resettet.
Wahrscheinlich, genau.
No OS 2 since X days.
Dann machen sie OS 3 demnächst draus. Jedenfalls gibt es eine neue OS 2 Distribution.
Krass.
Nächstes Jahr.
Aha.
Ja.
Blue Lion.
Nächstes Jahr.
Natürlich. Also, wir hatten ja schon vor einer Weile. Scheint nicht nur ein Student zu sein. Es gibt ja schon länger Ecom Station, das ist ja so die Weiterentwicklung, also OS 2 Warp und so gab's ja dann nicht mehr und hat die Firma Ecom das übernommen, die Distribution erst von OS 2 und jetzt halt auch die Weiterentwicklung und da gibt's dann halt immer Ecom Station und das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch eine neue Version geben, aber jetzt betritt ein neuer Player den Markt und zwar
Arkan. OS 2 Dwarf.
OS 2 Dwarf.
Dwarf, genau, das ist die
wie auch immer man das ausspricht, soll dann Blue Lion wahrscheinlich heißen.
Blue Lion.
Es ist zumindest Blue Lion.
Blaue Lione.
Blaue Lion.
Wo wir wieder bei der Wurst sind.
Auch gut. Ist zumindest jetzt der Codename dafür. Also die Firma entwickelt wohl schon lange OS2-Treiber, wenn man sich dann durchliest. ACPI, USB 1.1, USB 2.
Soweit sind
die. Alter-kompatibel Soundtreiber. WLAN-Unterstützung soll auch bald kommen. Also ihr seht,
das hört sich sehr schmerzhaft an.
802.11b. Dann fangen wir an.
Nee, es wird
WEP.
Nur diese eine WLAN-Karte, die quasi dieser eine Typ auf seinem
aber du sollst dann den Installationsprozess direkt von dem USB-Stick starten können.
What?
Soll passieren.
Ja, außerdem.
Ich glaube, das kann direkt vom USB-Stick laufen.
Es gibt dann einen Net-Installer. Also es ist, also die Zukunft ist jetzt. Ja,
du kannst ja quasi aus der Cloud booten.
Ja,
oder
du kannst OS 2 aus der Cloud direkt reinbooten in.
Wow.
In deine Multiprozessor-Architektur. OS 2. Super. Also,
what?
Es ist total toll.
Es hört sich sehr absurd an, muss ich sagen.
Ich find's total gut.
Ich find's geil.
OS 2 lebt weiterhin. Also ich habe ja einmal in meinem Leben OS 2 installiert. Das war OS 2 Warp 3, glaube ich. Ich fand's damals als Kind total toll. Heutzutage weiß ich auch nicht, ob man das noch braucht.
Es ist halt auch schon eher so ein Kinder-OS.
Genau. Nein, wenn man nochmal...
Großvater-OS, oder?
Ja.
Also Opa.
Nee, mein Vater hatte sich das damals gekauft.
Aus Versehen, oder?
Nee.
War das mit in der Computerbild oder so?
Ja.
Keine Ahnung.
Nee, bei dem Laptop war das irgendwie dabei. Oder für 20 Mark extra oder so. Ja.
Betriebssysteme in D-Mark zahlen, das ist interessant, ja.
Ja, es gab eine Zeit.
Damals, als der Chip noch beilag. Ne?
Chip.
Ne, wie hieß das früher? Da gab's so die PC-Welt oder sowas.
Ja, gibt's die nicht immer noch alle?
Ach.
Technology.
Technology-Chip. Ja, die gibt's aber noch.
GameStar.
Ja, die gibt's
auch noch. PC-Games.
Die gibt's
auch noch.
Okay.
Ja.
Aber früher, als du bei der Amiga-Zeitung noch Disketten beiliegen hattest. Leute!
Damals!
Ihr wisst ja gar nicht.
Ja.
Opa erzählt vom Krieg, gell?
Damals.
MS-DOS. Das ist halt
noch schlecht.
MS-DOS Manfred, ja.
MS-DOS.
Oh ja, da müssten wir eigentlich auch noch drüber reden.
Über was? MS-DOS
Manfred? Über den MS-DOS Manfred.
Ich such's immer raus.
Das hat uns da letzte Woche auch jemand zugetragen.
Ja, ich such's immer raus.
Ja, MS-DOS Manfred. Da muss ich nachher auch gleich nochmal drauf kommen. War doch hier wieder aus deiner Lieblingssendung.
Ja, natürlich. Okay, Matt.
Das war auch meine Lieblingssendung, muss ich mal dazu sagen.
Ach, jetzt ist es auch deine Lieblingssendung.
Nee, die war schon, seitdem der Matt es erstmal gesagt hat, quasi, ist es automatisch meine Lieblingssendung geworden.
Das
ist
deine Lieblingssendung.
Oder sind die Pick.
Ja, das, ja. Gute alte Zeit, gell. Also, OS 2 lebt. Es gibt Konferenzen zu dem Thema. Es gibt neue Distributionen. Selbst Open Office läuft noch auf OS 2 Warp.
Aus Versehen?
Und welches
Open Office? Nein, das Open Office läuft auf OS 2 Warp. Aber und es gibt von Open Office auch eine neue Version. Da wollte ich ja eigentlich hinkommen.
Ach so.
Die mit dem Apachen.
Die, naja, es gibt ja nur ein Open Office, das andere ist ein LibreOffice.
Ja, aber das ist ja jetzt, ist das nicht jetzt die erste, die auch wirklich Apache Open Office hat?
Nee, ist glaube ich die zweite.
Ah.
Dritte. Vierte. Ach, ist auch egal. Also auf jeden Fall, nachdem wir es ja schon mehrfach auf dem Graveyard geschickt hatten, rührt es sich immer noch so ab und zu mal in seinem Grab. Es dreht sich ab und zu um.
Es wehrt sich, es will nicht sterben.
Ja, ja, genau. Nachdem die Raupen da schon rauskrabbeln, uns halb aufgefressen haben, nein, kommt doch tatsächlich eine neue Version, nämlich 4.1.2. Ich verstehe es nicht.
Nee, ist geil.
Ende. Ich weiß nicht, ich stelle mir den Job als Apache Open Office Entwickler ungefähr so vor, wie wenn man an der Leiche die ganze Zeit Strom anlegen muss, damit sie weiter zuckt.
Ja. Naja.
Ich glaube, so ähnlich viel Spaß macht das.
Ja, so ist das aber halt ich weiß, in der Pathologie. Ne?
Also. Weiß, man muss halt nur Glück mit seinen Fetischen haben.
Genau.
Ja,
Patient
wenn
tot.
Einen Fetisch
wenn ich
hat,
da
funktioniert
schneide,
das
läuft da Blut raus. Patient immer noch tot. Wenn ich da schneide, passiert auch noch was.
Aber nicht mehr lange.
Nicht mehr lange. Irgendwann geht's nicht mehr weiter. Ja, also die größten Bugs sind jetzt mal kurz gefixt für... bis jemand neue Bugs findet, die keiner findet.
Jemand das aus Versehen wieder installiert hat, anstatt LibreOffice. So, ups, fuck.
nein, bis die große OS2-Community jetzt anfängt zu merken, boah, dieses OpenOffice ist doch portiert.
Jetzt mit WLAN.
Wir nehmen das jetzt
mit WLAN.
OpenOffice, Apache OpenOffice, jetzt mit WLAN. Auf OS halbe. Ach, die Zukunft wird glänzt, Leute, ich sag euch das. Ja. Ah, 2016.
Oder eher so Rostfarben.
Ihr seht das ja nicht, aber dem Ingo seine Augen wird gerade gläsern.
Ja. Ich installiere mir nächstes Jahr Open Office auf OS 2. Genau. Oh, es wird so gut.
Über deine WLAN-Karte, die dann auch vielleicht nicht unterstützt wird.
Es wird so gut. Ich sage euch,
beste Zeit.
So, um Felix zu zitieren, man braucht nur den richtigen Fetisch. Ja.
Okay, kommen wir zum Tumblr, oder?
Tumbeln wir.
Tumblr der Woche. Ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Hatten wir das schon mal?
Also es kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir es in der Sendung hatten.
Ich glaube, wir hatten uns das zugetragen.
Ein ähnliches Mal.
Irgendjemand hat uns das zugetragen. Jetzt muss ich mal, der Schmidtlauch hat einen Tumblr der Woche uns zugetragen, nämlich Passwort-Shaming.
Passwort-Shaming.
Tumblr.com ist so, ja, also ihr Passwort muss irgendwie 8 bis 15 Zeichen haben, darf nicht fünfmal denselben Buchstaben hintereinander, darf nicht ihren Usernamen haben. Und warum überhaupt darf ein Passwort nur maximal 10 Zeichen lang sein? Und so lauter...
Ja, weil die Datenbank nicht mehr vergrenzt. Passwort ist als Warnschar 10 angelegt worden.
Ja, genau. Ja. Das muss ja auch in der Datenbank gespeichert werden. Es kann doch nicht sein, dass man das Passwort nicht speichern kann.
Muss der Admin am Ende sogar sein Schema ändern sonst.
Mhm. Maximum for this field ist 25 Zeichen. Ja, also könnt ihr euch mal angucken, was Leute irgendwie fordern von einem Passwort. Oder ich denk's, ja, man könnte es auch irgendwie einfacher haben. Aber man kann es auch extrem kompliziert machen. Vielleicht habt ihr ja für eure nächste Web-Applikation, die ihr mal schreiben müsst, auch mal die richtigen Inspirationen.
Das ist ja geil, auf der zweiten Seite, direkt am Anfang. Must not include the name of financial institutions, wie JPM, ja. Morgan, Chase. Darfst du nicht in deinem Passwort haben, weil...
Fuck, why?
Warum, ja?
Ja, ist halt so.
Ja.
Ich würde es dann nur mit Fuck oder Shit oder so.
Und vor allem, wenn die Beschreibung für dein Passwort irgendwie schon einen halben Bildschirm füllt, weißt du auch irgendwie, man könnte es auch einfacher machen, ja? 8 bis 32 Zeichen lang und dann auch noch das und das und das und das nicht drin.
Ja, ja.
32 Zeichen ist ja wieder so ein Fall für MS-DOS Manfred.
MS-DOS Manfred.
Sehr gut.
Oh boy. Ja, also guckt's euch mal an. Wie gesagt, vielleicht habt ihr... Das ist auch, da muss auch nur den richtigen Fetisch haben. Also wenn man solche...
Auf schlechte Passwörter-Fetisch? Oder was für ein Fetisch brauchst du?
Yeah.
Ja, oder wenn du die Leute... Also ich meine, vielleicht bist du ja auch Masochist, weißt du?
Ja.
Und wenn du demnächst mal wieder so eine Web-App schreibst und da müssen sich die Leute einloggen und du sagst einfach, boah, jetzt zeige ich es ihnen.
Aber dann
das
bist du ja ein Sadist.
Darf nur
bisschen Sadist.
Ja, Sadist, stimmt. Ja.
Sorry. Was auch ist, wäre, wenn das ja, nur für dich selber gilt.
Ja, wenn du extra solche Seiten suchst.
Was ich auch ganz interessant fände. So, nur für den Entwickler selber darf das Passwort nicht länger als 8 Zeichen.
Oh. Tut weh. Aber ist geil.
und dann noch die ganzen anderen Anforderungen auch noch. Weißt du, es muss mindestens eine Zahl, mindestens zwei Sachen hintereinander die gleichen.
Genau. Das muss einfach zu erraten.
10 Stunden davor.
Es wäre genial, wenn du das machst. Es gibt nur noch ein gültiges Passwort.
Und das ist wie so ein Kreuzworträtsel. Das erste Buchstabe muss ein Y sein.
Der zweite Buchstabe darf ein X sein oder ein größer Zeichen. Aber kein Sonderzeichen, also muss es ein X sein.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja. Oh, genial.
Oh, schön. Gut.
Die super. Quersumme muss 9 ergeben.
Schreibt mir das mal bitte einer. So eine Web-App. Das wäre total gut. Ich versuche das dann zu lösen auch.
Ich meine, das wäre zum Beispiel sehr gut, wenn du sowas machst, anstelle von einer abgelehnten Seite bei so einer Captcha-Seite. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte von Linus Neumann erinnert, der irgendwie mal sowas vorgestellt hat, dass er, wenn du Drossel-Com-mäßig oder Troll-Drossel oder so hat er es genannt, dass das Ding aufgrund verschiedener Input-Parameter das Formularverhalten rechnet, dass dein Blog, dein Kommentar zu irgendwas jetzt wahrscheinlich ein Troll-Kommentar ist.
Ja.
Und dann hast du unten ein Captcha und mit der Wahrscheinlichkeit, wo das oben sagt, dass das jetzt ein Trollkommentar ist, mit der Wahrscheinlichkeit sagt das Captcha unten, egal ob du den Captcha-Text richtig eingegeben hast oder nicht, falsch. Dass du ihn falsch eingegeben hast. Ja? Genau so mit der Wahrscheinlichkeit, wo dein Formular oben sagt irgendwie so, wo dein Captcha, wenn dein Captcha sagt, dass es kein Mensch ist, sondern ein Computer, dann sagst du ihm nicht, deine Daten waren eingültig, sondern du änderst die Regeln für das Passwort. Dann muss ich ein neues Passwort aus irgendwas unmöglich ist, alle Bedingungen zu erfüllen.
Ach so, genau. So, darf kein Sonderzeichen haben, aber muss ein Ausrufezeichen am Ende haben.
Ja. So. Wir hatten hier ein Stallman.
Muss auf englische und deutsche Tastatur gleich geschrieben werden können. Ja. Was aber nicht geht, was an bestimmten Sachen dann nicht geht, muss ein, keine Ahnung, ein Semikolon drin haben. Und dann schon verloren. Bam.
Ja. Stallman der Woche. Wir haben ja immer.
Stallman.
Wir haben ja immer entweder ein McAfee der Woche, ein Stallman der Woche oder.
Wir haben so viele Leute der Woche einfach.
Toten der Woche.
Oder wie hieß der .com der Woche, gell?
Ja, Kim. Aber der hat, ja, aber das ist ja langweilig.
Kim Jong-il der Woche.
Oder so.
Nee.
Nicht?
Nee, der Kim Jong-il des Internet.
Kim Jong-il des Internet.
Kim.com.
King.com, genau.
King.com, genau.
Also jetzt ein Stallman der Woche und Stallman gibt die Leitung seines Betriebssystems ab. Also ich meine nicht GNU/Herd.
Was er immer noch weitermacht.
Was immer, na, ich das weiß
anderen
nicht,
Betriebssystems.
Das, aber da kam eine neue Version raus, 0.7.
So gut, Alter.
Also,
yeah, it hurts.
ihr wisst, aber zu Hurts kommen wir nachher auch noch.
Oh yeah.
Ja,
aber so viele Schmerzen hatten wir davor.
Tut jetzt schon weh, Ingo.
Ich weiß, diese blöden Überleitungen, die nicht dazu geboren sind. Stallman gibt die Leitung über Emacs ab. Und ihr wisst ja, Systemd bootet direkt in Emacs rein.
Kann es auf jeden Fall.
Ja, bestimmt.
Boot to Emacs.
Macht er jetzt nicht mehr, macht jetzt wer?
Irgendein anderer random Dude, der ist egal.
Linus Torvald.
Da steht Wigley.
Genau, und er als erstes, was er macht, einstampfen, bam.
Erstmal alle beleidigen.
Alle beleidigen und dann an Systemd abgeben. So, hier. Ich habe was gefunden, was noch in Systemd gefehlt hat.
Noch ein Window Manager.
Bam.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu dem wichtigen Teil dieser Sendung, den Hauptteil dieser Sendung, und das sind die
News.
News.
Bei dir sind es die Olds.
Sind immer Olds. Weil wenn wir drüber reden, ist ja quasi schon wieder mindestens ein Tag alt.
Ja schon.
Außer wir haben es aus Versehen jetzt gerade in der Sendung gehört. Aber dann
ja. This just in. Apple.
Ach, du willst dein Apple wieder.
Die mit den geilsten News. Und zwar Es gab ja jetzt diese Woche irgendwie dieses neue Apple TV mit dem TVOS oder TVOS. Und da gibt es jetzt auch so einen App Store. Da haben sie schon irgendwie 6000 Apps oder so drin. Das Geile an der Sache ist, es gibt noch keine saubere Suchfunktion oder irgendwas. Das ist total ein Mess. Aber,
das heißt, du klickst einfach durch?
Ich habe ja mich noch nicht länger...
Nur auf die Toplisten oder so.
Es gibt so ein paar Toplisten und da guckst du rein und was nicht da drin ist, findest du nicht. Fertig.
Sehr lustig.
Weil die Suche, also es gibt natürlich eine Suche.
Ja, ja, du kannst auch reinsprechen.
Nein.
Nicht?
Achso. Die Suche kannst du vergessen. Siri und so kannst du vergessen.
Nur Barrel Roll.
Fire TV, es kann ungefähr das gleiche wie das Fire TV, wenn es dann irgendwann funktioniert. Nee, aber es gibt so eine Suche, wo du über so einen halben, also deinen Fernseher breiten, langen Balken von A bis Z, damit der Remote so ritz, ritz, ritz Sachen den ganzen eingeben. Tag Zeug eingeben kannst, genau.
Oh ja.
So.
Das heißt,
Apple nett ist wie sie sind, hat sich Apple mal gedacht, sie sorgen dafür, dass
nicht so viele Apps reinkommen.
Dass gewisse Apps einfach gar nicht das Problem haben, dass sie über mangelnde Discoverability klagen können. Und lassen sie einfach mal
das
gar
ja,
nicht in den App Store.
Das ist ja nett von denen.
Das ist praktisch. Ne?
Wen hat's erwischt?
Auch gar nicht erst nicht finden können.
Ja, ja, wen hat's erwischt?
Apple hat erwischt unter anderem eine App von Mitgliedern des CCC Frankfurt entwickelt.
Ja, die müssen sich ja wohl auch nicht wundern.
Diese Hacker.
Verdammte Hacker.
Die Hacker aus die Frankfurt.
Irgendwelche Hacker werden irgendwas hacken können. Und da kommen wir später noch zu, warum die Hacker hacken müssen.
Weil sie es hacken.
Nee,
weil sie das Hacker halten.
Ich hab einfach die beste News dazu.
Okay.
Seid gespannt. Es kommt ganz am Ende.
Diese Mitglieder des CCC Frankfurt haben eine Apple TV App gemacht, die Inhalte von Media CCC enthält. Das heißt, Vorträge vom Kongress und so weiter. Da sind nur dummerweise auch Vorträge dabei, die Security Leaks in iOS und Anleitungen, ja, wie man iOS jailbreakt, enthalten. Und das mag Apple nur halt so gar nicht, ne? Also wir sind ja für freie Liebe und alles, aber bei uns
aber auch nicht auf, mit ne? uns.
Also nicht mit
untereinander, nicht mit uns. Ja,
das ist, naja, ist halt ihr Hausrecht, kann man jetzt einerseits sagen. Ich finde das allerdings auch sehr traurig.
Naja,
wenn das eine amerikanische Vereinigung gewesen wäre, die dort entsprechende Aufmerksamkeit hätte, dann wäre da wahrscheinlich schon irgendjemand vom Management von Apple wieder eingeschritten und hätte dem entsprechenden Reviewer gesagt, du, mal kurz wegschauen, wir drücken hier auf okay und kannst wieder hinschauen.
Also ist halt schon ein bisschen problematisch mit diesem Hausrecht, wie du es ja genannt hast, was es ja auch eigentlich ist.
Es ist Apples App Store, aber irgendwie gleichzeitig,
naja, wenn
wo hört das freie Internet auf und wo fängt der App Store an?
Ja, also, da direkt, wenn du da auf App Store klickst, da hört das Internet auf. Das ist eine ganz einfache Sache.
Ja, das merkst du auf jeden Fall, weil es ja ein App Store von Apple ist mit Internet und da kennen sie sich nicht so
aus. Nee, das ist anders. Ist was Besonderes.
Ja.
Und deswegen ist das Internet auch cool und der App Store nicht so cool.
Nicht so cool. Nee.
Weil im Internet kann jeder frei irgendwelchen random Shit machen oder auch nicht und wird dann verklagt oder noch nicht. Aber im App Store kannst du nichts machen. Da wirst du mich direkt gebannt.
Was ich cool finde, ist, die Jungs vom CCC haben natürlich dann gleich das CCC Frankfurt, muss man sagen, damit es korrekt ist.
Blablabla.
Die haben natürlich gleich dann die App im Source Code verlinkt. Und den Source Code auf GitHub bereitgestellt, den kann man da jetzt runterladen und zumindest als Entwickler kann man die App bei sich selber installieren.
Sehr praktisch.
Aber das macht ja auch kaum einer.
Das macht doch niemand.
Die Entwickler können das machen.
Du kannst auf die Webseite gehen und da hast du wahrscheinlich auch WebM oder so Quatsch, oder?
Ja, du kannst nur
nicht. Leute, die ein Apple TV haben, sollten auch bitte nicht qualitativ hochwertige CCC-Vorträge gucken.
Das ist eine Argumentation, der kann ich mich nicht anschließen.
Da bin ich auch gerade.
Ich bin auch gerade bei Felix. Du kannst nicht auf dem Apple TV im Internet rumbrowsen.
Echt nicht?
Es gibt keinen Browser. Es gibt keine Webviews.
Der wird dann auch gebannt, weil der auch an Sachen verlinken würde, wo du irgendwie das hacken kannst.
Das tatsächlich wäre das interessant, jetzt gerade für die kurze Zeit, wo TVOS keine WebKit oder sonst was Engine hat, einen Browser zu schreiben. Aber ich glaube nicht, dass das
ist. Ist ein Browser auf dem Fire TV? Ich glaube nicht, oder?
Natürlich. Echt? Android. Wow. Kannst du einfach fucking Firefox installiert, oder?
Du kannst wahrscheinlich irgendwelche Dinge sideloaden, aber ich bin mir jetzt gerade nicht dessen bewusst, ob es irgendwie in dem Amazon Store einen Browser gibt.
Ich habe nicht geguckt, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt geben würde. Vielleicht gibt es einen Firefox. Hat mal jemand schnell einen, kann mal jemand aus
also Fire Phoenix Secure Browser jemand, jetzt als Download verfügbar im Amazon App Store.
Also XBMC kann ja auch einfach surfen.
Für was ist das? Kompatibilität mit ihren Geräten Fire TV? Nein.
Also ich suche mal Fire TV Browser. So. Ach, es gibt den UC Browser.
Oh yeah.
Also ist fertig.
Es gibt Gott. Welche.
Gut. Es gibt wohl welche.
Next. Also Apple, doof, weil sorry, sowas geht einfach gar nicht.
Dagegen.
Brüste und so, meinetwegen können sie dagegen was haben, sind Brüder-Amis, aber gegen coole Vorträge. Nee,
kann man einfach auch nicht nichts gegen haben.
Ja, genau. Niemand hasst Brüste.
Ja. Guckt euch einfach gute Brüste an.
Ja.
Ja, also.
Jeder mag Brüste. Ich habe schon mit sehr vielen Leuten über Brüste geredet und ich habe noch kaum jemanden getroffen, der keine Brüste mag.
Tim Cook nicht.
Ich glaube, der mag auch Brüste.
Wahrscheinlich auch. Keine Ahnung.
Aber er darf es nicht zugeben.
Der Typ, der halt Warum? Da auf dem Button drauf hockt, wo Nein steht, der mag die nicht.
Nein! Denied!
Nein.
Ja, da haben sie bestimmt auch so einen kleinen Sadisten sitzen.
Oder solche Femen. So, ihr kriegt keine Brüste im App Store.
Ich glaube, Femen mögen doch Brüste erst recht.
Je nachdem, oder? Je nachdem.
Die mögen es vielleicht selber oder die mögen nicht, dass man anderes sie sieht.
Ich weiß es nicht.
Wir geben uns auf
schwieriges Eis. Ich habe ja keine Ahnung davon. Und
zeigen keine Brüste, aber löschen keine Hasskommentare.
Ja, ich glaube,
so sieht es nämlich aus.
Das ist
ja, aber das ist genau das Gleiche.
Alles hier amerikanische Firmen.
Ja, alles amerikanische Firmen, ja. Halten sich nicht an irgendwie, wie ist es noch, Safe Harbor Abkommen, ja. Geben alles trotzdem ihrem komischen Geheimdienst. Zeigen keine Brüste und löschen keine Hasskommentare.
Safe Harbor war doch eh ungültig.
Genau, deswegen war es ja auch okay, dass sie es quasi weitergegeben haben.
So.
Ist ja nur ungültig, weil sie sich nicht dran gehalten haben.
Können wir jetzt über andere amerikanische Unternehmen reden?
Zum Beispiel?
Twitter.
Oh, die haben doch ihren Sitz bestimmt auch
Das wird jetzt eine richtig herzliche Atmosphäre hier.
Mein Herz schlägt höher, Ingo.
Gott, damit.
Heartgate. Ich habe ein Herz für dich.
Ich finde es ja krass, dass
ein Herz, das deinen Namen trägt.
Ich finde es krass, dass wir überhaupt drüber reden müssen. So, oder drüber.
Naja, ganz Twitter redet darüber.
Ja.
Da.
Genau.
Wer denn sonst?
Wer auch sonst, ja.
Können wir es kurz zusammenfassen?
Ja, fass kurz.
Ja, fass mal. Mach mal.
Bei Twitter hat sich jemand gedacht, scheiße, das funktioniert alles nicht mehr. Aber weißt
wir
du was?
Brauchen wir brauchen ein Thema, mit dem wir in die News kommen.
Wir brauchen eine
in unsere eigenen News.
Wir brauchen eine disruptive Änderung.
Wir
ändern Pfaffen in gefällt mir oder liken und machen aus dem Sternchen, das man beim Pfaffen vergibt, machen wir ein Herzchen.
Ich weiß warum. Sie wollten bei Twitter auf Trending kommen.
Selber. Twitter trendet bei Twitter.
So Gott, immer trenden diese anderen Leute. Können wir nicht irgendwie machen, dass wir selber trenden? Ich weiß. Ich hab einen Plan.
Ja, mit Herzchen.
Und
ein Herz und eine Seele.
Es gibt Leute, die mögen den Stern lieber. So.
Ja, also ich meine, also die offizielle Begründung ist ja, der Stern war den neuen Usern irgendwie nicht intuitiv genug.
Aber es gibt doch gar keine neuen User bei Twitter.
Jetzt könnte man sagen, ja, der Wachstum, wie viel waren es irgendwie, die wachsen doch nur mit 2% oder so überhaupt. Neue User gibt's bei Twitter irgendwie nicht.
Ja. Das wäre genauso wie wenn du irgendwie bei PlayStation 3 sagst, ja, die Spiele sind zu schwer, aber das kann ja gar nicht sein, es gibt ja keine Spiele für die PlayStation. Das ist so einfach.
Oh, jetzt auch, ja.
Für die PlayStation 3, da gibt's doch Spiele.
Ja. Ja, ja.
Ja, ist klar.
Das
versuchen sie nicht einzureden.
Ich meine die 4, glaube ich.
Die 4. Die 4 ist doch jetzt billiger geworden, habe ich irgendwo gesehen.
Ja.
Gelesen.
Oder? Okay, also ich verlinke mal PS3 has no games, know your meme dafür.
Okay. Achso, okay, den kenne ich den doch nicht.
Zurück zu Twitter. Twitter hat jetzt aus diesen Sternchen Herzen gemacht.
Wow.
Was haltet ihr davon?
Disruptiv.
Es wie ist mir
Felix.
Egal.
Warum reden wir
ganz
darüber?
Also ich habe diese Funktion sehr selten benutzt. Und um ehrlich zu sein, ist es mir total egal, ob das jetzt ein Herzchen oder ein Sternchen ist.
Okay. Also ich glaube ja, die wollten jetzt, also vorher wurden Sternchen ganz oft nicht nur so als, ist es cool, ich mag das benutzt, so wie die Facebook-Like-Funktion, sondern
das nur als Bookmark.
Genau, sondern eher als Bookmark.
Oder
genau,
so halb,
ja,
halb.
Ja, genau, sondern eher als Bookmark. Und sie wollten halt ein bisschen davon weggehen, dass die Leute es als Bookmark benutzen.
Und warum?
Ja.
Könnten sie vielleicht beides anbieten?
Ach so, nee, ich weiß. Dann kann man nämlich mehr irgendwie Intelligence draus ziehen, was die Leute irgendwie...
Was sie mögen.
Mögen.
Genau, was sie mögen und dann ihnen das besser anzeigen oder...
Mehr fucking Werbung.
Du hast doch sonst immer auch die Tweets, während du schliefst, ist das passiert? als du weg warst. Ja, du kennst es nicht. Aber richtig.
Ich
schlafe nicht. Genau. Okay, du schläfst nicht und du benutzt auch nicht den offiziellen Twitter-Kanal ein. Sonst würdest du ja sehen, dass ab und zu da so Nachrichten drum hängen, während du weg warst, ist kamen die.
Habe ich alles deaktiviert, ist immer nervig einfach.
Ich benutze
ja, zurecht.
Und ich habe einfach nur eine Timeline und das scrolle ich dann weiter hoch. Also sie bleibt da stehen, wenn ich eingeschlafen bin. Und dann wache ich morgens auf und dann gehe ich da wieder in diese Timeline, bin ich genau da, wo ich gestern Abend war, und dann scrolle ich wieder weiter hoch, bis ich oben bin.
Nee, bei mir ist es einfach so, ich gucke da morgens krass, mal 5 Minuten rein und alles, was ich in der Zeit nicht gelesen bekomme, wird weggescrollt. Bam, weg.
Nee, da bin ich eisern.
Nee, also alles ich lese halt auch, ich würde mal sagen, zwischen 80% und 90% meiner Timeline lese ich auch gar nicht erst. Ich habe Listen für wichtige Menschen, die mir vielleicht irgendwie nahestehen oder die sonst irgendwie lustige Sachen sagen oder so. Die packe ich dann extra Listen, die ich mal gesondert dann angucke. Aber im Normalfall alles, was irgendwie so morgens beim Kaffee irgendwie nicht gelesen wird, ist dann halt irgendwie weg.
Ist halt unwichtig, wenn der Pleite euch nicht beim Kaffee liest. So.
Richtig.
Ja, also ich habe Twitter nebenbei, wenn ich mich ablenken lassen will, an. Und wenn da was Interessantes kommt, klicke ich es an. Und wenn es passiert, während ich nicht da bin, dann passiert es halt nicht für mich. Und die wichtigsten Sachen werden eh geretweetet und kommen dann später nochmal in deine Timeline. Das ist ja auch wieder okay. Ja, also sie wollten halt dieses Herz, ich denke mal, eher so ein bisschen Facebook nachmachen, so dass jetzt Leute mehr drauf klicken und vielleicht ja daraus wirklich dann irgendwelche Daten ziehen. Nicht nur über Retweets, sondern auch magst du das oder magst du es nicht. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
Ja, also mal Frage, ändert sich an der Funktion denn dieses Faffens oder nope. Likens oder nope, sowas nope, jetzt nope, irgendwas?
Nope, nope. Nee, die Funktion ist dieselbe, aber dadurch, dass es ein anderes Icon ist, wird halt suggeriert, dass es halt auch was anderes ist. Also wie gesagt, ja, ich habe das vorher auch nur als so Bookmark-Funktion eher benutzt. Und wenn es jetzt ein Herz ist, drückt es ja eher aus, ja, ich mag das. Also wie so ein Facebook-Like.
Das habe ich aber teils auch so benutzt.
Ja,
aber man soll
jetzt ist es hundertprozentig so, ja, wenn du das magst, drückst du aufs Herz, weil findest du gut diesen Tweet. So, das ist jetzt fest definiert, so soll es sein, mach das so bitte. Und deswegen, meine Meinung, haben sie es halt umdefiniert. Und das kann man jetzt.
Ist es was Gutes deiner Meinung nach? Ist es was Schlechtes? Ist es dir egal? So?
Mir ist es tatsächlich auch egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich habe die Funktion vorher selten benutzt. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt mehr benutzen würde. Keine Ahnung. Vielleicht. Frag mich mal ein paar Wochen nochmal, kann ich dir sagen, ob ich jetzt
vielleicht
mehr Herze.
Vielleicht wurden deine Brains geändert.
Ja, genau. Ob ich jetzt mehr Herze. Als ich faffe. Keine Ahnung. Ja. Also ich sehe das jetzt.
Weiß nicht, habt ihr diesen Screenshot gesehen mit der deutschen Übersetzung gefällt mir Angaben, die dann quasi statt Likes, die dann nicht mehr ins UI reingepasst haben, weil der Text zu lang war?
Das ist immer so traurig.
Deutsch.
Mm-mm. Ja.
Nee, aber.
Ja, immer dieses Deutsch.
Da wird nichts getestet.
Nee, ist ja auch scheißegal. Wir haben ja auch keine internationalen Mitbenutzer. Es gibt's ja nur in USA.
Ja. Fucking Americas.
America!
America, fuck yeah.
Weiter geht's. Weiter traurige Sachen. Oder so.
Traurige Sachen?
Weiß nicht. Activision?
Activision. Die haben sich gedacht, wir haben zu viel Geld.
Ach so.
Die machen ja gar nicht so traurig. Spiele oder so, oder?
Activision, die machen so Call of Duty. Und
Call of Duty!
Also Activision ist ein Publisher. Die machen eigentlich selber praktisch keine Spiele und die
lizenzieren Spiele.
Ja, nennt man das so. Die lassen das produzieren, also die
publishen.
Geben Spielestudios Geld und vertreiben danach das Produkt für die. So, und ja, Activision
ein Verlag
und genau,
Activision ist quasi sowas wie ein Verlag für Spiele.
Ich muss kurz gucken, aber ich meine Activision und Blizzard sind immer noch zusammen, oder? Oder haben die sich jetzt wieder gespalten? Nee. Das ist Activision Blizzard, ja? Echt? Also Activision und Blizzard sind ein Ding. Die haben sich zusammengetan. Aber irgendwie Activision agiert halt noch als Marke selbstständig, zum Beispiel bei Call of Duty. Und die haben angekündigt, dass sie, wie heißen die, King Digital, voll der geile Name, kaufen werden. Und zwar ist das die Firma, die hinter Candy Crush steckt.
Was ist Candy Crush?
Candy Crush ist das Spiel, das du, wenn du irgendwo auf Facebook guckst oder sonst wo, nicht mehr ignorieren kannst. Und zwar seit einem Jahr oder so.
Echt?
Also, naja, also
aber nee, Quatsch,
ich habe das auch
mehr,
komplett, oder? Ausgeblendet, aber irgendwie
habe ich noch nie
was. Das ist zum Beispiel im iOS App Store irgendwie immer in den Top Grossing, also Umsatzstärkste und so. Moment, ich gucke mal nebenher kurz mal.
Immer noch.
Ist es dann auch so, du musst dein Geld für In-App
damit machen die ihr Geld.
Was, warum geht's halt mit dem Spiel?
Das ist Candy. Irgendwie so eine Art Puzzlespiel.
Verbinde vier.
Glaubt, ist es
so.
Nicht so eine Art vier gewinnt mit
so
mehr bunt?
Genau, so? Genau. Und du musst irgendwie so hier so Jellybeans zusammendrücken und so. Und das ist die mit die erfolgreichste App seit langem. Und Activision Blizzard oder nur Activision hat sich das mal $6 Milliarden kosten lassen.
Portokasse.
Das ist schon.
Das ist
schon viel Geld.
Weit über Portokasse.
Ja.
Also Candy Crush Saga ist in Deutschland Top 4 Top Grossing, also umsatzstärkste Apps, aber die App ist kostenlos und hat In-App-Käufe, so zusätzliche Leben 1 Euro, Extrazug 1 Euro, der teuerste Zusatzkauf 50 Goldbars, Package sind 5 Euro, so, die machen halt Microtransactions ohne Ende, ne?
Eine Bazillion.
Okay.
So.
Funktioniert wohl.
Boah. Ist wohl so.
Aber haben die nicht erst letztens ganz schön viele Leute entlassen?
Nee, das waren die Rovio-Typen.
Ach so.
Das ist quasi das
gleiche in Grün, nur die Leute, die das davor gemacht haben.
Angry Birds ist ein bisschen älter. Genau, also das gleiche droht Candy Crush sozusagen bald.
Naja,
ich glaube auch, dass ein Spiel
jetzt Cash macht.
Ja. Also die es entwickelt haben, sind reich und Activision hat es irgendwann an der Batze.
Ja.
Also ich,
was hat
also ich glaube, so ein Spiel kann man auch auf Dauer nicht, wie soll ich sagen, ich glaube, sowas hält sich nicht auf Dauer.
Was hat Minecraft gekostet? Was hat
Microsoft? Instagram waren ganz schön viele Milliarden.
Instagram war eine Milliarde.
Eine Milliarde, genau. Also quasi 6 Instagram.
Und Minecraft hat 2,5 Milliarden Instagram. 2,5 Instagram.
2,5 Instagram, ja.
So, und Candy Crush $6 Milliarden. Da fug Wort, das ist doch ein Scam. Das kann doch nicht sein.
Ja, würde aber passen zu dieser Firma.
Also es ist ja auch von der Presse, also eine Pressemeldung von Activision, die ich da auch verlinkt habe. Naja, viel Spaß, ne, mit dem Geld. Schwimmt mal drin.
Mhm. Kann man schon machen.
Kann
Muss man nicht.
Ja, die Jungs von der Firma, die freuen sich bestimmt gerade den Arschwund.
Ja. Hm.
So, das waren meine News vorerst.
Also diese King-Leute, King.com.
Der ist wirklich King.com.
King.com, ja, das ist, die haben irgendwie die sind 2013 an die Börse gegangen und haben da irgendwie $5 Milliarden eingenommen. Das heißt, die sind einfach so viel wert, laut Aktien.
Ja.
Weiß nicht.
Na dann.
Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ausgabekurs war das, aber das ist natürlich... Keine Ahnung, müssen wir jetzt nachschauen, wie viel die jetzt wirklich wert sind und ob das überhaupt sein kann. Und wahrscheinlich ist es auch so. Weil ansonsten würde nämlich Activision nicht so viel Geld dafür bezahlen. Ist immer das Gleiche.
Ja, da haben bestimmt die Anwälte das irgendwie gut gerechnet.
Gut gerechnet, genau. Hier so ein
fleißig.
So eine Jellybean kostet halt einfach mal 20.000 Euro.
Jellybean!
Eine ganze Packung noch, eine Million.
Die können sie jetzt alle verkaufen. Da haben sie das Geld für drin.
Geil.
Toller Plan. Gut, Zulip.
Ja, Zulip, das ist schon relativ alte News, aber ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr in der Sendung. Ist eigentlich noch vom September die News. Ja, also
Olds, wie der Felix schon gesagt hat.
Olds.
Ja, Olds. Aber fand ich trotzdem ganz nett. Also Dropbox hatte irgendwie vor einer Weile scheinbar mal so eine Hack Week, wo sie da irgendwie an Projekten gearbeitet haben. Und da haben die bei so eine Messaging-App gebaut, die so ähnlich funktioniert wie Slack. Also so irgendwie so ein Web, so eine Webgeschichte mit Clients für Android, iOS und so weiter und so fort. Und das benutzen die scheinbar intern so für Teamkommunikation in der Firma. Und das haben sie jetzt vor kurzem open sourced, was ich ganz cool finde.
Okay. Also das ist Zulip. Was gab es noch so ein anderes, was auch wie Slack war?
Gitter vielleicht?
Open. Nee, Mattermost. Je nachdem, wie man es quasi
auch... Ja, also es gab noch mal so ein Dings, was irgendwie auf XMPP aufsetzt, wo wir vor einer Weile mal drüber geredet haben. Meinst du das?
Was, nee. Wie Slack war von diesen Atlassian-Menschen, gab es da was?
Hier, das heißt, ich nenne es jetzt Mattermost. So, Mattermost.org, und dort kann man sich dann, da kann man auch irgendwie die Slack-Themes direkt reinladen, weil das quasi das gleiche ist und irgendwie nur eine Open-Source gebauter Schissel
ist. Also das von Atlassian war HipChat, falls ihr das... Okay,
also. Ja, genau. Ich ja, und das hier ist jetzt quasi, ist kein Software as a Service, sondern das ist halt so ein Open Source Ding, das ist ein Python Server und dann halt noch Clients für Mac, Windows, iPhone, Android. Und die sind auch auf dem Zulip GitHub, auf der GitHub Organisation, kann man quasi diese Projekte auch Open Source sich
angucken. 90 Issues, das hört sich gut an.
Selber bauen und so. Also, ja, ich meine, wenn man sowas haben möchte und wenn man es vielleicht selber hosten möchte und so, ist das vielleicht eine Option. Ich persönlich finde ja irgendwie Slack immer noch ganz gut und ich wollte sowas jetzt nicht selber an der Backe haben, weil da muss man es halt auch irgendwie maintainen und so. Aber die Screenshots, die ich bis jetzt gesehen habe, sehen eigentlich auch ganz nett aus. So. Also, wenn man da Bedarf dran hat,
kann man das mal ausprobieren. Wie einfach lässt sich das aussetzen? Weil dieses Mattermost ist quasi, du kriegst diesen komischen Docker-Container und wenn du keinen Docker hast, dann halt, kannst du es halt nicht aufsetzen. Wow. So.
Aber naja, es ist halt, es ist ein...
Jeder hat ja Docker heutzutage.
Ja, Docker.
Jeder hat einen Dock.
Dock.
Also iPhone-Dock.
Jeder hat
Arbor. Nee, sie haben Vagrant-File. Hm. Also kannst du mit Vagrant mal lokal laufen lassen oder so, wenn du Bock drauf hast.
Ja, aber die haben auch eine richtige Installation, das ist ja schon eine gute Sache eigentlich.
Jo. Powerful Open Source Chat.
Weil, also, wo ich das.
Ich weiß jetzt nicht, also es ist in Python geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie Django oder sowas benutzen oder ob die einfach da irgendwie so ein paar Libraries reinziehen und das selber machen. Ich setze
es
oder?
Nächstes Mal auf.
Oh, du setzt es mal auf? Probier es doch mal auf, genau.
Ich setze es mal auf.
Also, du brauchst auf jeden Fall ein Memcache, RabbitMQ, Postgres und irgendwie so 4000 viele andere Sachen.
Naja, das Standardzeug, was man halt so braucht. Ja.
Was? Ey, ich weiß nicht. Also Redis, Memcache, RabbitMQ und Postgres, da sind irgendwie zwei Sachen zu viel, für was auch immer du machen willst.
Und it's only supported on Ubuntu 14.04.
Nee, und Fedora 22 experimentell, man.
Ja. Nee, Felix, ich stimme dir zu. Memcache und Redis gleichzeitig ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, aber...
Man kann auch...
Hier steht, currently the automatic Zulip server installation process is only supported by Ubuntu 14.04.
Ja, dann ist halt das der automatische Installer.
Ja, ja, das ist ja noch... Naja, du willst ja alles automatisch haben.
Ja.
Alles.
Also ich hätte jetzt auch Redis und RabbitMQ nicht unbedingt zusammen quasi genommen, weil du ja auch Redis als eine Message Queue hernehmen kannst. Aber naja, ist ja auch egal. Nee, die haben sich bestimmt was bei gedacht und das ist total scalable und keine Ahnung, diese ganzen guten Sachen, die man.
Wir setzen es mal auf.
Alles gute Sachen. Genau, setz es mal auf und dann ist geil.
Auf jeden Fall.
Oder du
benutzt also wie gesagt, ich bin da ja halt auch irgendwie faul und wenn ich sowas dann halt benutzen wollte, dann würde ich da eher so ein Software as a Service nehmen, aber es gibt Leute, die sind da anderer Meinung und für die ist es wahrscheinlich ganz cool. Oder man kann sich's mal angucken und den Source Code anschauen und vielleicht was draus lernen.
Reich
werden.
Reich
werden.
Verkaufen.
Ja, also was ich gerade ein bisschen irritierend finde, ist, dass es eigentlich ein Python-Projekt ist und dann hier aber irgendwie ein Node-Modules-Ordner drin ist, wo irgendwelche JavaScript Sachen.
Hat es eine LDAP-Anbindung?
Bestimmt.
Ja. Weil, ja?
Also weiter unten steht irgendwas von LDAP.
Ah, na dann.
Da
kann ich es ja an mein AD anbinden.
Ja.
Ja, geil.
Mach mal
einfach. Das geht
wieder. Also die haben halt irgendwie auch so Geschichten wie so Volltextsuche und so und ja.
Das wird total gut.
Also 2013 quasi, das ganze Jahr wurde irgendwie shit dran gearbeitet, 2014 ein bisschen eingeschlafen, 2015 und 2015.
Integrations, du kannst es überall, in Git, GitHub, Hubot, Jenkins, Puppet, ja, also Redmine, also Twitter, Django, Track, ja. RSS, E-Mail, selbst in E-Mail kannst du es einbinden, Bitbucket.
Das ist ja verrückt.
Basecamp, also ist Fabricator, in Nagios, in New Relic. Das ist einfach
geil. Kann alles kann es einfach.
Just like.
Also wie gesagt, das sieht so oberflächlich, sieht's eigentlich ganz cool aus. Es gibt da auch Apps, die man sich dafür installieren kann. Was ich schon mal wichtig finde, weil irgendwie nur eine Web-Applikation hilft halt heutzutage irgendwie keinem mehr so richtig.
Also die News, die du da verlinkt hast, war Open Sourcing Zulip Dropbox Hack Weekend Project. Jetzt die Frage, ob das Projekt in der Wochenende passiert ist, ob das
Nee, Zulip gibt's schon länger,
nee, ist irgendwann Hack mal Week gekauft. Project, aber ich genau, also meine Vermutung ist, die hatten vor einer ganzen Weile mal diese Hack Week und haben das mal da gebaut und benutzen das seitdem und das ist halt jetzt irgendwie gewachsen und irgendwann haben sie sich dann mal dazu entschlossen, dass es jetzt weit genug ist, dass man es open sourcen kann.
Okay.
Also klingt nach einem interessanten Projekt. Ich probiere es mal aus.
Okay, geile Sache.
Ja. Kannst du ja mal machen. Kannst ja dann mal irgendwie nächstes Mal drüber erzählen.
Ja,
ob ich das nächste Mr. Mal Butter schaffe. FS. Kannst du mal ausprobieren.
Genau. Butter FS. So cool. Alles so cool. Die Zukunft. So ich sag cool. euch das. Ach nee, ich benutze ja jetzt Scheiße. Ich benutze ja jetzt demnächst Open.
Ich benutze ja jetzt Scheiße.
Ich benutze ja jetzt OS Halbe.
Ja.
Und
aber man muss erst mal schauen, ob deine WLAN-Karte unterstützt wird.
Ist egal, wer braucht schon Internet?
Wer braucht schon WLAN?
Wer braucht schon Internet?
Mit seinem Laptop.
Ist alles alles
alles, so alles safe, alles safe.
Gut. Dann kommen wir zu wo sagen wir? Da
Ruby bekommt neue Syntax irgendwie demnächst.
Ruby.
Wahrscheinlich.
Ach du Scheiße,
komplett
die ganzen oder? Leute umlernen oder was ist der
Nein, Plan? Es ist also es
Wie viel
gibt
Prozent?
Einen neuen Operator, der dazukommt. Die Syntax an sich bleibt gleich, aber es gibt halt einen neuen Operator.
Hallo Heise, danke für diesen oder wer war's? Golem?
Nee, Ruby Langhorn.
Weiß es nicht, ich hab's jetzt einfach mal behauptet.
Ach.
Es heißt Schock introduce safe navigation operator.
Genau, also sowas, das gibt's auch, ich glaube, ich weiß nicht, eine der Sprachen, die sowas in der Art macht, ist Swift. Da hast du halt auch so ein Fragezeichen-Operator, wo du dann halt so ständige Abfragen, wenn dieses Objekt existiert oder nicht nil ist, dann ruf darauf irgendwie eine Methode auf und so weiter und so fort. Und für solche Geschichten gibt's jetzt da halt auch so einen Punkt Fragezeichen-Operator, wo man so diese Checks halt irgendwie einfacher machen kann. Okay. Ich weiß nicht.
In Swift heißt das ganze Konzept Optionals. Das heißt, du hast halt, also der Compiler kennt halt in Swift sozusagen zwei Zustände. Also er weiß, ob eine Variable der Wert zugewiesen wurde oder nicht. Und wenn nicht, zur Compile-Zeit oder wenn der Compiler das nicht sehen kann, dann ist das ein Optional. Und dann musst du das immer so schreiben. Also du musst immer bei Swift immer ein Fragezeichen hinterhin schreiben. Das ist mega nervig, weil du irgendwie, wenn du zumindest es nicht gewohnt bist, so zu programmieren, dann wirfst du die ganze Zeit irgendwo diese Optionals durch. Und manchmal musst du dann aber, dann sagt dir der Compiler, das ist ein Optional, das heißt, es könnte null sein, du darfst das so nicht accessen. Du weißt aber, dass da in dem Moment, also was drinstehen muss, in dem Moment, also zur Runtime wird da was drinstehen, weißt du ganz sicher. Und da musst du ein Ausrufezeichen hinschreiben, damit er auf jeden Fall dieses Optional unwrapped und also ich glaube, ich bin bei Swift immer noch einfach zu arg in meiner alten Objective-C Coco-Denke irgendwie drin, dass ich halt mich die ganze Zeit damit schwer tue. Also bei mir ist es ein einziges, ja, so, muss jetzt ein Fragezeichen hin, okay, mach ich ein Fragezeichen hin, ich glaube. Und dann sagt mir der Compiler, nee, geht so nicht, dann mache ich halt ein Ausrufezeichen hin, so ein Dance. Nee, und das ist auch echt geil, weil du sagst dann irgendwie so, du gibst irgendwas ein und dann sagt der Compiler, der verwendet dann so tolle Begriffe wie explicitly not force unwrapped optional. Und so dann sagst du, genau, und dann sagst du so, what? Und du siehst einfach nur, der Compiler bietet dir an, Quickfix, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Dann denkst du so, Fragezeichen ist, wenn man so die Grundregeln da verstanden, weniger gefährlich als Ausrufezeichen, also probiere ich mir Fragezeichen. Dann sagt der Compiler, ich habe dir zwar gerade Fragezeichen oder Ausrufezeichen vorgeschlagen, ich sag dir jetzt aber, Fragezeichen geht nicht wirklich.
Spoiler, Fragezeichen geht nicht wirklich.
Und dann machst du halt deshalb ein Ausrufezeichen hin. Und dann kommen gleich die ganzen Swift-Gurus wieder zu dir und sagen, wenn du ganz viele dieser Ausrufezeichen brauchst, damit dein Code sozusagen compiled, dann hast du, genau, then you're doing wrong. Dann hast du irgendwie nicht nach Swift Ideologie programmiert. Das ist der Punkt, wo ich dann spätestens anfange, die Programmiersprache einfach wieder in Tonne zu treten.
Naja, ich weiß nicht, wenn man halt eine Programmiersprache hat, die halt neue Paradigmen mitbringt und sowas ich finde das schon ganz cool, dass du halt so Sachen hast, wie du kannst dich darauf verlassen, dass Werte nicht null sind. weil dein Compiler das für dich checkt und weil er dich dann halt auch dazu zwingt, dass du halt guckst, ob die zugewiesen ist oder nicht.
Ja,
muss man sich halt, glaube ich, drauf einlassen.
Sehe ich ähnlich. Ich nehme, also zum einen mal, ich kenne die Welt so noch, wo man halt ganz viele Nil-Checks hatte in Objective-C.
Ja, ich hasse sie.
Ich finde die nicht schlimm. Ich finde vor allem sehr gut in Objective-C. Persönlich finde ich das gut. Ich meine, da muss man halt auch ein bisschen wissen, was man tut. Dass man nicht unbedingt auf Equality mit Nil checken muss, sondern dass man halt einfach nur Ausrufezeichen Variable schreiben kann. Auch das geht ja in Swift wieder nicht mehr. Du musst explizit mit einem Wert vergleichen. Außer es ist ein boolscher Wert, dann kannst du
Ausrufezeichen. Also du meinst quasi bei Objective-C, dass ein Nil oder ist es bei Objective-C
Nil? Eine Nil ist mit einem False identisch.
Ja, in dem Fall. Ist es
nicht
False
identisch, sondern halt
es äquivalent. Es evaluiert in einem boolschen Ausdruck zu False.
Genau. Also du hast eine Variable, wo kein boolscher Wert drin steht, aber die ist Nil und dann schreibst du einfach not, also Ausrufezeichen, Variablenname und dann wird das aufgelöst korrekt so. Und das ist halt irgendwie gefährlich vielleicht. Ich finde nicht sonderlich gefährlich, weil ich es mir noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals auf die Schnauze mitgefallen bin. Mächtig dafür, versus in Swift musst du die ganze Zeit, also es ist echt so eine Programmiersprache, der sie irgendwie Stützräder angebaut haben. Also,
naja, das ist halt,
eine Trottelprogrammiersprache, so wenn ich das jetzt fies sagen würde. Ich will nicht sagen, dass jeder, der in Swift programmiert, Trottel ist. Im Gegenteil, ich finde es ja auch, wie Fladi sagt, gut, wenn eine Programmiersprache aufgrund ihres Designs es ermöglicht, dass der Compiler dir zur Compile-Zeit schon möglichst viel über dein Programm sagen kann. Ja, dass die ganzen Runtime-Fehler, die du halt später dann erst die Bugs irgendwie vielleicht gar nicht mehr so passieren. Ich finde nur, sie haben es bei Swift übertrieben. In Java habe ich ja auch so ein Ding, dass ich da irgendwie Null-Pointer und so kriegen kann, aber da warnt mich nur
die... Ja, dafür fliegen dir die halt in Java ständig um die Ohren.
Ja, das ist dann halt mehr so wie in Objective-C an der Stelle. Also ich hätte mir irgendwie Swift mehr so wie Java gewünscht. Statisches Typsystem, meinetwegen schön und gut, aber nicht diese komischen...
Aber halt nicht komplett durchgezogen.
Nee, das oder hat... Wie? Nee, statisches Typsystem haben sie ja durchgezogen bei Swift, aber...
Ja, nee, bei Java nicht. Also klar, du hast
ein statisches
Typsystem, aber du
meinst wegen primitiven halt Datentypen.
Sorry, ich hab dich gerade nicht verstanden.
Du meinst wegen den primitiven Datentypen?
Nee, ja, die sind ja auch im weitesten Sinne typisiert. Nee, ich meine eher so, dass es halt sowas wie Rumcasten und Nullpointer und sowas gibt.
Naja, Nullpointer hat ja was anderes damit zu tun. Ich finde zum Beispiel auch Rumcasten vollkommen in Ordnung. Also es gibt nun mal eben in dem Design von so einem Programm gibt es nun mal Punkte, wo ich weiß, dass das eine ankommt. Aber aufgrund schlechten API-Designs will ich, steht da halt was anderes und dann muss ich halt das forcieren. Und das ist auch so ein Ding, was in Swift irgendwie entweder schwer ist oder die ganze Zeit notwendig. Ich weiß nicht, tu mir schwer mit der Sprache. Ruby ist da ja nochmal ganz anders. Ruby ist ja hier Multiparadigmen und weiß nicht was. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen.
Hör auf Steroiden, Mann.
Ihr habt ja auch keinen Compiler in dem Sinne, also.
Doch, den sieht man nur nicht.
Ja.
Also Ruby wird tatsächlich beim Ausführen erstmal nach Bytecode kompiliert, aber es ist halt eine dynamische Programmiersprache und dieses Feature, um das es da geht, ist halt auch eine reine Runtime-Geschichte.
Genau, das ist ja reiner Syntax-Sugar im Prinzip wieder, oder?
Genau, im Endeffekt ist es nichts anderes als einen Check, ob irgendwas falsy ist und dann danach noch was weiteres, was man irgendwie da drauf aufrufen
Okay, will. dann ist das im Prinzip ähnlich wie bei Groovy. Bei Groovy kannst du auch im Prinzip, also wenn du hier so Profile, ich nehme jetzt mal das hier aus dem Buch Beispiel, u.profile.thumbnails.large nur schreiben würdest. Yep. Das wäre jetzt zum Beispiel Java. Und dann kannst du in Groovy u Fragezeichen, Profile Fragezeichen und so weiter. Also das ist genau das Gleiche. Ja. Also das einfach dann nicht einen Null-Pointer schmeißt, sondern dann einfach sozusagen silent, nicht fail, sondern einfach still sagt, okay, füll einfach nicht mehr weiter aus. Genau. Geh bis zu dem Punkt, führ es nicht mehr weiter aus.
Also ich bin da so, auf der einen Seite sehe ich, okay, das kann in bestimmten Situationen einen Code vielleicht prägnanter und besser lesbar machen. Auf der anderen Seite widerspricht dieses Method-Chaining halt auch gutem Programmierstil und auch ständige Nil-Checks, wenn ich schon einen Code lese, der so Sachen ständig sich selbst wieder hinterfragt, statt dass er einmal validiert, dass irgendwas gesetzt ist und danach davon ausgeht, dass es so ist. Oder also einmal mal sicherstellen, dass man halt die Werte, die man da auch aufrufen will, auch wirklich vorhanden sind. Ja, also ich persönlich sehe das so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, okay, Syntax, die macht es ein bisschen einfacher, bestimmte Sachen zu schreiben. Auf der anderen Seite macht es vielleicht auch zu einfach, wirklich schlechten Code zu schreiben. Das ist so mein Problem, was ich mit so einer Geschichte habe.
Also mein Problem wird sein, ich will dann irgendwie Ruby-Shit deployen und dann, oh lol, falsche Version. Weil ja, das wird auf jeden Fall immer berechnen.
Ja, das ist halt das nächste Ding bei so einer neuen Syntax. Die wird jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in was von der Ruby-Version die überhaupt mit reinkommt. Und dann muss man halt, bis man sowas überhaupt mal benutzen kann, muss man wahrscheinlich ein paar Jahre warten, bis dann so die gängigen Ruby-Versionen das alle irgendwie drin haben, bis dann so mal der Rest weggestorben ist. Ja, aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, könnte Debugging-Probleme verursachen und könnte halt auch irgendwie weiter, weil es halt bequem ist, schlechteren Code verursachen, sag ich mal. Oder beziehungsweise es macht es zu einfach, schlechten Code zu schreiben. Aber ja, so ich meine, im Großen und Ganzen muss man sich dann wahrscheinlich auch mal überlegen, so als, weiß ich nicht, als Community, als in seinem Team, es gibt ja irgendwie Coding Guidelines, an die sich Leute dann versuchen zu halten oder die man vielleicht auch automatisiert enforcen kann. Und da wird's dann mit Sicherheit früher oder später irgendwelche Patterns geben, wann das gut einzusetzen ist und wann nicht. Ich würde das jetzt einfach mal auf uns zukommen lassen.
Ja, ich meine, ist
sonst irgendwas ist das, zu Ruby,
also,
oder?
Ich hatte irgendwie mehr erwartet, mehr.
Nee, es ist gar nichts Besonderes eigentlich.
Ein neuer Operator und den kannst du nutzen oder nicht. Und natürlich kannst du ihn nur dann nutzen, wenn er von der entsprechenden Runtime unterstützt wird. Wie ist das denn eigentlich, wenn du, da frage ich wahrscheinlich den Falschen, du entwickelst wahrscheinlich nicht in Ruby mein. Lässt das irgendwie immer, wenn du savest oder so, schon diese Compilation in Bytecode irgendwie durchlaufen?
Nee, das passiert. Also ich glaube nicht, RubyMine hat da auch keinen Zugriff drauf. Das ist was die RubyVM von alleine macht. Und das ist jetzt zum Beispiel auch nicht so wie in Python, dass das dann irgendwie auf der Festplatte gespeichert wird oder so, sondern das ist rein, was in Memory in der VM passiert.
Das heißt, aber das lässt irgendwie den Interpreter gegenlaufen oder so und checkt dadurch, dass die Syntax passt, oder?
Ja, also du baust, im Endeffekt ist es ja so, im Endeffekt das. Was du halt machst, ist, du machst eine lexikalische Analyse von deinem Source Code, dann wird das Ganze in einen Abstract Syntax Tree geparst und der wird dann quasi nach Bytecode übersetzt.
Okay. Und schon bei dieser lexikalischen Analyse kannst du halt grammatikalische, genau, und möglicherweise auch schon semantische Fehler, wenn du einen Static Analyzer oder so gegenlaufen lässt, feststellen.
Genau.
Okay.
Aber ich glaube, also so eine Idee wie RubyMine, ich glaube, die haben da ihre eigenen Geschichten. Ich bin mir nicht sicher, ob die da den normalen Ruby-Interpreter dazu benutzen.
Die haben, typischerweise ihre eigene Erkennung von Code-Issues und so, ja.
Genau.
Okay.
Gut. Dann
what da is next?
Kommen wir zu Google.
Google.
Von Ruby zu Google.
Google. Ach, Google.
Ja, Google hat angekündigt, sie machen demnächst Podcasts.
Geil, werden wir da supportet, kriegen wir eine Million Geld.
Ne, über was so machen die Podcasts? Nee,
die machen selber Podcasts.
Nee, die machen nicht selber Podcasts, sondern
geben uns Geld.
Die geben
sie
uns
werden gerne Podcast
publishen. Oh yeah, wir
genau, werden reich. Die geben uns Geld, dass wir podcasten. Ja, das wäre auch gut.
Das wäre eine geile
Sache. Sie werden, genau, sie machen das, was Apple auch macht. Sie verbreiten halt
Postkarten. E-Postkarten.
Genau, E-Postkarten.
E-Postkarten im Internet. Sie Podcast. Ich versuche dieses Wort noch ein paar Mal.
Das hast du geschafft. Wie kommen wir da rein, dass wir auch gepostcastet werden?
Noch gar nicht, weil es ist erstmal natürlich USA only.
Ah.
Ja, das ist ein bisschen schade. Oh. Ich meine, sie lesen erstmal die iTunes-Tags wohl aus, aber es wird auch noch spezielle geben für Google Play Music Podcast, keine Ahnung, wie sie das dann nennen. Ja, also noch sind wir ein bisschen raus, aber es kündigt sich an, dass ihr demnächst nativ auf eurem Android Podcasts hören könnt und dafür.
Kriegen wir dann CDN gesponsert oder?
Du,
ich hätte gerne das quasi, das ist alles Magic.
Wir haben doch schon ein CDN.
Ja, noch eins.
Das CDN ist mein Server, den ich jeden Monat bezahle, also beschwer dich nicht.
Nee, ist geil.
Ich sponsere das CDN.
Ja, deswegen ja. Und wenn du das nicht mehr machen müsstest, wäre doch eine geile Sache.
Ja.
Weil es quasi in die Vault geladen.
An die ganzen Amerikaner total schnell dann so runtergeladen werden kann. Bam.
Die Amerikaner können runtergeladen werden. Mehr.
Ich lade mir also so ein Amerikaner. Das Problem ist ja halt auch, ja. Also was ich irgendwie nicht so richtig verstehe an dieser Geschichte ist, die behaupten ja, okay, und wir kuratieren dann automatisch Podcast für dich und wir erkennen dann, in welcher Situation du welche Podcast hören willst und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das gut genug hinbekommt, dass ich das irgendwie benutzen wollte, aber
dann benutzt
weiß
halt.
Ich nicht.
Werden wir ja sehen. Ist ja ganz einfach. Ja. Wir warten
du benutzt ja auch kein Android, also hast du dieses Problem auch nicht.
Aber das gibt's bestimmt auch für Apple Computer.
Ja, also es kann ja, ich meine, Google Music gibt's ja, glaube ich, auch für iOS, oder?
Google Play Music.
Oder Google Play. Google Play gibt's auf jeden Fall für iOS.
Siehst du? Bam. Google Play Music.
Bam.
Das ist eins weiter nur. Nee, keine Ahnung, müssen wir jetzt mal schauen.
Also die meisten reach your Android audience, also...
Ja, schon, das ist jetzt vorerst mal. Ich gehe schon davon aus, dass es früher oder später dann die anderen Google-Apps gibt's ja auch auf iOS.
Gut, also ich wollte jetzt auch nur sagen, es kommt irgendwann, mehr wissen wir auch noch nicht, wenn es soweit ist, dass man uns darüber auch hören kann, werden wir da bestimmt nochmal drüber reden.
Genau.
Ja, aber ihr seht,
wir das
Podcast-Business ist big.
Ja.
Ja, selbst Google-Business mischt
da. War da nicht Soundcloud demnächst ist?
Soundcloud.
Da war doch auch dem letzten Mal was, dass Soundcloud jetzt irgendwie auch
an Podcast macht auch
Podcast CDN
Sie wollten ja ganz am Anfang nicht, also ganz am Anfang ging es irgendwie mal darum, warum macht ihr nicht auch ein bisschen Podcast und nee, wir wollen nur Musik machen. Durchaus sein, dass sie sowas jetzt auch machen.
Ich meine, wir haben da auch mal drüber gesprochen. Und, naja.
Ja, aber ich meine, du musst ja, wenn du es bei Soundcloud hostest, dann auch dafür bezahlen und...
Genau, das war, dass sie Podcasts hosten.
Und dann musst du schon 9 € im Monat zahlen oder sowas hier. Ist halt die Frage, ob sich das für uns lohnt.
Aber apropos Musik, gibt's jetzt neue Musik von Amazon oder so?
Ja.
Oder kommen wir da später zu?
Kommen wir dann dazu.
Es hätte so gut gepasst, aber das
können wir... Amazon-Thema sind. Jetzt sind wir noch im Google-Thema.
Wir haben das heute nach amerikanischen Firmen, weil wir vorher so auf die amerikanischen Firmen geschimpft haben.
Ah, später kommt auch die amerikanische Security-Firma und die amerikanische Firma Linux. Was sind das für Firmen?
Die amerikanische Firma Messenger.
Ja, wer kennt sie nicht?
Ja. Messenger.
Oh, gespoilert. Org.
Messenger. Messenger.com.
Ja.
Das okay, also, dann Googler hat mal alle Kabel sich bestellt und durchprobiert.
Yo,
alle USB-C-Kabel.
Das ist ein sehr cooler Service.
Guter Service,
der von dem Benson Leung. Das ist ein Googler und der arbeitet irgendwie, glaube ich, im
Chromebook
Pixel Team oder so. Der hat sich mal eine ganze Reihe von USB-C-Kabeln, die auf Amazon verkauft werden, vorgenommen. Und hat die mal untersucht, weil das Problem an der Sache ist halt, du kaufst halt irgendwie so USB-Kabel und sagst so, ja, ein USB-Kabel steht, geht, ne? Und guckst halt nicht groß, ob das certified ist, im Sinne von, dass es auch nach den entsprechenden Standards funktioniert. Das eine ist Geschwindigkeit, aber das, was er hauptsächlich herausgefunden hat an der ganzen Geschichte, ist Problematik mit Stromaufnahme. Das heißt, häufig sind das einfach nur dumme Kabel, die da nichts irgendwie machen oder über die halt dann nicht die richtige Aufnahme auch negotiated wird. Er hat da zum Beispiel Dinge rausgesucht, wie das halt irgendwie, wenn man Kabel an ein Chromebook Pixel dranhängt zum Laden, weil das nicht sauber spezifiziert und geregelt ist, dann wird es irgendwie versuchen, 3 Ampere über dieses Kabel zu ziehen und das kann halt eben sein, oder das ist sehr wahrscheinlich, dass der USB-Hub oder Charger so viel 3 Ampere nicht kann und dann halt davon kaputt geht. Also weil er halt versucht zu geben und zu geben und zu geben und dabei sich halt überhitzt und wenn der dann keine entsprechende Schutzschaltung hat, dann geht er halt kaputt. Da sieht man halt wieder, dass halt der ganze Billo-Kram irgendwie häufig nicht unbedingt das Beste ist. Er hat aber auch einige Kabel herausgefunden, die er sehr gut bewertet hat. Das sind dann in der Regel auch meistens die etwas teureren.
Verdammt.
Teurer im Sinne von $8 versus was weiß ich. Wobei sogar manche von den teuren Kabeln sind sogar die schlechtesten. Also die, zum Beispiel hier das schlechte mit nur 2 von 5 Sternen, das irgendwie das den Hub und den Charger theoretisch beschädigen kann, kostet $12. Also lohnt sich mal zu gucken.
Netter Service von ihm.
Genau, der hat es nämlich da mal ganz gut auf einer technischen Ebene auch untersucht.
Gut.
Dann weiter auf einer technischen Ebene untersucht hat Project Zero. Das ist ja auch irgendwie das Team von Google, die da irgendwie sich zusammentun und Bugbashing gerne mal machen. Und die haben sich mal gedacht, dass sie mal eine Woche lang zusammen sich einen Samsung Galaxy S6 Edge vornehmen. Sie haben ja schon bisher häufiger Nexus-Devices untersucht, also auf Sicherheitslücken. Das heißt, bei Nexus-Devices können sie halt typischerweise direkt an Android Open Source rangehen, ne? Also AOSP Project, weil das ja da im Prinzip läuft da Vanilla Android drauf oder Stock Android oder wie man es nennen will. Und bei Samsung ist das ja nicht so. Die haben ihren eigenen Layer, den sie noch oben drauf legen, plus halt Modifikationen auch des Source Codes. Den Layer nennt Samsung TouchWiz. Und das haben sie sich mal irgendwie angeschaut und nach einer Woche anschauen hatten sie irgendwie 11 kritische Zero Days. Gefunden.
Ups.
Haben sie alle als entsprechende Bugs bei Samsung und auch im entsprechenden Bug-Tracker gefeilt. Mittlerweile sind die, glaube ich, bis auf 3 gefixt worden. Das heißt, es gibt ein Maintenance-Release von Samsung für User, das diese Vulnerabilities fixt.
Ja,
aber
spricht die auch einer ein?
Kommen wir gleich dazu. 3 sind noch offen.
Ja.
Unter anderem so eine so schöne wie Samsung frickelt an der E-Mail-Darstellung rum, also mit dem Standard-E-Mail-Client von Samsung, den sie dir da installieren, in dem TouchWiz. Da sanitizen sie halt einfach kein HTML-Content. Wenn du da irgendwie JavaScript in den HTML-Buddy von deiner E-Mail rein injectest, dann
ist das gut.
Galore, kein Problem, hier, zack, ist ja nur eine E-Mail, was soll schon schief gehen? Was, E-Mail kann JavaScript? No, was?
Was, Web wird über E-Mail verschickt?
Ach, Quatsch, na Quatsch.
Das ist ein Feature.
Ich hab gedacht, das geht doch über Fax.
Und das Interessante daran ist übrigens auch, dass sie das am 29. Juli reported haben mit einer 90 Days Disclosure Deadline.
Das heißt,
also alle diese Sachen, die sie deshalb sind die jetzt public. Also die haben sie vor 90 Tagen submitted und haben gesagt, hier Samsung, 90 Tage Zeit. Mhm. Und die sind halt noch nicht gefixt. Diese 3, die da übrig sind. Zumindest das erste ist eben E-Mail Script Injection und das ist halt schon peinlich. Vor allem, wenn da steht, also so wie da steht, wie einfach das ist. Die anderen Sachen sind ein bisschen aufwendiger.
Jetzt sind die 8 gefixt, ja. Was ist mit den Fixes jetzt?
So, davon gibt's ein Maintenance-Release von Samsung und das wird anscheinend eben ausgerollt zum Kunden.
Auf welche Geräte? Auf alle? Also machen die echt haben die dann eine eigene Android-Version, die sie komplett Android 5.1.2.3.6 mit TouchWiz-Dings oder aktualisieren sie nur ihr TouchWiz?
Stell dir das ein bisschen so vor wie bei Ubuntu. Du hast die Version der Library und dann gibt's einen Patch-Level von Ubuntu, den sie hochzählen. So musst du dir das in etwa vorstellen. Das heißt, typischerweise ist die Version vorne, also TouchWiz hat eine Version, aber das ist nur eine interne Zählung, die siehst du irgendwie dann noch auf einer weiteren Infoseite. Aber das Update, das sie rausgeben, das hat auch eine Version. Und da nehmen sie typischerweise irgendwie, zumindest habe ich das bei Samsung bisher so gesehen, da nehmen sie halt vorne die Major-Version vom Betriebssystem, also Android 5, 1, la, und dann kommen hinten irgendwie ein paar kryptische Bildnummern von Samsung. Wie heißt zum Beispiel das eine Und sie machen dann auch noch interne Bildnummern für die Security-Updates und ich weiß nicht was, das ist alles total wirr. Das hängt auch immer damit zusammen, was davon mit Bugs im Android Open Source Project zusammenhängt. Aber in dem Fall sind das alles nur Bugs sozusagen von Sachen, weil Samsung sie geändert, gepatcht oder eben eigene Samsung eigene
Software. Verschlimmbessert haben.
So, ich kenne einige Leute in meiner persönlichen Umgebung, die Samsung-Geräte haben.
Mein herzliches Beileid.
Ja, danke. Da ist es teilweise so, dass die teilweise werden die dann pushmäßig darauf hingewiesen, dass es da ein Update gibt und dass das auch schon runtergeladen wurde und dass sie jetzt nur noch hier auf OK drücken müssen und sie auch gar nichts anderes mehr drücken können und das wird jetzt installiert.
Also so ein bisschen so wie so ein Standard-Android-Update halt.
Genau. Ich kenne aber auch einige Fälle, wo ähnliche Updates nicht ankamen. Also die haben da alle so komische Rollout-Mechanismen, die so irgendwie von der Großwetterlage abhängen und so, weiß nicht.
Ja, das
und dann lohnt sich's halt immer mal wieder. Also es gibt unter Einstellungen, Informationen, whatever, gibt's so einen Nach-Update-Suchen-Button, sowohl, glaube ich, in Android, Stock-Android, als auch da. Und das lohnt sich dann, den mal zu drücken. Aber es weiß von den Samsung-Kunden da draußen noch keiner, dass er betroffen ist. Und wenn sie ihm das nicht force ausrollen,
dann bleiben sie halt auf 2.6.
Dann bleiben die auf die...
So ist es doch auch, oder?
2.6 gab's nie, aber...
2, was war was anderes? Das letzte
Mal. Linux 2.6.
Nee, auf Android 2. Oh, was war das letzte?
2.3. Der letzte 2.3.
Ich meine natürlich 1.6, sorry. 1.6.
1.6, ja.
1.6.3 oder was auch
immer. Ich glaube, das Galaxy S6 würde mit 1.6 nicht laufen.
1.6.4.
Aber, ja. Ich finde vor allem interessant... Die haben sich da irgendwie eine Woche mit befasst und haben 11 Zero Days gefunden. Oder nicht Zero Days, sondern halt 11 Lücken, wo sie dann den...
Man muss ja auch sagen, das sind schon ganz schön coole Leute. Das darf man immer nicht vergessen. Das sind ja Leute, die haben echt einen fucking Plan, was sie tun.
Und, also ich meine, das sind schon Zero Days.
Ja, die waren
davor nicht bekannt. Also.
Ja. Ja, so ist das.
Ja, Zero Days sind ja so lange, wie sie quasi nicht bekannt sind. Also auch nicht dem Hersteller. Naja. Jetzt ist quasi Day One und ist quasi genauso schlimm, weil es immer noch nicht gepatcht ist.
Zumindest ein großer Teil.
Ja, ein großer Teil und große Teile von Handys. Aber es gibt ja auch dieses ganze State-Fry-Zeug, da gibt es ja auch genug Telefone, die es quasi niemals gepatcht werden mehr, weil die alt sind. Und das ist ja noch ein ganz viel schlimmeres Problem, finde ich, ja.
Ja, alte Telefone sind echt ein Problem.
Ja.
Ja, also die Sache ist halt genau die, das ist jetzt ein Device von Samsung. Da ist bestimmt viel generische Software, die Samsung an ihr TouchWiz-Sache macht und viel oder ein großer Teil auch angepasst an diese Version. Ne? Also es ist ja auch ähnlich wie bei Autos. Ja, da kommt das neue Modell von dem Handy raus, das hat dann irgendwie Special Build XYZ von der Version und da sind dann vielleicht die Vulnerabilities drin, da im nächsten sind die drin und da in die. Das ist ein mittlerweile völlig unüberschaubarer Haufen geworden. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie irgendwie sich jetzt einfach irgendwie noch so mal so ein S5 oder so vornehmen und das untersuchen und da die letzte Software drauf spielen und da sind auch ein paar der Sachen immer noch nicht gepatcht, weil Samsung da es noch nicht hingekriegt hat, da einen Maintenance-Release auszurollen oder so. Und da haben die sich auch selber keinen Gefallen getan mit ihrer rasanten Produktpolitik.
Rasant.
Finde ich schön. Nee, ist ein tolles Wort einfach.
Ja, rasant ist gut, habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Finde ich, sollte man öfter benutzen.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Gut, dann gehen wir doch rasant zum nächsten Thema
über. So rasant, wie wir heute abgehen, brauchen wir wahrscheinlich noch bis übermorgen.
Ja, weil man kann jetzt auch rasant E-Mails beantworten.
Mit automatisch beantwortet.
Ja, rasant.
Direkt automatisch die E-Mail kommt rein und muss nur sagen.
Okay, abschicken.
Mama.
Bugger.
Ja.
Da kommt
ich möchte
schon so,
diesen Newsletter nicht mehr bekommen.
Willst du ihm absagen? Wir haben für dich abgesagt.
Bam.
Wird einfach automatisch gemacht. Es wird einfach nicht gefragt, es wird nicht nachgefragt, es wird gleich gemacht. Nee, ganz so schlimm ist noch nicht. Worum geht's? Eine neue Funktion in Android, Google, Mail-Zeug. Ich weiß jetzt nicht. Ist bisher nur Research, gell? Also ist es noch nicht drin.
Nee.
Aber es soll vielleicht irgendwann mal reinkommen, dass du dann mit deinem Android, wenn du Google Mail benutzt und viele Android-User machen das ja wohl, habe ich gehört, weil
ja, es kommt halt mit.
Kommt halt mit, ja. Und man muss ja eh so ein komisches Konto anlegen und das heißt, du hast quasi beides automatisch.
Du musst nicht mehr zwingend, aber Es ist einfacher.
Keine Ahnung. Wenn das geht das überhaupt? Eingebaut. Kannst du dann überhaupt noch den Store benutzen, wenn du keinen...
Ich glaube nicht, oder?
Nee, den Play Store nicht, aber andere.
Doch.
Ja, das macht doch keiner.
Kannst du einen Google-Account anlegen und trotzdem keinen Mail haben.
Auch das, ja.
Also es gibt alle Möglichkeiten, aber für normale Leute gibt es die Möglichkeiten nicht.
Genau, es gibt ja. Genau. Die haben dann halt einen Google-Mail-Account und die Google liest alle eure E-Mails und analysiert die, blendet Werbung ein vielleicht.
Und macht Replies.
Und macht jetzt auch automatisch, schlägt es dann vor, was du auf diese E-Mail antworten könntest. Das heißt, da kommt dann so eine E-Mail rein, was weiß ich.
Kann ich die Templates bearbeiten? Ich hasse dich, please stirb.
Please stirb.
Please stirb. Ja,
please,
genau
stirb.
So.
Please stirb now.
Ja. Ja. Arnold Schwarzenegger.
Die now.
I'll be back. I'll be back. Please stirb now.
Was
Brain.
Beispielartikel, wo Google im Google Research Blog steht dann halt
automatisch die antwortet auf deine beschissenen Kommentare. So, ja, du bist ein dummer Eierkopf. Und zwar zu jedem Kommentar.
Dieser, so wie dieser Kundendienst auf Facebook.
Der Kundendienst, ja, genau.
Der also alle noch. Wären sie jetzt kein amerikanisches Unternehmen, könnten sie einfach auf alles, was du als E-Mail bekommst, Brüste antworten. Das passt eigentlich fast immer.
Naja, können das schon antworten. Sie dürfen halt bloß keine mitschicken.
Genau, sie dürfen keine Brüste.
Also, was ist mit ASCII-Boobs?
Ein Wort. Hallo.
Ja. Genau. Bloß Fuck müssen sie wegpiepen, aber Brüste
E-Mail auspiepen. Wenn
du kriegst dann eine E-Mail von einem und es macht dann so du oder machst du die E-Mail auf und für alle laut hören wir so piep.
Genau. Während du sie liest, ja.
So, immer wenn es. Sie scannen deine Augen, ja, und genau. Schauen bei jeder Sakade schauen sie nach.
Das ist jetzt die nächste.
Sie wollten das Fuck lesen, wir haben es mal überblendet hier und haben es ausgebiept. Ja. Der ganze, wenn du mit den Augen, das ganze Screen wird kurz rot, so piep.
Piep, genau. Visual.
Ja.
Visual Bell dann, ja.
Smart Reply ist tatsächlich eine tolle Sache.
Hast du es, würdest du es benutzen?
Nö.
Nicht, weil ich ja schon Google Mail benutze, ne?
Ja.
Ja, und E-Mail ist ja eh tot als Kommunikationsmittel, aber im Chat vielleicht, ich weiß nicht.
Das wäre lustig, wenn du dann zwei Leute hast, die diese Smart Reply anhaben.
Bam. Ja, da kann man dann so lustige Spiele machen, wie immer bei diesem
Siri versus Siri.
Wie nennt man denn diese auf iOS diese Wortkomplettierungsbar?
Ach so, ja, das Spiel ist sehr gut. Die Autocompletion oben, ich weiß auch nicht.
Ja, genau, einfach immer in die Mitte drücken oder einfach immer links drücken und gucken, was für Sätze dann dabei rauskommen.
Das
ist auch ganz
gut. Das ist bei mir und Bekannten von mir anerkanntes Spiel, dass man hin und wieder mal irgendwie so einen Satz schreibt, indem man nur das oben in der Mitte drückt. Und dann irgendwann auf Senden drückt und schaut, ob der andere merkt, dass man den nicht selber geschrieben hat. da kommen teilweise sehr coole Sätze bei raus. Interessant kurz noch, ich habe das heute irgendwo gelesen, bei Airbnb ist das so, wenn du mehrere Unterkünfte angefragt hast für einen gewissen Zeitraum, also keine Ahnung, willst jetzt irgendwie hier nach London oder so und fragst da gewisse Unterkünfte an für einen gewissen Zeitraum, und dann kriegst du von einem eine Zusage, dann fragt dich die Airbnb iOS App, ob du den anderen absagen willst, und wenn du dann sagst, jo, dann schreibt die denen automatisch eine Nachricht in deren Sprache, damit die sie auch richtig bekommen, so nach dem Motto, ey, der sowieso braucht keine Unterkunft mehr, der ist versorgt, ciao. Finde ich eine coole Sache. Und ich finde es vor allem cool, dass sie ihn vorher nachfragen. Weil das macht Google nämlich in der Regel nicht. Die sagen, wir haben es für dich gekauft.
Wir haben eure Daten. Wir machen das mal.
Wir wissen, was du willst.
Ja. Was passiert dann mit Spam, der dann doch bei Gmail durchgekommen ist? So, enlarge Penis und Google weiß so, ja, der braucht es, kein Problem. Einmal einkaufen. Ich hätte gern einmal 200 Viagra.
Ich finde einfach diese Vorstellung so geil. Es kommt so irgendwie eine Mail rein. Weißt du, irgendwann so hockst du da, machst irgendwas, kriegst gar nichts mehr mit und dann kommt nur so eine Mail rein oder also dein Handy leuchtet auf so, du hast noch 30 Minuten, um zu deinem Ziel zu fahren. Hä? Was? Wie? Naja, da kam vorher eine Mail, da hat irgendwie deine Frau gefragt, ob du sie da irgendwie Blumen abholen könntest. Dann hat Google einfach mal, weil es um Blumen und Frau geht, gleich mal gesagt, ja Schatz, mach ich. Hat dir einen Kalendereintrag eingesetzt, hat die Öffnungszeiten von dem Laden gecheckt, hat gecheckt, wo du bist und hat gesagt, du musst jetzt losfahren.
Ansonsten ist es zu spät, Junge.
Und die Blumen hat er schon bestellt und bezahlt mit
der Genau.
Ja, das Google Auto ist schon davor gefahren. Ja, das hatte ich schon
und,
abgeholt.
Und dann kommst du bei dem Blumenladen an und dann sagt der Blumenladen, ja, wir haben es doch schon zu ihrer Frau geschickt.
Zack.
Und dann fährt das Google Auto traurig weg. So. Fährt dann langsam in die Tiefgarage. War schon total glücklich, dass es endlich jemand abholen kann. Und dann,
the future is stupid.
Awesome. Ich würde es kaufen.
A++. Would reply again.
Would reply again. Would reply
again. Oh boy. Okay.
Sehr schön. Also, keine Ahnung.
Noch Meinungen zu Smart Replies?
Die beste Sache auf der Welt, wo
gibt's. Es gibt hier auch noch so einen Artikel, wo Google das kurz irgendwie erklärt.
Ja.
Die Technik dahinter.
Und ist geil?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich sehe nur den Link hier.
Gibt es auch für Chat?
Nee, da kannst du ja nicht deine E-Mails vorher analysieren.
Nur dein Chat.
Ja, aber die Chats analysieren, werden sie reinkommen. Weil das ist halt noch sehr viel komplexer, sowas zu machen, weil du dann ganz viele kleine Chat-Nachrichten zusammenstückeln musst, um den Kontext zu bilden.
Du kannst bestimmt, also bei Slack kannst du bestimmt einen Bot schreiben, der für dich automatisch antwortet.
Ah, ich weiß nicht. Gut.
So eine Eliza einfach dranhängen.
Also wenn die...
Was denkst du über Blumen?
Erzähl mir mehr von
deine Mutter.
Penis. Das hört sich sehr interessant an.
How does deine Mutter make you feel?
Wie fühlst du dich dabei? Genau.
Ja.
Gute ja, Sache. Oder die Frage einfach wieder zurückspielen.
Okay, Linux, ja. Machen wir weiter. Achso, nee, wir haben Facebook.
Ich habe noch ein Ding, das sehr lustig ist bei Google. Und zwar, und das bringt uns vielleicht irgendwie zum, geht nicht ganz. Also, Facebook ist ja so eine App. Mögen anscheinend viele Leute. Stürzt anscheinend hin und wieder mal bei Android ab.
Kann ja nicht
geht sein. Am Ende dann unter anderem so weit, dass Googler in den Android Source Code, in irgendwelche Core Libraries, Patches reincommitten.
If Facebook, dann...
Ja, so ungefähr, also weil Facebook da auf irgendwelche Private Fields zugreift, mit irgendwelcher Reflection, die sie da irgendwann mal gemacht haben, weil sie wahrscheinlich irgendwie backwards compatible oder so sein wollten oder irgend so ein Scheiß. Und jetzt gibt's das Field nicht mehr oder das Field heißt jetzt anders oder so. Und dann geht da ein Googler wieder her und benennt das Field wieder um, damit die Facebook-App wieder nicht mehr crasht. Im Android-Source-Code.
Das ist einfach so traurig, ey.
Doch, super. Denn der Hund mit dem Schwanz wedelt.
Hey, das ist...
Ja, also ich glaube, das Ding ist halt, du willst halt nicht, dass wahrscheinlich so die meistgenutzte App auf deiner Plattform irgendwie ständig crasht.
Ist mir scheißegal, dann sollen die ihren Code richtig hinkriegen.
Ja, stimme ich dir theoretisch ganz... stimme ich dir zu. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie das Betriebssystem umgeschrieben wird, damit irgendeine App, die da drauf laufen soll, weiter funktioniert. Aber ich kann das verstehen, dass Google das tut, weil Facebook da halt schon ein sehr mächtiger Spieler in diesem Spiel
ja,
ist.
Ja, aber ich meine, das...
Ja.
Ich hätte das jetzt auch gesagt, okay, Facebook muss ihren Shit ändern. Aber wahrscheinlich haben wir immer noch ihr Problem mit zu vielen irgendwie Java-Dateien oder so ein Quatsch, dass sie sich selber patchen müssen, was sie jetzt aber nicht mehr dürfen. Und deswegen muss es quasi von Google jetzt gelöst werden für euch. Was war denn das? Facebook war irgendwie so stolz, dass sie irgendwie mit ihrer Facebook-App
ja, sie
irgendwie
zu viele,
Binary-Patching zu viele von ihrer eigenen App gemacht haben, weil die dann, keine Ahnung, das war super
cool. Dann haben sie zu viele Classes gehabt, weil die Android-Runtime nur mit so und so viel 1000 Classes klarkommt oder so und dann muss so ein, ja, das ist ein ganz witziges Ding, wo so Firmen wie Facebook gerne mal dran stoßen, jede normale App stößt an dieses Limit niemals ran, irgendwie mit wie viele Klassen und so du maximal haben musst. Und ich glaube, Methoden oder Klassen, eins von beiden ist es. Es gibt so ein Limit. Und wenn du da dran stößt, dann macht halt irgendwie der Compiler da irgendwie mehrere, was weiß ich, Multiple Decks oder irgend so. Das ist esoterischer Scheiß, wo eine normale App nie drankommt, aber die Facebook-App ständig dran rumkratzt, weil die halt einfach mal, ich weiß nicht, die haben
so
einfach
huge
so,
ist.
Immer so ein Dump irgendwie so.
Aber das ist ja auch voll der Quatsch, weil es kann ja nicht so viel, oder? Ich weiß es nicht. Kann Facebook-App
kann schon extrem viel und das Fiese an der Sache ist ja, die haben immer ganz viele Funktionen schon drin, die noch nicht aktiviert sind, die sie dann durch irgendeinen Schalter noch aktivieren und ganz viel, das sie dem einen User zeigen, ganz viel, das sie dem anderen User zeigen und so. Also
so. Also die, das heißt, die fahren ihre quasi ihre AB-Tests, ihre Feature-Flag, diese ganzen Geschichten fahren die nicht nur auf der Webseite, sondern auch in ihren Apps.
Natürlich.
Muss wow. Doch,
aber okay. Sicher.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist echt interessant.
Und also das Witzige ist auch immer auf einem so dünnen Level. Und ich meine, kaum einer unterhält sich darüber und sagt so, hey, gestern sah die Facebook-App bei mir so aus und bei dir so. Und manchmal merkst du es gar nicht, weil es ja auch über längere Zeit läuft und du guckst ja nicht in die Facebook-App von einem anderen rein. Und interessant ist noch die Frage, ob sie sich dann, was sie eigentlich machen müssten, die Variante, also A oder B, ob sie die dann an deinem Account befestigen oder an deinem Device, sodass du, wenn du dich mit dem gleichen Account auf dem Device eines anderen Users einloggen würdest, da auch dann das Facebook so siehst, wie du es auf deinem Device siehst. Ja, weiß ich noch nicht. Wird man wahrscheinlich auch nicht raus.
Okay, also dieses Ding mit Facebook war für Android 2.2 und 2.3, wo sie da irgendwelche Line-Buffer nur 5 Megabyte hatten, aber irgendwie sie viel mehr gebraucht haben.
Okay, das
und die dann quasi ihr eigen, also quasi in sich selber irgendwie Shit umgeschrieben haben, damit das funktioniert hat.
Ja, ich glaube, sie haben da irgendwie Bytecode on the fly generiert, weil irgendwelche Dinge sonst nicht funktioniert haben.
Geflochte steht auf jeden
Fall.
Ja, gut, so ist halt.
You know you're doing something wrong.
Ja.
When you have to do this.
Auf jeden Fall.
Andere Leute, die Bytecode umschreiben, Linux.
Ja,
Linux,
genau.
Oh, Linux.
Neuer Linux-Kernel ist raus. 4.3. Und ja, meistens geht ja immer um Treiber. Auch diesmal natürlich wieder Grafikkartentreiber. Und die können jetzt OpenGL 4.1. Da sind auch teilweise Sachen zurückportiert worden. Ältere, also das neue Ubuntu hat ja nur ein 4.2er-Kernel, in Anführungsstrichen nur. Und da haben sie sich auch schon ein paar Sachen so rausgenommen, dass das vielleicht funktioniert bei ihnen. Also ganz wichtig natürlich, wenn man Spiele spielen will und deswegen auch selbst in dem neuen SteamOS sind ein paar Sachen da schon reinportiert worden, dass auch der eventuell das schon können soll. Mal gucken. Ja, dann was ist noch Neues in 4.3 drin? X3 Code ist entfernt worden, weil
X4, nobody wants X3.
Naja, gut, weil X4, der X4
kann das ja schon alles.
Kann ja auch ein X3 mounten. Von daher war der überflüssig. Ist auch mal wieder ein Kernel seit langer Zeit, der kleiner geworden ist. Das heißt, sie haben mehr gelöscht, als neu hinzugekommen ist.
Gute Sache, immer.
Ja.
Code löschen ist total gut.
Ja, also dadurch, dass man jetzt zum Beispiel den X3 Code komplett entfernt hat, ist tatsächlich der Kernel, wenn auch nicht viel, aber so ein paar hundert Zeilen kleiner geworden als vorher. Wenn man ihn jetzt bauen will, basiert, muss man OpenSSL-Zeug installiert haben, weil sie irgendwie eine Signierung anhaben nach Public Key Crypto Standard 7 und deswegen ist jetzt irgendwie, dass er die Signatur überprüfen kann, bladiblub, ist eine Abhängigkeit zu OpenSSL dazugekommen, wenn man es selber bauen möchte. Und was war noch spannend? Ja, Forkbomben werden eingedämmt, aber ich glaube, das war so.
Niemand.
Also, wo wir vorhin auch schon bei Autos waren, der Nachfolger vom CAN-Bus, der MOST, Media Oriented System Transport,
wird jetzt MOST. Ernsthaft?
MOST.
Okay.
Media Oriented System Transport, über den viele Multimedia-Geräte in Autos kommunizieren, ist jetzt unterstützt.
Geil.
Ja. So.
So
seht ihr mal. Der Scheduler ist ein bisschen effizienter geworden.
Ja,
Speichermanagement. Also das,
alles
das Typische halt so.
Höher,
ja.
Weiter, besser, schneller.
Höher, weiter, besser. Ich glaube, das Interessante war tatsächlich hier MOST. Und X3 raus und OpenGL 4.1 Unterstützung in den, zumindest in den Open Source Treibern von AMD und Nvidia. Ja. Mehr Spiele, mehr besser Spiele. Mehr besser Spiele auch im SteamOS. Kam auch eine neue Version raus. Ich muss sagen, ich habe SteamOS noch nicht probiert, obwohl es wäre jetzt vielleicht mal langsam an der Zeit. Weiß nicht. Hat mal einer von euch installiert?
SteamOS? Nö.
Nee.
Also, ist ja eine Debian-Variante von Valve. Kann man sich installieren und bootet halt für einen großen Screen in dem, wie hieß der Modus? Den Steam hat, diesen Big-Picture-Modus, gell? Big-Picture-Modus.
Ja.
So, dass man dann da Spiele installieren kann und benutzen kann und
Ja. Also, die paar Spiele, die ich benutze unter Linux, die funktionieren gut, aber ich mache ja jetzt auch keine riesengroßen Action Bladiblub Spiele, wo es irgendwie auf tatsächlich auf die Grafikkarten ankommen würde. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht sagen, ob das gut wäre oder nicht. Ja, aber wer da mal Erfahrung hat, würde mich mal interessieren, ob SteamOS, wie gut SteamOS funktioniert, ob das noch buggy ist oder ob das jetzt relativ stabil funktioniert. Ja.
Ja, also das größte Problem ist ja immer die Unterstützung von den eigenen Grafikkartentreibern und ob da überhaupt das da ist und ob das funktioniert. Und SteamOS, keine Ahnung, machen die irgendwie Magic, dass immer die richtigen Grafiktreiber installiert werden, oder?
Ja, na, die benutzen für Nvidia und für AMD die proprietären Treiber.
Ja.
Die werden installiert und werden halt natürlich entsprechend konfiguriert, dass die halt auch mit dem aktuellen Kernel laufen. Also wir haben jetzt gerade einen 4.1-Kernel mit ein paar eigenen Patches und da laufen halt auf jeden Fall die wahrscheinlich neuesten oder fast neuesten Grafikkarten, proprietären Grafikkartentreiber von Nvidia und AMD.
Mhm. Okay. Wie ist denn das eigentlich? Es gibt doch, oder es gab doch zumindest mal so eine Steambox, die dann quasi so mit fertiger Hardware, die vorausgestattet mit SteamOS ausgeliefert wird. Ist das noch ein Ding oder war das nur mal so vor ein paar Monaten?
Nee, gibt's. Kannst du kaufen.
Okay.
Kann man
die kaufen? Ja. Ja, cool.
Kannst du, ja, soweit ich weiß, kannst du kaufen.
Ist ja mal wahrscheinlich ganz nett, wenn man dann irgendwie denkt, ja, okay, man möchte irgendwie schön spielen und man möchte halt so einen dedizierten Zockrechner haben, der nichts anderes macht. Ist doch wahrscheinlich eine gute Option für sowas,
oder? Kann man sich vielleicht irgendwie eine Konsole kaufen, wenn man einen dedizierten Zockrechner haben will?
Naja, ja, du könntest dir eine Konsole, aber da hast du halt andere Input-Devices. Ich meine, du kannst dir noch vielleicht eine Maus oder eine Tastatur anschließen, aber es ist, glaube ich, schon eine andere Art zu spielen auf einer Konsole.
Also nee, also diese Steambox, da hast du ja auch wieder einen Controller dabei. Ist ja voll der Quatsch.
Ach so, stimmt.
Also, aber du sagst, musst ja keinen.
Ich meine, es gibt aber vielleicht andere Spiele da drauf. Ich weiß es nicht.
Also du kriegst auf jeden Fall immer diesen Controller dabei.
Ja, aber es ist ja auch okay. Also doch so.
Ja, nee, das ist auch.
Und du hast ja immer noch potentere Hardware, als wenn du dir so eine PlayStation kaufst.
Ja, das geht ja gar nicht mehr darum, um die Hardware, genauso wie bei diesen ganzen Telefonen. Du willst eigentlich nur die Games, also meistens sind es so Games, die es halt nur auf deiner Konsole oder auf deinem Computer gibt, zocken. Und
ja, du willst halt quasi du willst die Auswahl an Software haben, so wie du halt jetzt irgendwie wahrscheinlich dir ein Android-Device kaufst, weil du irgendwie da Apps hast, die dir gefallen, oder ein iOS-Device, so kaufst du dir halt eine bestimmte Konsole, weil da bestimmte Spiele drauf laufen. Und sagen wir mal so, so wie ich das interpretiere, gibt es schon recht viele Spiele, die zumindest für eine Zeit auf einer Plattform exklusiv sind. Ja,
es gibt immer wieder Exclusives natürlich.
Ja. Oder so Sachen, die halt zum Beispiel von Sony selbst produziert werden, die es dann halt natürlich nur auf der PlayStation gibt. Gibt's ja natürlich auch.
Ja. Jedenfalls, ja.
Ja,
ja, also Wahlfilter in den Markt rein und ja, vielleicht auch verständlich. Gut, keine Ahnung. Ich meine, es gibt jetzt hier irgendwelche Steam-Machines, die man sich so ein bisschen kaufen kann. Manche aber auch erst ab November 2015, aber wir haben ja jetzt November, keine Ahnung, aber ich kann das jetzt hier noch nicht, kann jetzt noch nicht hier sagen, kaufen, mir bestellen.
Mir jetzt geben, los, Internet.
Artikel ist noch nicht verfügbar, sagt es.
Nicht in deinem Land.
Ja.
Oder,
ja, also ist ich kann
nicht verfügbar.
Dieser Artikel ist in deinem Land. Also ich kann es jetzt nicht, ich war jetzt gerade mal auf steam.com, wollte mal was hier anklicken, aber sagt, geht noch nicht. Geht noch nicht. Kannst du nur machen. Kommt ja vielleicht auch.
Gute Sache. Mal weiter.
Okay. Wo waren wir?
Linux.
Immer noch Linux.
Ja,
achso. Ja, es gibt Gerüchte, dass Xiaomi. Dem nächsten Linux-Notebook baut, zumindest für China.
Keine Ahnung. Dell hat auch Linux-Notebooks gebaut und wir haben uns ja sagen lassen, dass sie shit sind. So.
Irgendein Hörer meinte, dass...
Irgendeiner im Internet hat gesagt, die sind kacke.
Genau.
Somebody on the Internet was right. Kurze Frage zu dem, weiß irgendjemand hier oder von den Hörern, wo man so ein Xiaomi, Mi UI, Mi Note, irgend so ein, eins von deren kranken Handys da, ich raff mir den Namen nicht, wo man sowas herbekommen kann, weil man kann es nur auf deren Webseite anschauen, da kann man dann aber nicht Europa oder USA bestellen, weil die halt nur irgendwie Asia shippen und dann gibt's hier irgendwie so Fake-Webseiten irgendwie, die hier so sehr vertrauenserweckend sind, die sagen, sie sind irgendwie hier Xiaomi Deutschland, haben dann irgendwie so eine Google Translate übersetzte Webseite, haben dann überteuerten Store, wo man in Dollaris bezeichnen kann, und wenn man ins Impressum der Webseite guckt, dann stehen da irgendwie so Sachen unten wie bei Xiaomi arbeiten auch zwei Mitarbeiter von Google, und drunter ist ein Bild von Steve Jobs und irgendeinem anderen Typen. Und ach, du denkst so, legit.
Also, wo bist du gerade drauf?
Warte, da bin ich jetzt nicht mehr drauf.
Er hat gerade weiter sagt, wird sich gezockt.
Sorry, aber über die ranten kann ich blind.
Okay, also, pass
also
auf.
Also, ich kann da mal, also Felix, vielleicht weißt du was. Ich habe da so einen Bekannten, der gerne mal so als Hobby sich ab und zu mal so Chinaware.
Der ab und zu nach China fliegt und die Dinge.
Nee, also der kauft so. Die sich schon übers Internet. Da kann ich mal fragen, was der, wo der sein Zeug hierher hat.
Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, AliExpress, weil das ist quasi wie eBay. Das heißt, Leute haben bewertet, ob es das Richtige ist oder nicht. Und dort habe ich mein...
Ich brauche was, wo ich eine Rechnung kriege.
Ja, da kriegst du ja wohl eine Rechnung. Das geht auf Kreditkarte.
Gut.
Das reicht dir ja wohl. Und dann kannst du es da runterladen oder so ein Quatsch.
Runterladen?
Das ist das. Oh, guck mal, es gibt sogar... bla bla, keine Ahnung. Oh, da unten! Das ist übrigens Xiaomi Mi, die zwei Leute zusammengeschubt, ist auf der offiziellen Webseite. Auf xiaomi.de. Also quasi... Nee, ist garantiert nicht offiziell, oder? Xiaomi Deutschland.
Ich hab, ja.
Nee, das ist da, wo du drauf warst, oder?
Ja, das sind die einen auf. Wir sind irgendwie hier Xiaomi Deutschland
jetzt,
oder so. Mann.
Jetzt guck mal auf diese Suchleiste
ich
und
so. Viele
Tabs
oben.
Und jetzt guck dir mal quasi die AliExpress-Seite dazu an. Und dann wirst du ja auch fallen, das sieht erstaunlich ähnlich aus. Also nee, das ist Quatsch. Nee, Deal Extreme sieht so aus. Extreme. Ist ja auch egal. Jedenfalls,
ja, ist egal, es ist vollkommen unseriös.
Also bei AliExpress habe ich schon öfter Shits eingekauft und es funktioniert. Und wenn es nicht ankommt, kannst du sagen, es ist nicht angekommen, kriegst dein Geld zurück.
Einfach. Ich hatte so. Von Xiaomi mal Kopfhörer, die haben nach Schokolade gerochen.
Mm. Ich habe auch Kopfhörer von Xiaomi und die funktionieren, überraschenderweise.
Ja, also
hast du noch nicht dran gerochen?
Nee.
Machen!
Also okay, machen. Die scheinen auch vom Klang her für den Preis, also ich hatte die Pistons... Hast du die
auch? Ja, ich hatte glaube ich auch ein bisschen.
Also ich hatte die mal für eine Weile. Ich bin dann halt doch ein bisschen andere Kopfhörer gewohnt und gebe dann normalerweise mehr Geld aus. Ich habe sie dann irgendwie wieder eingetauscht. Aber kann man schon machen. Also
das muss ich kurz
weiß nicht, es haben ein paar Sachen haben mich irgendwie dran gestört. Ich glaube hauptsächlich auch, dass ich diese Kabelfernbedienung nicht auf meinem iPhone komplett benutzen konnte.
Ach so.
Nee, also da ging dann halt irgendwie laut leiser ging, aber dann irgendwie Play Pause ging irgendwie nicht und ja so.
Ja, das ist ja der Annehmen Button, oder? Das ist ja noch was
anderes. Ja, genau das auch.
Ja, ach so, na gut. Also funktionieren. Und meine riechen nicht nach Schokolade, muss ich sagen.
Kauf mir dieses Smartphone mit diesem Löwenmaul 801 Quad-Core Prozessor.
Löwenmaul.
Snapdragon.
Du musst oben rechts irgendwo auf nicht deutsch gehen oder was? So auf irgendwo
bei mir steht Versand hier USA.
Warte. Versand hier USA. Irgendwo kann man einstellen, dass er nicht.
Ja, Live Coding oder so.
Gut, also wenn ihr wisst, wie jemand an Xiaomi Zeug rankommt, auch wie jemand an das Linux Notebook rankommt, genau. Sagt Bescheid.
Also mein Bekannter, meine Quelle meinte gerade all by. Was auch immer das ist.
All by. It's by all.
Allbuy.com wahrscheinlich. Shop Xiaomi Series Huawei Nearest Wearable.
Ja.
Okay, danke.
Gut. Dann, da haben sich Leute zusammengetan, die wollten zusammen Eichlinks installieren.
Oh yeah.
Ja. Dann sind sie irgendwann alle gegangen und haben aufgegeben. Ja.
Nee, also wir haben da ja vor ein paar Monaten oder ich weiß nicht, ist wahrscheinlich schon eine Ewigkeit her, gab's ja mal so auch auf Twitch so eine Geschichte, dass Leute so kooperativ über das Internet, was war es denn, Pokémon, glaube ich, zusammengespielt haben.
Ja.
Und ja, sowas gibt's jetzt irgendwie für du kannst dann kooperativ Linux installieren.
Gut. Und sie haben auch sich auch gleich das richtige Linux
ausprobiert.
Ja.
Das richtige Linux genommen.
Der Subtitle ist Cooperative Text-Based Horror Game. Und ich finde, das passt schon ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also zusammen wollten sie Arch Linux installieren, alle gemeinsam.
Alle gemeinsam. Das Internet sollte quasi Arch Linux installieren.
Ja, das ganze Internet installiert Arch Linux. Zusammen auf Twitch.
Auf Twitch, genau. Das ist... Hat erstaunlicherweise super schnell funktioniert, ja. Nicht irgendwie mehrere Monate oder was sie gezockt haben. Sondern es ist quasi irgendwie nach dem ersten Tag oder so, nach dem zweiten Tag haben sie schon Arch Linux installiert. Am kurz darauf haben sie aus Versehen Dings installiert, wie heißt es? Gentoo, also quasi ein Botnet hat dann
kam jemand vorbei und gesagt, Eichlungs ist blöd, Gentoo ist viel besser.
Gentoo ist viel besser. Was ja cool gewesen wäre, ist, hätten sie Windows oder so installiert. Weil das wäre halt super lustig gewesen. Einfach so, what? Windows installiert?
Nein, passiert? Gut wäre gewesen, wenn sie OS halbe installiert hätten.
Ja, OS halbe, das wäre natürlich krass. Aber hätten sie kein WLAN, können sie wahrscheinlich nie mehr im Internet surfen.
Nee, ja, was ist da passiert mit dem, wer hat Gentoo installiert?
Also es ist so quasi, dass alle 5 Sekunden darf ein Keystroke, wird ein Keystroke abgestimmt. Das heißt, das Hive-Mind bestimmt quasi, was als nächstes gedrückt wird. Und es war zu einer Zeit, wo nicht so viele normale Leute mitgespielt haben, sondern quasi man nur 10 Leute oder so brauchte, um die Demokratie zu übernehmen.
Okay.
Quasi.
Also hat jemand einfach 10 Leute hinzugefügt.
10 Bots oder so, oder yep. Keine Ahnung, oder 50, was auch immer. Ist ja auch egal. Die hinzugefügt, die haben dort dann abgestimmt und die haben dann quasi call.paspin.com/irgendwas/pipesr ja, und
genau, als irgendwas in die Root-Shell reingepiped.
Und genau, irgendwas in die Root-Shell reingepiped und dann hat quasi das Botnet oder irgendjemand angefangen, Sachen zu tun, ja. Weil quasi ein Backdoor geöffnet worden ist.
Ja. Also, genau. Und dann war halt irgendwie so, ich glaube, gegen Ende war dann halt so ein fast fertiges Gentoo, hat wahrscheinlich zu lang zum Kompilieren gebraucht.
Ja, hat wahrscheinlich kompiliert und hat eine Ctrl-C gedrückt. Fuck! nicht Ctrl-C. Ist
jemand aufgewacht, weil plötzlich sein Zimmer so warm wurde.
Genau. Also es sind schon ein paar Sachen passiert und jetzt ist nicht nur Arch Linux mehr der quasi das Ziel, weil das schon erreicht wurde, sondern es gab ein paar Bonus- Ziele, zum Beispiel Twitch-Screen in der virtuellen Maschine zeigen, IRC und dann auf in irgendein Chat beitreten, irgendwie einen Gameboy-Emulator zu installieren und dann Pokémon spielen auf dem Gameboy-Emulator in der virtuellen Maschine.
Okay. Kann man da jetzt noch mitmachen?
Oder? Ja, ist immer noch da quasi. Und okay. Es gibt jetzt mehr Sachen. Das nächste ist jetzt ein Bitcoin-Miner installieren. Danach Tor-Browser.
Seht ihr Tor, habe ich gesehen.
Tor und Tor-Browser im Internet surfen.
Super.
Was gibt's noch? Genau, Play Movie in the Terminal and within X. Keine Ahnung. Und welche Sachen kompilieren und Krempel. Ach so, genau. Ein Schachspiel gegen den PC gewinnen. Das ist quasi Meta. Quasi ein Game im Game. Zart. Und weißt du, wie Leute sind? Kacke. Arschlöcher sind es nämlich. Und das ist auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Und funktioniert.
Okay.
Und eine lustige Sache.
Dann kommen wir zu Leap. Zwar OpenSUSE 42.1 ist erschienen.
Niemanden interessiert.
Wieso nicht?
Es ist fucking OpenSUSE.
OpenSUSE, ich benutze OpenSUSE.
Ja, mein Beileid, aber das musst du nicht, das weißt du.
Doch, ich benutze OpenSUSE, aber nicht Leap, sondern ich benutze Tumbleweed.
Und das ist davor, oder was?
Nee, also OpenSUSE hat sich jetzt quasi aufgespalten in 2 verschiedene Varianten. Es gibt einmal Tumbleweed. Tumbleweed ist wie Arch Linux, nämlich eine Rolling Release Distribution. Das heißt, du installierst es und machst halt ständig Updates und kriegst halt immer den neuesten heißen Shit. Mit halt auch eventuell Problemen.
Mhm. Neueste Probleme.
Oder du nimmst OpenSUSE Leap. Das ist quasi sozusagen der Gegenentwurf, nämlich ein stabiles System und zwar deswegen auch ein bisschen älter. Also es sind jetzt so die Sachen, die im SUSE Linux Stable. Enterprise Umfeld werden. Also
ach, das gibt's auch noch.
Ja, na, das ist
niemand dann, benutzt SUSE.
Doch, SUSE Linux Enterprise ist das, mit dem sie Geld machen. Doch.
An was? An wem?
An wem? Ja, na, es gibt Unternehmen,
naja, die aus Versehen die Lizenz gekauft haben oder so.
Naja.
Jetzt sie nicht mehr loswerden.
Also zum Beispiel willst du so ein OpenStack vielleicht installieren und dann hast du nicht die Manpower, also hast du nur ein paar Optionen. Entweder gehst du Red Hat, zu SUSE oder jemand anders und kaufst dir es ein.
Und dann hast du aus Versehen SUSE quasi, aber nicht, ja, weil du es willst.
Ja, wieso? Hä? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem?
Nee, ist geil. Nee,
ja,
ich glaube, ich weiß nicht, bei mir im Kopf ist es irgendwie auch so, wenn du irgendwas Linux-Enterprisiges willst, dann gehst du halt eher zu Red Hat. Ich hab schon seit sehr langer Zeit, oder gehst irgendwie zu Canonical oder so, ich habe seit langer Zeit kein SUSE mehr im tatsächlichen Einsatz gesehen. Vielleicht liegt's daran, weil du hast schon recht, im Prinzip spricht ja nichts dagegen. Das ist halt eine Linux-Distribution, ja. Und die haben irgendwie Support und die gibt's schon ganz lange und die kennen sich da aus. Ich glaube, das ist eher so eine Wahrnehmensfrage.
Vielleicht gibt es das ja auch eher im amerikanischen Umfeld. Das kann ja auch immer noch sein.
Nee, SUSE ist eigentlich eine deutsche Firma. Das war mal eine
SUSE deutsche ist eine deutsche Firma. Und ja. Ich meine, und dann gibt's ja noch so die Verbindung mit IBM, wenn du auf Mainframes irgendwie bist. Da ist ja, das, das Linux, was man benutzt, auch meistens ein SUSE.
Also auf Z-Linux oder wie?
Du, frag mich nicht, wahrscheinlich.
Also ja, also es gibt doch irgendwie auf ZOS gibt's ja auch so Virtualisierungsgedöns und ich hab auch schon lange nichts
mehr IBM Mainframe, dann war das sehr, sehr lange immer nur SUSE.
Ja, jetzt kriegst du Kapitan direkt auf dein Z.
Das wird drauf installiert.
Bam.
In deine LPAR direkt rein.
In deine LPAR rein.
Weiß nicht.
Es ist bestimmt
also die machen auf jeden Fall Geld damit, weil sie sind ja immer noch da, aber trotzdem haben sie ein bisschen zu wenig Manpower gehabt, irgendwie um die OpenSUSE-Distribution so weit voranzubringen. Und dann, wie gesagt, gab es ja den einen Zweig, der OpenSUSE halt ein bisschen schneller machen wollte, also in der Entwicklung, und deswegen Tumbleweed, und die anderen machen jetzt Bleep, und das ist, also zumindest der Unterbau ist ein bisschen älter. Der Oberbau, die Applikationen sind aber wohl aktuell. Der Schmidtlauch meint im Chat, ja, ist wohl auch, also die KDE, der KDE-Teil ist auf der aktuellen Version, also 5.4. Ich, wie gesagt, habe einen Laptop mit OpenSUSE, aber da halt eher Rolling Release, weil wenn ich will, kann es von mir aus auch mal kaputt gehen. Aber wer halt eine Distribution haben will, die insbesondere beim KDE, im KDE-Umfeld gut ist, der könnte bei OpenSUSE landen. Kubuntu hat ja gerade ein paar andere Probleme. Deswegen, wer gerne KDE benutzt, bleibt vielleicht doch nochmal bei OpenSUSE hängen. Und da ist jetzt das neue Modell halt OpenSUSE Leap. Und sie haben auch ein neues Zählschema eingeführt, deswegen fängt es jetzt mit 42 an. War so erst der interne Codename, und jetzt sind sie aber dann doch dabei hängen geblieben, weil wer sich wundert, vorher waren sie irgendwie bei 13.2 und jetzt sind sie bei 42. Ja, einfach ist halt so.
Final Release.
Neues Namensschema, 42.
Final Release, jetzt fertig.
Final, 42. Nee, ich würde jetzt 42, 1, 2, 3, 4, 5 bis in alle Unendlichkeit, was weiß ich.
Oh ja, das macht Sinn.
Geben, ja. Kann man mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht verwendet, aber...
Geht bestimmt. Kann man bestimmt. Ich meine, das ist, am Ende hat man irgendwie einen Laptop hast einen Browser, auf dem man surfen kann. Und dann ist ja schon ein quasi E-Mail, fertig.
E-Mail-Programm und eine Shell.
Braucht man schon mehr alles nicht mehr, ist ja alles Gmail.
Ist ja alles Gmail. Nee, so eine Shell braucht man schon noch.
Nee.
Doch.
Aber da kann man noch bei Linux, braucht man da immer noch eine Shell?
Ja.
Die sind noch nicht so weit, oder?
Nee, die sind noch nicht so weit.
Nee.
Ja. Doch. Irgendwann, weil du kannst ja in der Shell alles machen, auch E-Mails lesen.
Irgendwann kommen die da auch von weg. Können die da auch den Browser benutzen für.
Ist einfach schön. Du bist einfach schön.
Weiß auf schwarz ist schon geil. Machen wir mal weiter.
Grün auf schwarz.
Ich glaube, wir machen weiter. Es ist alles Quatsch.
So ein Schall. Eine Frage habe ich noch. Heißt es Tumbleweed, weil es ein Moving Target ist?
Nee, Tumbleweed heißt, weil der quasi Rolling Release ist, oder?
Ja.
Ist ja Rolling.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja. Und Leap ist es halt quasi immer, weil es einzelne Sprünge macht, quasi von einer Version zur anderen. Macht das voll viel Sinn.
Plötzlich macht das alles
Sinn. Everything makes sense now.
Oh, wow. Mind blown. Okay.
Ja, darf also in so Sachen ausdenken, sind die gut. Kann man nichts sagen.
Ja, ja. Also es macht auf jeden Fall auch Sinn, jetzt wo man so drüber nachdenkt. Ja.
Gut. Also alles Enterprise jetzt.
So Enterprise.
Enterprise. Und die haben ja ihr Yast komplett in Ruby geschrieben. Das muss dich ja doch total anfixen jetzt.
Es gibt sehr viele furchtbare
Fälle, in welcher Version
Ruby geschrieben ist. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Yast furchtbar ist, aber ich meine nur, weil irgendwas in irgendeiner Programmiersprache, man kann furchtbare Dinge in jeder Programmiersprache tun, deswegen. Okay. Ja.
Okay.
Dann, wo sind wir? Ah, ja, na, das ist jetzt viel besser, weil man kann jetzt auf Azure auch Enterprise laufen lassen, direkt. Red Hat Enterprise Linux läuft, inklusive dem Support-Team läuft da drauf.
Laufen die da auch
also,
drauf?
Also, die laufen da auch drauf. Also, man muss schon sagen, Red Hat Enterprise Linux und CentOS und so weiter gibt's ja schon seit einer ganzen Weile auf Azure. Die kooperieren jetzt nur enger mit Microsoft und bieten dann auch gleichzeitig irgendwie Support mit an und irgendwie soll das auch als Basis für .NET auf Linux hergenommen werden, wenn man es auf Azure laufen lässt und so. Ja.
Ja, also
mehr Herzen.
Das genau, es hat jetzt mehr oder weniger zertifiziert und es gibt die Ansage ist irgendwie so, es wird ein Support-Team geben, das so nicht nur für Red Hat geschult ist, sondern sozusagen also für Enterprise Linux, sondern auch für Azure und dadurch sozusagen beide Fragen beantworten kann, dass nicht die Problematik entsteht mit ja, sie haben ein Problem mit ihrem Red Hat, schön. Ach so, auf Azure. Oh.
Ja, da kennen wir uns nicht aus. Und dann hast du jemanden, der sich mit Azure auskennt, der kennt sich dann vielleicht nicht mit Linux aus oder mit .NET auf Linux. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich so ein Combo-Ding, wo dann halt Leute sich in diesen Bereichen in der Kombination auch auskennen.
Ja, da haben die keine Ausreden mehr, dass sie da keinen Support mehr liefern können. So, ja,
gehen Sie mal Backslash ein.
Oh, Backslash, wie meinst
du? Gehen Sie mal nach C-Doppelpunkt-Backslash.
Aber auch da war zum Beispiel SUSE zuerst da. Also SUSE auf Azure läuft, glaube ich, schon länger, auch mit Windows-Support-Team und allem.
Okay. Von wem ist das Support-Team?
Von Microsoft. SUSE hat auch schon vor Jahren Microsoft kooperiert
in Sachen Linux. Also da zieht jetzt Red Hat nur einfach nach.
Ja.
Also es ist so ein Punkt, wo halt SUSE einfach schon
länger... Geiler ist einfach, ja, muss man sagen.
Früher da war. Also ja, weil ihr gerade gesagt habt, wer benutzt es? Also es gibt halt Leute, wo Red Hat vielleicht noch nicht da war und jetzt erst kommt. Und ja, also nur mal so. Man kann RHEL machen, man kann aber auch Slash machen. Ihr könnt aber auch machen, was ihr wollt auf Azure. Man kann alles auf Azure machen.
Kann man da auch
sein Live-System
und seinen eigenen Shit hinkrepeln?
Ja, oder? mach alles auf Azure.
Alles auf Azure. Gib Microsoft dein Geld.
Ja.
So.
Ja, auf jeden Fall.
Azure dir doch eins.
Oh, yeah. MC Azure.
MC Azure.
Ja, lass es uns ein Azure.
Oh. Lass einfach ganz schnell weiter.
Ingo, keine Herzen mehr für dich.
Keine Herzen für Ingo.
Da kommen wir jetzt zum Lieblingsthema vom Flighty. Messenger.
Und es ist alles grün, wie als wenn es von Ingo wäre.
Ja, ja. Genau.
Ja, Ding ist ja so, im Zuge meiner geistigen Gesundheit habe ich mich ja von dem Thema in der letzten Zeit ferngehalten. Deswegen.
Macht nichts.
Bringen wir da drüber.
Was gibt's denn Neues?
Ich sage auch nur ganz kurz was. Signal gibt's jetzt auch auf Android. Also Signal gibt's ja schon eine Weile für iOS. Das war die Kombination aus Text, Secure und Redphone. Das heißt, sichere Verschlüsselung, super sicher von Open Whisper Systems. Yep. Also die Verschlüsselung, die auch so ein bisschen bei WhatsApp ja irgendwo da benutzt wird. Aber auf jeden Fall eigentlich das, was man haben will, ist jetzt als App auch für Android zur Verfügung. Wie gesagt, bei iOS schon eine Weile. Ich habe halt kaum Kontakte, die bei Signal sind, deswegen. Also ich hatte es mir mal installiert, da waren irgendwie zwei Leute.
Der Edward und
ja, und ich selber, genau. Und mit mir selber reden macht nicht so viel Sinn, deswegen habe ich die ganze nur mit Edward, meinem Bro.
Yo, Eddie.
Yo, Eddie. Sag mal, du, wir sind ja alle in Russland, wie geht's dir denn so, ne? Wir hier aus Volgograd, du da hinten in sonst was, darf man ja nicht so, verraten.
Darf man nicht verraten, würden wir natürlich auch nicht machen. Nee, nur deswegen nicht. Sagen wir es jetzt nicht. Genau. Weil wir es nicht verraten dürfen.
Ja, wir dürfen es, das war die Abmachung mit Eddie, dass wir das nicht...
Kein Location-Sharing anmachen.
Genau.
Whoops.
Genau, aber er ist total der Fan von Signal.
Hat mir das heavy gemacht,
naja. Er ist total der Fan von Signal. Und wenn man Verschlüsselung richtig macht, dann sollte man zu Signal wohl greifen. Es benutzt halt zumindest in meinem Umfeld jetzt noch keiner. Ihr habt es wahrscheinlich auch gar nicht ausprobiert, oder?
Genauso wie
also mich, sagen wir mal so, mich würde das schon interessieren. Ich habe jetzt allerdings so auch das Gefühl, dass es eher so, wie das zum Beispiel bei WhatsApp früher war, dass es so gedacht ist für ein Device.
Ich weiß nicht, ob es meins ist.
Oh. Hört auf, diese Geräusche zu machen, Junge.
Wir haben ein Streuungsgeräusche von Telefonen.
Finde ich nicht gut.
Also weiß ja, bei mir, also ich habe halt so grundlegende
Doch, nein, nee, es war das Konzept hinter dem war auch, dass du verschiedene Devices benutzen kannst. Auf jeden Fall. Ich weiß bloß nicht, ob sie auch eine History haben, die halt auf einem Server gespeichert wird, das glaube ich jetzt nicht. Aber du könntest zum Beispiel die Devices switchen oder dass die Sachen gleichzeitig ankommen oder so. Das müsste schon gehen. Aber ich habe es leider auch nicht ausprobieren können. Beziehungsweise ich wollte es ausprobieren und der Messenger hat die ganze Zeit gesagt, nee, wir sind gerade über Kapazität, du kannst dich hier nicht registrieren. Da habe ich gedacht, ja,
dann kann ich. Signal for you.
Kann ich. ist ja schon fast wieder ein netter Sendungstitel. Deswegen konnte ich es leider vor der Sendung nicht mehr ausprobieren, sonst hätte ich jetzt das mal mit mehreren Devices getestet.
Hättest du mich mehrfach selber angechattet.
Hätte ich mich mehrfach selber angechattet.
Geile Sache, Junge.
Hallo Ingo, hallo
ich wollte
Ingo.
Mich ja,
hey, wie geht's dir? mir geht's gut. Danke.
Ja. Ich wollte mich ja hier opfern und Signal für euch ausprobieren, es ging leider nicht. Oh, wir können mal in 2 Wochen nochmal drüber reden. Und falls irgendjemand von euch da draußen schon ein Signal verwendet, können wir auch gerne mal irgendwie, also muss ich nicht nur mit mir selber reden, könnt ihr mal Rauchsignale geben, genau. Oder einfach kurz in die Kommentare posten.
Oder auf Facebook schreiben.
Oder auf Facebook schreiben. Oder in den Tor-Messenger.
Ja, den auch niemand hat. Scheiße, Ben.
Vor allem, also Tor bietet jetzt also auch einen Messenger an, setzt auf
Instant Bird,
wovon ich noch nie was in meinem Leben gehört habe.
Dann kann es nur gut sein.
Ja, ich meine, wir haben ja viel über XMPP Messenger in letzter Zeit geredet.
Holy shit, guck dir das mal an, das sieht einfach aus wie aus dem letzten Jahrtausend.
Ja. Guck mal, ich meine, also da ist noch nie was Schlechtes drüber geredet worden. Also die sind noch...
Es ist halt auch so
ein,
es ist halt auch
das ist
so
geil, ICQ, hallo.
Ja genau, es sind Multi-Messenger mit ICQ, Facebook gibt's, geht doch gar nicht mehr, XMPP, die haben sie doch abgeschaltet.
Nee, ist geil.
Macht er.
Yahoo.
Get free download.
Google Talk, XMPP, gibt es überhaupt noch?
Großer Scam von der NSA.
Ja, klar geht Google.
Das soll er da drauf gehen.
G-Chat.
Tor, Talk. Voll sicher.
Echt, geht das noch?
Ja. Das ist einfach so abgefahren. Wann ist das letzte Mal weiterentwickelt worden? Das möchte ich jetzt wissen.
Was?
Hier, latest nightly builds. Bam. Von vor. Oh shit. Ist krass einfach. Die ganze Zeit wird es weiterentwickelt.
Hart weiterentwickelt.
Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber.
New line at end of file. Remove new line at end of file. New build.
aber was ich noch kurz anmerken wollte in dieser ganzen Messenger-Geschichte. Also bei mir ist es zumindest so, ich möchte da eine Desktop-Version von haben, dass ich so, wenn ich halt irgendwie tagsüber an meinem Computer sitze, dann möchte ich da halt auch an meinem Computer irgendwie zweifelsfall mal kurz chatten können. Und ich hätte halt gerne Gruppenchats und irgendwie eine gesynkte History und das alles mit sicherer Verschlüsselung zusammenzukriegen, das ist halt, ich würde nicht behaupten, also ich bin mir nicht sicher, ob's komplett inkompatibel miteinander ist, aber es ist auf jeden Fall schon nicht trivial, so.
Deswegen gibt's es ja auch noch nicht.
Ja, eben.
Ja.
Wird zu krass.
Also weißt du, wenn es das alles geben würde, dann wäre ich total glücklich und dann bräuchten wir nie wieder über das Thema reden. Momentan habe ich eine Lösung, die funktioniert für mich, aber die ist halt nicht so sicher und nicht Ende zu Ende verschlüsselt, wie ich das gerne hätte.
Oder das, aber sich bewegende
also,
Smileys.
Signal ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Ja, aber da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Also auch als es noch nur Text Secure hieß, wir haben auch in einer der alten Sendungen mal, ich glaube, so ein bisschen über das Protokoll gesprochen, was es kann und was es nicht kann. Und da waren wir uns, glaube ich, auch sicher, dass die Verschlüsselung dahinter schon gut ausgedacht ist und dass das Protokolldesign eigentlich nicht schlecht ist. Bloß es gab halt keinen Client, der es unterstützt hat und damit kann man es halt auch nicht benutzen. Jetzt hat man mit Signal zumindest mal die Möglichkeit, aber es fehlt halt immer noch an einigen Stellen. Aber ich meine, vielleicht kommt es ja noch dahin, dass es genau das ist, was wir brauchen. Gut, das andere war jetzt der Tor-Messenger.
XMPP über Tor, so, fertig.
XMPP mit einem komischen Client über Tor.
Was auch immer. Ich meine, du kannst jeden Client über Tor schießen. Das ist jetzt nicht so viel Magic dabei, ganz ehrlich.
Aber das ist vielleicht eingebaut.
Es ist,
ich
genau.
weiß nicht, ob es das total viel besser macht, aber.
Stimmt. Es wird du machst ihn einfach auf und er macht einfach Tor, die ganze Magic für dich. Du musst dich nicht drum kümmern.
Wie der Tor-Browser.
Ja.
Ja, quasi, okay. Genau.
Ja. Und ich meine, es ist OTR und wir haben uns schon so oft über OTR ausgeheult, da geht halt nichts von dem, was der Flady gerne wollte mit Sync und mehrere Clients. Und
du willst ja secure das machen, du musst jetzt mal schauen, dass genauso wie mit Browsern verschiedene Messenger für verschiedene Use Cases hast, ja.
Ach so.
Wenn du mit deinen Terroristenfreunden reden willst, dann musst du halt,
dann bist
du
Browser, ja, nee,
dann ist ja. Und dann darfst du auch nicht synken oder so ein Quatsch, weil du willst ja nur einmal sicher reden können.
Ja. Observierungswert, ja,
aber
Headquarter.
Diesen Use Case habe ich halt nicht, der Edward hat es vielleicht, bei mir ist es irgendwie, ich möchte dann im Zweifelsfall auch, wenn mir irgendjemand antwortet auf irgendwas.
Wenn dir irgendein Terrorist antwortet, willst du ja auch, dass es überall gesynkt ist.
Ja, nee, dann möchte ich ja auch wissen, was ich dem den Tag davor geschrieben habe, weil mein Gedächtnis ist nicht gut genug, dass ich mir sowas merken kann.
Was redest du mit dem 9911?
Haben wir jetzt irgendwie 9-11 ausgemacht oder 10-11? Ich weiß es nicht.
Scheiße, ich bin
gleich verpasst. Ich sag nur.
Wäre es gesynkt gewesen, ja, dann hätte es funktioniert.
Ja, dann hätte es funktioniert. Richtig.
Überwachungsvan an Zentrale. Er hat wieder seinen Terroristen-Messenger aufgemacht. Red Alert.
Alarm.
Okay, Red Alert Party. Woo!
Oh boy.
Passiert eh nichts.
Kommt eh nichts.
Ich glaube, wir machen weiter. Das wird alles nicht besser, gell?
Nee, es wird nicht besser.
Gut, kommen wir zu Amazon.
Fuck, wie viele News haben wir denn noch?
Du kannst es doch einfach irgendwie machen, hier in den Buchladen gehen und
ja,
ja, du kannst auch
da wieder geheime Nachrichten in Büchern hinterlassen, so wie früher die Spione.
Ja, aber nur in den gut gerateten Büchern.
Nur in gut gerateten Büchern. Aber nur, du musst nur das so ein bisschen ausschneiden.
Ja, nur in Spionage-Thrillern. Meta.
Boah, mhm. So Meta. Ja. Nur in 9-11-Bücher.
Genau, der Titel des Buches ist das Programm.
Da stehen die ganzen guten Tipps drin.
Kiste zur Rezeption. Entschuldigen Sie, haben Sie ein Buch, The World Must Die?
Everybody Must Die.
Nee, haben Sie nicht? Oh, dann muss ich in
anderen Laden. Dann muss ich wohl einschreiben.
So. Ja.
Okay, machen wir weiter. Ich finde, Amazon hat einen Buchladen, okay, jetzt.
Versteht ihr es?
Ist doch scheißegal, wir machen einfach weiter.
Nee, ja, also ich glaube, das ist halt...
Ich würde schon gerne drüber reden. Was soll das?
Also ich glaube, es ist jetzt halt gerade unter US-Großkonzernen ein Trend, dass die jetzt auch irgendwie Offline-Läden haben müssen. Ich meine, Apple hat das eine ganze Zeit vorgemacht. Irgendwie
Microsoft hat das auch, Google wollte sowas
also
aufmachen.
Ja, in Seattle war ich auch schon mal in einem Microsoft-Store, die haben sowas auch. Und jetzt will es halt Amazon halt auch machen. So habe ich das
gehört. Aber warum?
Naja, das ist natürlich, Offline-Store. Aber ganz viel davon ist halt auch einfach, ich meine, die nutzen dann auch da die Retail-Präsenz, um ihre ganzen Online-Services wieder an den Mann zu bringen.
Du gehst da rein, um dann dein Amazon Prime Music zu kaufen?
Ja, und eine PlayStation?
Guck mal. Oh, kannst du nicht. Die sind mit Prime Now in Seattle zum Beispiel. In Seattle gibt's Prime Now, in London jetzt irgendwie auch bald und in ein, zwei anderen deutschen Städten vielleicht auch bald. Mit Prime Now ist das folgendermaßen. Du wohnst im Viertel. Drei Blocks weiter ist das Amazon Prime Now Lager von der, wie hieß das dem letzten Bekannten hier, der Jim. Der Jim läuft dann von dem Lager zu deiner Wohnung und bringt dir da ein Paket innerhalb von einer Stunde. Wenn die da eh schon so ein Lager haben, dann können sie auch einfach so einen scheiß Laden noch dazu machen, wo du hingehen kannst und kannst bei Amazon einkaufen.
Ja.
Also, keine Ahnung, in welche Richtung sie da gehen. Amazon macht in letzter Zeit immer wieder Dinge, wo ich denke, hä? Aber Amazon ist da ähnlich wie Google. Sie probieren halt einfach viel aus.
Ja. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch einfach, sie werfen an die Wand und was kleben bleibt, das bleibt halt kleben und das andere stoßen sie dann irgendwann wieder ab. Das kann ja auch, ist ja auch ein valider Ansatz, um rauszufinden, ob Dinge funktionieren oder nicht.
Ich meine, vielleicht ist das auch einfach der Laden, von dem sie nachher ihre Drohnen aus losschicken oder so.
Das wäre auf jeden Fall geil, wenn die so alle aus dem Frontausgang kommen, so.
Amazon war in letzter Zeit, in den letzten Jahren waren die ja nie die waren ja immer für eine gute Story irgendwie zu haben, für irgendwie sowas wie, ich meine, das ist schon irgendwo an Ironie auch irgendwie schwer zu überbieten, dass Amazon jetzt einen
Offline
Retail-Store eröffnet, ja. Irgendwo habe ich gelesen, Amazon is wearing his victim's skin.
Sind wahrscheinlich direkt ins ehemaligen Buchladen eingetragen.
Auf jeden Fall.
Ich meine, es ist sogar auch so ein Sprichwort im Indianer geprägten amerikanischen Norden. Ja, schön.
wahrscheinlich in einen ehemaligen Buchladen eingezogen drin.
Ja, ja, ist ein ehemaliger
Echt?
Buchladen.
Was,
ja.
In Barnes & Noble oder
ja,
sowas?
Ja, ist ein Barnes & Noble.
Oh Gott, so awesome. Das ist geil. Nee, ist
ja,
geil.
Das passt ja noch besser. Das
ist super echt, gut einfach. Echt fies. Nee, sie haben es einfach nur gemacht, so, hey, da wird gerade ein Barnes & Noble frei. Wollen wir einfach, nee, einfach einen Amazon-Store
einbauen? Der ist schon lange weg da.
Und haben sie iPads an der Kasse da stehen oder sind das Fire Tablets?
Ich finde ja auch geil, dass sie highly rated ja so hingeschrieben haben und es nicht irgendwie was ist, was sich dynamisch ändern könnte, ja. Vielleicht wird das Buch ja plötzlich schlechter geratet.
Vielleicht haben sie nur drei Leute
besser
bewertet oder so.
Ja, genau. Es ist so, ja, okay.
We're doing this whole offline thing again.
Aber so richtig offline, ja? Nicht so halb, nee, so richtig, richtig offline. Nee,
vielleicht haben sie einfach Amazon. Jede Woche wird es wieder ausgetauscht. Oder die Bücher werden einfach ausgetauscht, weil das ist ja einfach.
Genau, sie holen einfach die anderen Bücher, die da
halt. Sie haben noch mehr, die halt 4,8 sind. Ist doch scheißegal.
Ich bin mir sicher, dass Amazon das mit so einer Offline-Kategorie besser hinkriegt als Apple mit den ganzen Scheißkategorien im App Store. Das kriegen die besser hin.
Kategorien.
So. Was gibt's noch Neues von Amazon?
Die Frage ist, bei Amazon kann man dann das Three Wolf Moon T-Shirt kaufen. In dem Amazon Store. Weil das wäre so.
Wovon awesome. Reden Sie?
Three Wolf Moon. Leute, was habt
Kannst
ihr denn
es noch öfter
habt
sagen?
Ihr das
weißt,
Internet
was
nicht?
Wolf Moon, aber warum soll man, weil das so beliebt ist?
Ja.
Oder? Ah, ja.
Weiß ich nicht.
Oh Mann.
Ist es nicht.
Es gibt ein.
Erklär's auch.
Okay, es gibt ein T-Shirt bei Amazon. Ja. Was, quasi drei Wölfe hat und Mond. Und es hat 1570 Bewertungen und quasi alle davon sind entweder 5 Sterne oder 1 Stern, weil so.
Gottes Willen, gibt es dieses T-Shirt auch mit Doge-Hunden drauf?
Ja, gibt es.
Mit Sicherheit.
Das ja, nee, das, die Sache möglichen. Ist halt, dass es
Many
quasi
Wolf.
Alle schreiben so, oh mein Gott, es hat mir irgendwie Superpowers gegeben und seitdem kann ich fliegen und irgendwie ich schwänge alle Frauen in meiner Umgebung und keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Weißt du,
das ist auch nur 60 Euro dieses.
Ja, das war jetzt vielleicht
Shirt.
Nicht
mehr.
Jedenfalls ist quasi ein Meme und das wäre lustig, wenn man das in dem Offline-Store kaufen könnte. Ja. So, das war mein Punkt.
Nee, das gibt's nur Bücher da.
Oh Mann, ey. Echt nur Bücher?
Also in meiner Größe kostet das übrigens 17 Dollar, keine 60.
Ja, ist unterschiedlich.
Pass auf.
Weiß nicht, wo der Ingo da geguckt
hat.
Im deutschen Amazon-Store habe ich geguckt.
Pass auf, bald macht Amazon einen Plattenladen auf.
Jetzt,
Ingo.
Ingo, auf geht's.
Genau, da kannst du dein Vinyl kaufen. Super Sache. Jetzt rollen sie aber erstmal den Online-Markt auf mit Musik. Nämlich Amazon Prime Music ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Also in Amerika gibt's das ja schon eine Weile, aber wer einen Prime-Account in Deutschland hat, kann jetzt auch mit der Amazon Music App sich, ja, Musik anhören. Also 1 Million Songs sind dabei. Die kannst du einfach anklicken und die durchhören. Sie haben auch so ein paar.
Du hast heute schon, ne?
Ich habe heute fast den ganzen Tag nur Amazon Prime gehört. Amazon Prime Music gehört. Also ist total gut. Jetzt muss man dazu sagen, also ich habe das auch getwittert gehabt und hat natürlich jemand geschrieben, aber das, was ich höre, ist nicht drin. Jetzt,
ja, gut,
ja, es ist, also
ist dann halt so.
Erstens ist es halt so und zweitens, ja, es sind halt auch nur 1 Million Songs und darum geht's auch gar nicht. Also ich meine, ich bin so ein wenig Musikhörer, dass sich das für mich auch nicht lohnt, Spotify und Co. Also ich höre so wenig, dass ich immer gesagt habe, nee.
Höre so wenig. Was?
Das auch. Ihr müsst mal darauf achten, wie laut Ingos Kopfhörer sind.
Ja,
die sind
genau.
So laut. Keiner will auf seiner Seite sitzen, quasi. Einfach weil es da durch seine Kopfhörer durchhallt.
Ja. Die EU hat schon neue Kopfhörer gefordert, nur für Ingo.
Genau. Ja. Für sich selber, nicht für den Ingo.
Gehörschutz für Podcaster wird neu diskutiert.
Ja. Also, kurze Frage, funktioniert das dann auch über diese Amazon Music App oder
genau.
Ist das wieder was anderes?
Nee, ist genau dieselbe App.
Ja. Also ich benutze es ja tatsächlich in letzter Zeit, weil ich mir dann einfach irgendwie, ich habe jetzt meinen Spotify-Account vor einer Weile gekündigt und kaufe mir jetzt einfach mal wieder ab und zu mal Alben und guck mal, wie das funktioniert. So.
Guck.
Flydie
ist schon auch auf dem Weg zurück.
Mhm. Und irgendwann holt er sich Vinyl.
Ja. Geht er in Amazon Vinyl Store und
ja, genau.
Kauft sich Schallplatten.
Ja. Back to the roots. Genau, yeah, also sorry. Bei mir ist ja tatsächlich auf iOS die App, die ich für Musik benutze, ist Amazon Music, weil die Musik-App von Apple kann man einfach nicht verwenden. Das ist einfach, es nervt mich jedes Mal, weil es mich immer fragt, möchten Sie nicht einen Popelmonat?
Ich so, nein. Was ist ein Popelmonat?
Ein Popelmonat.
Möchtest du nicht unbedingt Amazon, ach nee, Apple Music kaufen? Nein, leck mich am Arsch. Und dann weißt du nicht, was hast du jetzt hier drauf und was hast du online, was hast du offline, siehst du ja irgendwie nicht. Und ihr mit ihrem scheiß Radio und die Sachen, die man früher haben wollte, also Genius-Listen, gibt's da irgendwie nicht mehr. Und
Ingo, alles wird gut. Du musst es nicht benutzen.
Ja,
es
genau.
Alles ist gut, Ingo.
Ich benutze es auch nicht mehr. Ich benutze jetzt tatsächlich schon eine Weile die Amazon Musik-App als Standard und ich habe mir auch die Sachen, also wie ich habe ja gesagt, ich höre relativ wenig Musik, deswegen, wenn ich Sachen mag, kaufe ich sie halt.
Du bist und ja
dann,
verrückt.
Ja, krass, gell. Und dann höre ich sie, habe ich die halt in der Amazon Cloud oder lade sie mir halt offline auf das Gerät runter und kann die dann da hören. Hm. Und für mich ist Amazon Prime Music total geil. Weil wenn ich jetzt doch mal irgendwie Lust habe, mich bedudeln zu lassen, kann ich einfach sagen, ja, dann spiel mir hier mal so ein Radio, was weiß ich, Classic, Rock, Bladiblob, dann spielst du es an und dann kannst du sagen, ja, das Lied magst du oder magst du nicht. Und auf Basis dessen spielte dir halt vom gleichen Typ Sachen und das, was du nicht geliked hast, also was du
so wie Pandora,
Daumen runter,
quasi.
So wie Pandora, spielst halt nicht mehr. Und da gibt's jetzt hier so viele vorausgewählte, was weiß ich, 90er Rock, 80er Rock, Deutschpop, gute Laune Pop.
Surprise, surprise.
Pop,
das gibt's bei Spotify
Trends.
Und bei Apple Music auch. Aber
ja, aber da kostet's was. Hier kostet's nichts extra.
Ja, weil du es schon hast, weil du Prime schon hast.
Ja, genau.
Also es kostet
auch keine 10 Euro im Monat, sondern wenn du wirklich sagst, du willst nur diese 1000 Songs, bist halt auch nur bei 4 Euro irgendwas.
Ja.
Und das ist dann okay. Das ist okay.
Okay.
Und ich habe ja Prime eigentlich nicht wegen Musik. Es ist jetzt einfach.
Es ist für dich eine kostenlose Dreingabe.
Es ist eine kostenlose Dreingabe. Genau. Ich glaube auch nicht, dass ich deswegen jetzt jemand Prime holen würde. Oder?
Oh, 1 Million Songs. Wir hatten beide vorher unterbrochen. Vladi, wie hast du das mit der Musik gemacht?
Ich glaube nicht, dass ich dazu noch irgendwie viel zu sagen habe. Also ich bin da jetzt auch mal am Rumgucken. Ich habe momentan keinen Prime-Account, weil ich irgendwie für Video oder sonstige Dinge den von meiner Freundin benutze, weil ich ein Geizkragen bin, ich gib's zu. Ich weiß nicht, wäre jetzt eine Sache, die ich mal ausprobieren würde, wenn ich jetzt eh schon einen Prime-Account hätte. Ich weiß nicht, kann ja mal irgendwie, ich hab noch diese 3 Monate Apple Music habe ich noch nicht verbraucht, die man da mal testen kann. Ich kann ja mal irgendwann drüber reden, was ich denn so da benutze. Aber momentan ist es bei mir einfach so. Ich hatte eh schon aus irgendwie der Vergangenheit relativ viele Sachen bei Amazon gekauft, die ich dann halt auch in dieser App plötzlich wiedergefunden habe. Und da höre ich jetzt irgendwie Kram so und kaufe mir ab und zu mal irgendwie ein Album. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich dieses einfach mal irgendwelche Dinge, auf die ich spontan Bock hab, anhören, schon vermiss. Also ich hatte recht lange, ich weiß nicht, schon wahrscheinlich 2 Jahre lang so einen Spotify-Account. Und das ist schon ganz nett und halt auch so irgendwie mal so ein bisschen kuratierte Playlisten zu haben, wo man mal was Neues entdeckt, was man vorher vielleicht noch nicht kannte oder so. Das hat schon auch was. Gerade so irgendwie während der Arbeit nebenbei mal so ein bisschen irgendwie bestimmte Musik hören. Also in irgendeine Richtung oder irgendwie Sachen, wo jetzt keine Vocals drin vorkommen, weil ich mich auf irgendwas konzentrieren muss oder so. Fehlt mir schon ein bisschen, muss ich mal gucken, was da so die Alternative ist.
Wo
Zweifelsfall installiere ich mir vielleicht auch einfach wieder Spotify, ich weiß es nicht.
Wenn du dir jetzt gerade Alben kaufst, wo kaufst du die? Da, wo es sie gibt? Oder wie machst du das aus?
Ich kaufe mir die dann auch bei Amazon.
Okay.
Also das ist schon so irgendwie
so Digital Download-Ding.
Ja, genau. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, im Zweifelsfall ist mein Musikgeschmack nicht so speziell, dass es die Sachen, die ich vielleicht gerne hätte, nicht bei Amazon gibt.
Also Taylor Swift und so?
Vielleicht ein bisschen spezieller, aber ja.
Taylor, Ruby.
Ich weiß es,
nee. Genau, also ein paar Sachen gibt's halt nicht bei Amazon Music, weil Warner Music oder sowas hat ihnen irgendwie keine Rechte dazu gegeben. Also alle Songs werdet ihr halt nicht finden, also bestimmte Interpreten sind einfach nicht da. Ich fand's aber trotzdem genial zu sehen, was alles trotzdem da ist. Es sind halt auch ein paar Hörspiele da. Eins, was ich eh schon lange mal anhören wollte, und das wird durch, wo es 14 Folgen von gibt, ich gedacht habe, okay, die jetzt alle zu kaufen, hatte ich jetzt gar keine Lust. Die ersten 3 Folgen hatte ich. Und da kann ich jetzt locker mal durchhören.
Also jetzt musst du auch sagen, was du hören wolltest.
Ja, wenn ich es gerade finden würde. Die Suche ist noch ein bisschen bescheiden hier.
Okay.
Ist so eine Detektivserie.
Also, ja, also was halt irgendwie auch, was ich vor kurzem erst mitbekommen habe, es gibt ja tatsächlich auch Kindle-Bücher, die man so irgendwie ein Buch im Monat kostenlos bekommt, wenn man einen Prime-Account hat. Wusste ich auch nicht. Also da gibt's auch irgendwie so ein paar Bücher, die dann irgendwie im Monat, wenn du dann irgendwie kostenlos runterladen kannst, wenn du einen Prime-Account hast.
Okay.
Ja.
Cool. Machen wir weiter?
Also, ja, also ist glaube ich ein ganz nettes Angebot, wenn man das eh schon benutzt. Ich glaube, nur für Video oder nur für Musik wird sich's wahrscheinlich keiner holen, aber so die Kombination ist halt ganz interessant, weil es sind halt schon relativ viele Dinge in diesem Paket mit drin, was man da irgendwie so benutzen kann.
Ja, also ich hat das auch getwittert, Amazon macht's einem echt schwierig, sie irgendwie nicht zu mögen. Also das ist einfach eine nette Dreingabe. Vorher, wenn ich jetzt auf einer Party gewesen wäre und hätte irgendwie Musik spielen müssen, kommt ja manchmal vor, dass du irgendwie, jeder hält mal sein Telefon dran und spielt irgendwas. Ja. Und jetzt kannst du ja einfach an Amazon sagen, ja, was weiß ich,
mach 90er, halt irgendwas oder so.
Die 90er-Spiel, ja, und dann geht's halt los. Vorher, ich war letztes Jahr, da war das halt so, da hat dann jemand einen Spotify-Account gehabt und aber einen kostenlosen. Das heißt, es kam halt immer Werbung.
Nervig.
Und es nervt halt total. Und jetzt hätte ich einfach gesagt, ey, leck mich am Arm, hätte das Ding rausgezogen, hätte es bei mir reingesteckt und hätte gesagt, ey, spielen wir hier mal Amazon Prime Music. Dis da, los geht's, ab dafür. Und du hattest ja gesagt, du benutzt den Account von deiner Freundin. Das bei Music geht es tatsächlich nicht. Also ich habe es heute ausprobiert. Ich habe einmal auf dem iPhone gestartet die Musik und dann mal noch mein Android-Tablet genommen. Und wenn du dann auch die Musik starten würdest, würdest du sagen, nee, ich spiele gerade schon Musik von Gerät XY. Wenn du jetzt hier startest, stoppe ich das andere. Mhm. Also den Musik-Account kannst du nicht teilen. Während,
ja, das Problem in der Hinsicht wäre halt auch, dass meine Alben, die ich auf meinem Amazon-Account habe, nicht auf dem Account von meiner Freundin sind. Für irgendwie Video, sonst was, funktioniert das alles, aber halt die Sachen, die ich dann gekauft habe, hätte ich dann halt nicht damit drin.
Ja. Ich sag's bloß, also man kann nicht auf verschiedenen Devices gleichzeitig das abspielen. Ja. Da müsstest du dann schon, weiß ich nicht, einen Familien-Account haben oder so. Also das ist vielleicht noch was, aber für eine Person lohnt sich's.
Eine Frage habe ich noch. Du hast gemeint, du benutzt es für Hörspiele. Macht es Spaß mit dieser App? Also merkt die sich dann auch, wo sie denn war und so die Stelle, dass du da weiter hören kannst, wenn du da mal irgendwie aufhörst oder zwischendurch was anderes hörst und so weiter?
Ich höre die halt immer am Stück. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich höre die meistens am Stück. Also ich meine, wenn du Pause drückst und was anderes machst, natürlich würde er an deiner Stelle weitermachen, aber es ist jetzt
nichts. Ja, aber ich meine eher du hörst halt vielleicht, also ich denke jetzt mehr so an die Situation, du hörst ein Hörspiel, dann machst du irgendwas anderes, willst vielleicht Musik hören und danach willst du an der Stelle weitermachen.
Ja, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
Okay, eindeutiges vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich höre, wenn, dann höre ich das Hörspiel am Stück, deswegen. Ja.
Na, keine Ahnung.
Okay, kommen wir zu den traurigen Sachen im Leben, nachdem wir jetzt über so viel glückliche Sachen geredet haben.
Ja, ich bin total glücklich heute. Also es ist total gut.
Ich habe nicht Amazon. Eine Sache, mit der ich gerade bei Amazon überhaupt nicht glücklich bin, und zwar, ich krieg bei Amazon zwar immer wieder so kostenlosen Content oder so hier Prime Video und so. Hab da dem letzten irgendwie, wie heißt das, The Man in the High Castle, irgendwie den Piloten angeschaut, weil da jetzt irgendwie ganze Serie draus gemacht werden soll. Das ist eine Episode nach dem Buch von Philip K. Dick. Und alles schön und gut, aber ich habe dafür fucking bezahlt. Für Prime. Und jetzt kriege ich diese Serie kostenlos. Und das Erste, was ich mir gerade immer antun muss, ist, es kommt dann immer so scheiß Amazon Prime Video.
Ich hab's doch schon.
Das akzeptiere ich nicht.
Das ist so
das nervt mich hart.
Zumal es ja auch vollkommener Quatsch ist, weil du hast es ja schon gekauft. Du musst es nicht nochmal kaufen.
Genau, die Tage habe ich mir abends irgendwie
so voll... Das hat aber erst vor so einem Monat oder zwei angefangen.
Ja, aber das
war es nicht.
Fuckers, ey. Ich hab da irgendwie lange hier auf... Sherlock Holmes, den zweiten Film da, hier Spiel im Schatten irgendwie, Game in the Shadows, auf Amazon Prime irgendwie in meiner Watchlist gehabt. Gestern Abend irgendwie so Leisure vom Fernseher gehockt und so nix geistig mehr irgendwie in der Lage. Und dann kam irgendwie so, ey, den Film ist das kostenlos zu schauen, weil davor hat er halt die ganze Zeit Geld gekostet. Ja. Und dann mache ich den an und das erste, was mich wieder so an... Und das Fiese ist ja, die haben die Werbespots doch bewusst so gemacht. Du hockst in deinem dunklen Wohnzimmer abends, bist du kurz zum Einschlafen und dann blende dich einfach mal dieser weiße Werbespot weg und du denkst so, fuck.
Kauf Amazon Prime, okay? Ja, genau. Oh, warte, hast du schon. Egal, wir schicken sie trotzdem.
Genau, ist schon da, ist nicht Prime.
Kauf dir nochmal Prime, kauf dir dreimal Prime.
Triple Prime. Nee, das ist ja der eigentliche Witz. Es ist ja nicht mal Werbung für irgendwas. Du hast es.
Ja, genau, das habe ich ja gemeint.
Sinnfrei.
So, kauf dir nochmal, oh warte.
Genieß jetzt Inhalte bei Amazon Prime Video.
Ja.
Was du gerade machst.
Was du gerade tust. Aber woran will ich jetzt stören?
Genieß
um
mehr.
Dir nochmal zu zeigen.
Genieß es jetzt.
Genau, die wollen einfach noch sagen, guck mal, was wir dir gegeben haben, ist ganz schön geil, ja? Jetzt sei einfach mal dankbar.
Sei endlich glücklich.
Sei einfach glücklich und dankbar und
dann hast du
mehr Geld.
Dann hast du den Film geschaut und dann kommt eine E-Mail. Wie fanden Sie die Bilder?
Ja, das stimmt.
Echt?
Das stimmt. Ja,
die beschissen. Ich sag immer beschissen, weil sonst verbessert sich
nie. Die E-Mails.
Immer beschissen. Egal wie gut. Auch wenn es 4K ist. Beschissen.
Eine Sache habe ich noch. Man kann übrigens auch hier in der App wieder Sachen runterladen. Also du kannst dir die Dinger auch, die in Amazon Prime Music sind, offline anhören. Genau.
Musik.
Also auch nochmal. Also ich bin restlos begeistert.
Außer Werbung. Werbung sackt, ey.
Bis dann auch so Pre-Rolls gibt. Hören Sie jetzt bei Amazon Prime Music Musik.
Ja, genau. Ja,
okay. In nur 30 Sekunden geht's weiter.
Also bei mir ist da immer so das Problem, das ist, im Großen und Ganzen ist es schon ganz okay so. Und ich glaube, wenn ich denn wollte, würde ich zum Beispiel auf Amazon Video auch was finden, was ich gucken kann. Aber die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe zu gucken, die gibt's dann halt zum Beispiel auf Netflix. Mhm. Und also das ist halt bei mir immer so, ja, das ist schon theoretisch ganz nett und die Umsetzung ist auch schon ganz okay, aber das, was ich dann gern benutze, ist was anderes.
Ja, dann ist ja auch okay, hol dir das.
Ja, das also, ist einfach nur so ein Schema, was mir halt bei den Produkten also von Amazon selbst auffällt. Das ist jetzt nichts Schlimmes und ich glaube, es gibt viele Leute, die mit dem Angebot total glücklich sind. Aber fällt mir halt bei mir persönlich so auf.
Deswegen ist es ja auch okay, dass es die gibt. Ist es okay, dass es ein Spotify gibt. Und deswegen ist es okay, dass es Netflix gibt und was weiß ich, ein Watch Ever und so.
Und Amazon ist halt einfach gut genug. Und darum geht's ja.
Ja, genau. Also für mich ist Spotify zu viel. Ich sehe es nicht ein. Also das so wenig, wie ich höre an Musik, lohnt sich's für mich nicht. Und da ist jetzt Amazon Music genau in die Lücke gekommen. Ja, also wäre jetzt ein Grund auf jeden Fall, mein Amazon Prime Abo zu verlängern, weil ich sag, es ist nicht so teuer, dass es mir jetzt irgendwie wehtut und es ist trotzdem ein nettes Feature, um mir, weiß ich nicht, wenn es dann doch mal auf einer Party ist oder um mir dann doch mal abends ein Hörspiel anzuhören oder was weiß ich, mich dann doch mal auf Arbeit von Musik bedudeln zu lassen, ist es genau das, was mir ausreicht. Ja. Klar, es gibt nicht jeden Song, aber das brauche ich auch nicht.
Ja, also ist in dem Fall halt auch günstig genug, dass du da nicht großartig drüber nachdenken musst, ob du das jetzt willst oder nicht.
Ja. Und wie gesagt, Netflix ist mir halt, da sind halt auch wiederum die Serien, die ich gucken will, sind auch nicht drin. Ja, wenn es die geben würde, würde ich wahrscheinlich auch ein Netflix-Abo holen. Aber so, ich habe ein paar Serien tatsächlich jetzt auf Instant Prime Video geguckt. Reicht mir auch. Ist auch total cool, dass es das gibt. Und dann kaufe ich auch mal noch einen Film extra und mal ein paar Folgen bei einer Serie, weil es ist halt einfach, es ist schon da. Ist zwar auch blöd, weil es ist einfach. Da jetzt noch zu sagen, die zwei Folgen habe ich schon geguckt. Jetzt gucken ja die auch noch. Egal. Ja, kauf mal hier 2,99. Ach, egal. Ja. Weiter.
Ja. Ja, also was mir vor kurzem mal aufgefallen ist, dass die ja so auch so diese Anfix-Angebote jetzt eingeführt haben. So, du kannst jetzt bei irgendwelchen High-Profile-Serien, die sie selber einkaufen, die dann auch Geld kosten, kannst du dann so die erste Folge kostenlos gucken und danach kostet es irgendwie 2,99 pro Folge. Das finde ich schon ganz schön fies.
Kommt mir nicht ins Haus. Nee, das also, checke ich auch immer vorher ab, ob ich dann auch wirklich alles gucken kann. Ne?
Ansonsten. Ja. Nee, das ist schon relativ fies, weil dann halt, bist du halt irgendwie angefixt, willst wissen, wie es weitergeht und dann kostet dich das halt mehr oder weniger dann so über den Dauer von so einer Serie verteilt, kostet dich das halt so ein halbes Vermögen.
Ja. Nee, bei sowas ist also bei mir so, ich habe eine Reihe von hier, was ist das, True Detective und die 5. Staffel Game of Thrones, einfach mal kurz Season Pass bei iTunes gekauft, dann gebe ich lieber gleich von vornherein einen kalkulierten Geldbetrag aus.
Ja.
Das andere kannst du auch auskalkulieren.
Also kannst du die mit dem Season Pass dann auch live gucken, wenn sie dann frisch ausgestrahlt werden, oder kannst du den dann erst kaufen, wenn schon die komplette Serie gelaufen ist?
Du kannst den Season Pass kaufst du in der Regel, während sie schon läuft.
Mhm.
Und dann kriegst du immer dann, wenn es die neue Folge gibt, kriegst du eine E-Mail und ich weiß nicht was und dann kannst du die gucken.
Aber dann ist quasi, dann geht es der Rest.
Das ist in der Regel einen Tag nach Ausstrahlung.
Ja.
Es gibt aber auch schon, ich hatte es zum Beispiel eben bei Top Gear dann so, dass da die letzte Staffel ja irgendwie vorzeitig aufhörte und dann, bei Game of Thrones war es sogar so, die 5. Staffel habe ich irgendwie gekauft, den Season Pass, und der war irgendwie zu früh verfügbar geschaltet worden. Und dann haben sie ihn danach irgendwie 2 Wochen runtergenommen. Und nach 2 Wochen kam dann irgendwann so eine E-Mail so, ey, yo, haben wir übrigens aus Versehen zu früh online geschaltet gehabt. Jetzt gibt's den wieder. Wir haben den Kauf für dich nochmal durchgeführt und du kriegst hier irgendwie ein Videoguthaben oder so. Pff. Mit einem Videoguthaben kannst du dir halt einen Scheißdreck kaufen, weil das halt in eine...
Alle Filme sind zwei Videos groß.
Nee, das ist halt immer eine Serienepisode. Weil du kriegst keinen Film damit, sondern wirklich nur eine Serienepisode. Ich will nie eine Serienepisode.
Na gut.
Naja, whatever.
Naja, natürlich, ist ein bisschen Quatsch.
Nice for trying, thank you.
Kannst du irgendwie 3 Serien-Dings in einen Film umtauschen oder so?
Nee. Kannst halt mal so eine Serie anschauen, also so eine Anfix-Folge schauen und schauen, ob das was für dich ist, aber das mache ich dann anderweitig. So, jetzt aber Security. Securitas.
Oh Gott.
Ja, das ist jetzt Felix, unser Security.
Ich
mach nicht so viele Sachen.
Jo, also ich erzähl jetzt mal von böser neuer Auto-Routing
Malware. Hast du das auch gelesen?
Nee. Jo, das ist echt fies.
Das ist
ne?
eine coole Sache einfach. Damit kannst du Autos routen?
Ja.
Ja, Android CarPlay Cars.
Also Android Cars?
Nee, Auto-Routing, die automatisch.
Also die macht das automatisch.
Routen. Ja,
genau.
Also, das ist folgendermaßen. Die sind hergegangen und haben viele, so um die 20.000 verschiedene Apps aus Google Play genommen. Zum Beispiel so Twitter, Facebook und so weiter. Und haben das APK sozusagen, ich vereinfache das jetzt mal stark, das APK runtergeladen und dann den Code des APKs modifiziert, indem sie da noch ihren Code plus ein paar Rootkits und so weiter reingefügt haben.
Ja, was man halt braucht,
Das heißt, wenn der User, und das verteilen sie dann über Third-Party-Websites, über andere App-Stores.
Über diese shitty App-Stores.
Also diese ganzen, zum Beispiel hier Samsung und so.
Wo man diese geklauten Apps runterladen kann, die kostenlos geklaut.
Was das angeht, bin ich ja immer noch voll der naive Android-User. Ich entwickle halt Apps und ich kenne halt den Google Play Store und die ganzen anderen Stores. Ich kenne auch den von Amazon. Ich weiß noch, dass Samsung und 1&1 irgendwie so App-Stores haben. Und da gibt es auch diesen einen russischen App-Store.
Ja.
Aber dass da theoretisch jeder, der irgendwie halt APKs auf eine Webseite packen kann, damit im Prinzip für Android aus Android-Perspektive einen App-Store hat.
Ja.
So, da packen die diese modifizierten Apps dann rein.
Genau.
Unter dem gleichen Namen. Also unter Facebook oder Twitter oder so.
Ja, genau. Oder irgendwas,
was die halt for free runter und sagt, geil, ich habe jetzt Facebook oder ich habe jetzt Twitter. Und die funktionieren auch erstmal so weit, weil es ist ja mehr oder weniger im Kern das APK. Und aber die installieren dann halt erstmal über ein Root-Kit, erlangen die Root-Rechte und installieren dann halt als Systemanwendung
den super
irgendeine Malware, irgendeine Adware, irgendwas, was Werbung anzeigt oder
genau.
Command and Control irgendwo hin fragt, so hey, ich meine,
das ist natürlich ein bisschen Quatsch für Telefon.
Heute zeigt Werbung an, morgen lockt es dein Telefon kaputt oder
genau.
so.
Genau, oder es zeigt halt beim Lockscreen Werbung an, was ich hier noch fucked up, ach, voll gut, noch mehr eigentlich. Fucked up finde. Ja. Weil, naja. Jedenfalls, das habe ich, also das finde ich auf jeden Fall auch super krass einfach. Weil es quasi so, okay, alle wissen, es gibt diese Rootkits und man kann irgendwie sein Telefon routen, aber dass quasi Malware die Rootkits einfach so ein paar mitnimmt und dann so, ja, kein Problem, wir routen einfach dein System für dich, aber du kannst nichts mehr gegen machen und du hast verloren. Und du kannst es auch nicht mehr zurücksetzen, weil es gibt ein paar von dieser Malware, die schreibt quasi diese Recovery-App. Schreibt es um, quasi, wenn du sagst, okay, jetzt auf Systemeinstellungen zurücksetzen, dann benutzt es quasi einen bestimmten Teil von dem System und der ist so umgeschrieben, dass quasi die Malware selber nicht gelöscht wird.
Also die ist einfach dann super persistent.
Super persistent, ja. Und das Einzige, was da hilft, ist quasi zerbrechen. Also du kannst dein Telefon noch nehmen und dann zerbrechen. Ja,
du kannst halt in den Store gehen.
Ja, du kannst bei eBay verkaufen, das ist immer eine gute Sache.
Hier, kaum benutzt.
Ja, genau, verkaufe an Bastler.
Genau,
für Bastler sicherlich kein Problem.
Ja.
Ja, genau. Also das ist schon echt fieser Shit, weil das, was du dann machen musst, ist quasi das tolle Rootkit finden, dann selber Root erlangen und dann das System super hart quasi clean. Neu flashen und clean. Super clean, ja.
Einfach Cyanogen.
Genau. Oh. Und genau, also das ist eine krasse Sache einfach und dass es jetzt so in Umlauf ist, krass, einfach nur krass. Und es wird benutzt und es funktioniert wohl. Und nicht im offiziellen App Store, das ist das Wichtige, sondern vom offiziellen App Store in andere App Stores rein.
Genau. Also wenn man nur Apps aus Google Play installiert oder vom Amazon App Store meinetwegen noch, ist man wahrscheinlich noch safe, weil die haben relativ gut funktionierende Kontrollen. Aber bei diesen anderen App Stores, keine Ahnung.
Nobody gives a shit. So sieht's nämlich aus, ja.
Und ich meine, das ist halt auch geil, weil, also da merkst du halt auch schon wieder, was für Apps das sein müssen, wenn bei diesen Apps keine Prüfung stattfindet, ob derjenige, der die App da reinstellt, auch wirklich bei der Firma arbeitet.
Ja.
Ja. Dann weißt du genau, nach welchem Denken dieser App Store da funktioniert. Und für mich ist es so, das sowas fasse ich mit der Kneifzange nicht an. Aber naja, viele von den Leuten, ich meine, das ist auch aus der gleichen Zeit damals irgendwie diese ganze Aware-Szene. Also ich meine, ich habe mein Verhalten in der Hinsicht wahrscheinlich auch stark verändert in den letzten 10 Jahren, dass ich halt irgendwie für Software auch bezahle und nicht mehr irgendwie diese ganzen Tänze mit diesen ganzen Risiken mir einfach zu blöd sind. Da bezahle ich halt lieber irgendwie.
Das Problem ist halt quasi an die sauberen Scene Releases ranzukommen. Das ist ja nicht mehr so trivial, wie es damals mal war, wo quasi die Scene Groups noch was drauf gehalten haben, dass sie anständige Releases machen, was sie ja immer noch machen, aber halt in mehr dedizierterem Kreise und alle anderen kriegen dann halt den Shit mit Malware.
Das sind halt die ganzen Pansen von AdNetworks hingekommen und haben gesagt, wow, geil, ihr verteilt hier auch Software, da wollen wir unsere Ads drin haben.
Ja, und unsere
und dann haben sie die einfach mal mit ein bisschen Geld weichgekocht und gesagt, hier, wir geben euch Geld. Und dann haben die gesagt, oh, Geld
ist
scheiß auf unsere Ideale.
Scheiße, wie die alle.
Und hier.
Da wüsste ich jetzt aber auch keine Scene Group, die das wirklich so gemacht hat, aber ab und zu, also wenn sowas halt...
Da gab es ja auch immer irgendwelche Flame Wars zwischen denen, dass irgendwie sagen, die machen irgendwie schlechte Releases, weil da irgendwelcher Scheiß drin ist. Und
ja, genau.
Also daran erinnere ich mich von früher nochmal.
Ja, genau. Also das ist immer noch alles so, aber es ist halt viel zu einfach, verkrippelten Shit zu bekommen jetzt im Internet. Und das war damals halt nicht so. Also gefühlt, ich weiß nicht, ist vielleicht trotzdem so. Vielleicht war es ja so. Vielleicht war es ja nur meine Naivität damals. Ja. Jedenfalls Malware mit Rootkits und mit den ganzen krassen Shit in verschiedenen Android-Stores, die nicht der Play Store sind.
Das ist halt auch irgendwie genial, ne? Weil du ein Stück weit dich ja dann irgendwo auch outest, wenn du sagst, ja, ich bin in so ein Store gegangen,
ja.
Wo man typischerweise halt irgendwie Raubkopien bezieht. Und jetzt muss ich mit meinem Telefon halt in den Store rennen von dem Hersteller und sagen, ich hätte gern euren Ultra Factory Clean Reset oder gebt mir ein neues Telefon oder so.
Ist kaputt, neues Telefon ist kaputt. Das macht immer Werbung.
Hm.
Ja. Das ist blöd.
Blade.
Blade gelaufen dann.
Blade gelaufen. So, machen wir weiter mit mehr gehackten Sachen.
Ah ja, stimmt.
Wie Bulletin, das ist quasi dieses Internet-Board-Dings. Also damals, wo man noch Foren hatte, das kennen ja viele gar nicht mehr.
Ja, ja. Foren? Foren? Das ist doch das, wo immer einer Erster schreibt und so.
Ja, ja, genau, da schreibt ja, einer, genau einer Erster auf und irgendwas.
Schreibt Zweiter.
Vielleicht. Also je nachdem, wie gut er ist.
Ja, früher war das, da stellt man eine Frage rein, dann kommen die Leute und antworten. Aber heutzutage. Ja, oder früher war das, was man heutzutage mit, wie hieß es, Slack und Co. gemacht hat, auch in Foren zu finden.
Das ist ja verrückt.
Das ist total verrückt.
Ja, nicht so richtig. Also das ist ja schon eher so, dass man da persistente Diskussionen führt. Also Slack ist ja schon eher so kurze Konversationen und oder vielleicht auch Diskussionen, aber vielleicht in einem bisschen anderen Format.
Ich habe ja gedacht, so, dass Slack quasi so ein Stream hat, was eigentlich wie so ein Forum-Thread ist. Also das habe ich mir immer so vorgestellt, vielleicht ist es auch nicht so, wer weiß das.
Naja, Slack ist mehr so, du hast halt Chatrooms. Also.
Ja, aber die ja auch ja, persistent sind und wenn jemand dazukommt, kann er den kompletten Chatroom die Vergangenheit sehen. Die,
ja, schon eben, wie also, so ein Forum.
Ist schon wie so ein Forum.
Also es ist, bei Slack ist es halt konfigurierbar. Du kannst halt sagen, okay, du möchtest jetzt deine Nachrichten für irgendwie die letzten 30 Tage aufbewahren und danach verfallen die dann so.
Ja, halt ja, wie ein shitty Forum, das
ist egal, ich glaube, Haarspalterei bringt das.
Ja. Also ja, es ist also schon irgendwie so ein bisschen
vergleichbar. Kommen wir zurück, früher gab es mal Foren, haben die Leute benutzt und jetzt ist kaputt.
Jetzt ist kaputt gegangen. Wie Bulletin 5 ist quasi so ein so eine PHP-Fricke-Software. Ja. Was, wo sie aber so tun, als ob das vorher das Enterprise-Zeug wäre, was natürlich
ja,
nicht
also,
ist.
Enterprise-PHP. Immer so. Also früher war es halt, war es ja auch immer so, die Chipo,
PHP,
die haben dann immer PHP, BB benutzt so
oder und New PHP Nuke, oder?
Ja und die bisschen besseren Foren, die bisschen besser gepflegt waren, die haben dann das kommerzielle Produkt irgendwie wie Bulletin benutzt, was jetzt hier irgendwie scheinbar geowned wird.
Genau.
Und also ich erinnere mich da noch an ein paar Foren, die dann irgendwie so halbwegs total stolz drauf waren, dass sie jetzt irgendwie die kostenpflichtige Forum-Software benutzt haben und so. Ja. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Genau.
Ist schon lange her.
Wurde weggeownt, Forum. Und dabei sind 480.000 Subscriber Daten verloren gegangen. So. Das ist quasi die Geschichte. Die Sachen wurden von Cold Zero mit einer Null geschrieben geleakt in den quasi Social Media Portalen, was da auch gibt, so Facebook und was keine Ahnung, wo es noch war. Genau, das sieht so aus, dass quasi dieser Typ hat einen Zero Day gefunden, mit dem er vbulletin.com geowned hat, beziehungsweise das die Forum Software. Weil die auch ihre Forums oft ja selber verwenden. Und dadurch, dass es halt dieser PHP-Fricke-Shit ist, ist quasi alles kaputt gegangen, dann komplett der Server, weil ja die ganzen Daten von der PHP-Software auch verwendet werden müssen. So. Das ist jetzt quasi die Geschichte. 500.000 User mal wieder verloren gegangen, wäre jetzt nicht so schlimm, aber das Besondere dabei ist, dass jetzt quasi ein Tag oder zwei später der Zero Day geleakt wurde, was jetzt quasi jetzt kein Zero Day mehr ist, also ist Day One. Und alle PHP-Bulletin-Boards, die in der Version 5.1.4 oder so bis 5.1.9 laufen, sind quasi davon angreifbar und können jetzt auch weggeownt werden. So, ich habe den Exploit mal verlinkt. Oh, ist ein 404 jetzt, ist ja blöd jetzt. Na gut, das war jedenfalls mal, ich hatte den Exploit verlinkt und ist jetzt verschwunden. Jedenfalls war das quasi so ein ganz kleines Stück PHP-Software, womit dann böse Menschen Sachen kaputt machen können.
Böse.
So, wie machen wir das hier nach hinten? So. Als nächstes habe ich was Interessantes, hätte auch zu Linux gepasst. Elasticsearch hat den End-of-Life-Status in Debian stable bekommen quasi. Und der Grund dafür ist, weil das Projekt, also Elastic bzw. Elasticsearch, keine Informationen über gefixte Security-Issues mehr
quasi preisgibt und die dann entsprechend nicht mehr gebackboardet werden können. So. Das heißt quasi, du kannst keine stabile gebackportete Version mehr haben, weil du keine Security Patches mehr machen kannst, selber bauen kannst.
Also so wie ich das verstehe, ist es ja so im Normalfall, dass dann irgendwie eine Version jetzt in ein stabiles Release reinkommt und sich dann die Leute, die das maintainen, dann die Security Fixes angucken und die dann quasi auf die alte Codebase backporten und da halt irgendwie ein Patch drüber spielen.
Genau.
Und so ist es. Das ist jetzt quasi nicht möglich, weil aus Gründen, also ich meine, Elasticsearch ist ja eigentlich auch ein Open-Source-Projekt.
Nee, die haben es geändert. Elastic ist jetzt quasi das neue Produkt und Elastic ist nicht mehr so Open-Source. Die haben quasi, die bieten jetzt Blobs an und die kannst du dir installieren oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Elastic. Aha. Also da hat sich was in letzter Zeit verändert. Die Firma hat sich quasi komplett neu umgestaltet oder so ein Quatsch und jetzt sind die irgendwie viel mehr cool und entsprechend gibt es quasi diese mit der Community zusammenarbeiten, diesen Gedanken gibt es jetzt halt erstmal nicht mehr.
Okay.
Und das ist halt eine interessante Sache.
Ich guck gerade, also das Projekt ist auf jeden Fall immer noch auf GitHub und auch immer noch unter Apache-Lizenz, aber ich glaube halt, dass dieses, wie du schon gesagt hast, dieses mit der Community zusammenarbeiten ist jetzt eher so ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, das Produkt an sich ist immer noch Open Source.
Ja, nee, also die Sache ist an Open Source ja, dass du als quasi Halter von dem Projekt, beziehungsweise als Lizenz.
Also sie fühlen sich nicht dafür verantwortlich, die Community mit irgendwelchen Infos zu versorgen und so.
Genau, also du kannst bis zu einer bestimmten Version kannst du quasi Open Source sein und kannst halt dich entscheiden, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt kann ich einfach, jetzt mache ich einfach irgendwelchen meinen eigenen Shit und weil du quasi das, weil du die Software besitzt, auch wenn du das unter eine bestimmte Lizenz gestellt hast, kannst du die Lizenz jederzeit ändern oder kannst auch einfach sagen, fickt euch einfach alle weg.
Ja, wenn du
ja, wobei die Lizenz ja immer noch gleich ist, aber halt die Art und Weise, wie sie mit der Community umgehend sich geändert hat.
Genau, oder du sagst, okay, du formst dein eigenes
Projekt. Genau, kann ja trotzdem geforkt werden, kann umgenannt werden.
Genau, aber halt nur bis, also es macht halt nur Sinn bis zu der Version, die unter der entsprechenden Lizenz noch war.
Ja.
Und dann vorausgesetzt, alle Leute, die da jemals contributed haben, haben irgendwie entweder so eine Contributor-License unterschrieben oder
haben alle für die Firma entwickelt, die
genau oder geben halt ihr okay, dass das mit dem Forken und mit der Lizenzänderung okay ist, weil ansonsten müsste halt der Code von den Personen, die da jetzt irgendwie nicht zustimmen, wieder rausgenommen werden, so wie ich das verstanden habe.
Ja, also es liegt halt auch immer an der Lizenz, ja, alles super kompliziert und so. Aber prinzipiell ist es so, ja. Außer in der Lizenz steht natürlich drin, lol, wir machen ja irgendwas.
Ja, genau. Aber das ist also wenn das irgendwie so die Do-What-The-Fuck-You-Want-Lizenz ist, dann
kann man alles machen.
Ja.
Kannst du auch einfach dein eigenes Produkt draus machen und so unter die Arschloch-Lizenz stellen.
Ja.
Okay.
Ja, genau, das war noch eine interessante Sache. Was haben wir jetzt? Let's Encrypt.
Gut, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet.
Sagen
wir einfach jetzt.
Genau, also da gibt es jetzt auch irgendwelche News, die noch vom Oktober stammen, die auch schon eine Weile schon ein bisschen älter sind. Die sind jetzt in den Browsern irgendwie als CA anerkannt, so in den gängigen Browsern.
Ja, weil sie halt cross-signed wurden von
IdenTrust. Genau, sie wurden von IdenTrust cross-gesigned und das scheint jetzt zu tun.
Genau, das ist eine gute Sache. Und es gibt jetzt für Beta-User, wenn man quasi sich für die Beta angemeldet hat oder wenn man es jetzt gerade machen kann, kann man wohl auch schon die ersten Zertifikate ausstellen für sich in der Kommandozeile. Das heißt quasi, jetzt cool.
Ja, schön. Also ich habe mich ja letztens dabei ertappt, ich habe ja noch so ein paar CA-Zertifikate.
Ja.
Was ja auch irgendwie so eher so eine Community-Geschichte ist und dann wollte ich auf die Seite gehen, habe dann gesehen, das Zertifikat ist nicht anerkannt und
abgelaufen.
Ich traue halt deren Root-Zertifikat nicht mehr. Also das ganz einfache Ding.
Ja. Ist ja auch in Debian rausgeflogen und so. Also es ist leider.
Das Ding ist halt so, ich habe das früher auch immer in meinem Betriebssystem eingetragen, so dass ich diese ganzen Sachen irgendwie benutzen kann. Mittlerweile denke ich mir dann auch eher so, okay, ich vertraue jetzt eigentlich nicht irgendeinem Root-Zertifikat, was ich noch zusätzlich in meine in quasi mein Betriebssystem mit eintrag, habe ich irgendwie doch keine Lust dafür, dass ich irgendwie dann ich weiß nicht, auf irgendwelche Seiten, die ich selber betreibe, aber vielleicht gar nicht benutzt, dann mal per SSL draufkommen.
Oder auf pads.ccc.de. Die haben nämlich auch Facebook. Ja, aber eigentlich sollte man als Benutzer von SSL-Zeugs viel mehr auf seine Root-Zertifikate gucken, weil die ja diese inhärente
Alle Root-SIGs rausschmeißen aus deinem Browser und nur noch die vertrauen, die du wirklich kennst.
Und dann gehst du mal auf die Webseiten drauf und dann machst du quasi Certificate Binding und sagst immer ja, jetzt zulassen. Und dann geht's die ganze Zeit kaputt.
Ja,
geht's
die ganze Zeit.
Ganze Zeit.
Das ist auch echt anstrengend. Also ich habe ja auch ich habe Zertifikat Patrol an im Firefox und das nervt schon ziemlich.
Die machen Certificate Pinning quasi.
Ja, ja, genau. Die gucken halt immer, ist es immer noch das vom letzten Mal? Und wenn nicht, gibt es halt eine Warnung aus, auch selbst bei Google.
Ja, natürlich. Bei Google ist halt das Problem, die sind halt riesengroß und haben 300 Bazillionen Computer.
Und Unterdomains und Subdomains und dafür andere und bla und es nervt schon fast ein bisschen. Okay, gut. Aber weiter.
Die US-Aufsichtsbehörde findet massive Lücken in TSA-Kontrollen.
Ja.
Matt, jetzt deins.
Wer einmal in die USA geflogen ist und vor allem aus den USA rausgeflogen ist, kennt die TSA.
Das sind die dich beleuchten.
Transport Security Administration.
Die dich anfassen?
Alles. Die machen alles mit dir.
Oh.
Und die machen es, weil sie die amerikanischen Transportunternehmen Dinge schützen müssen vor bösen Terroristen, die böse Bomben und so weiter an Bord von Flugzeugen bringen und böse Drogen, mit denen sie Geld verdienen, um ihren Terrorismus zu finanzieren und überhaupt und Waffen und alles. Bei uns macht das in Deutschland, wie heißt es?
Grenzschutz?
Ist nicht BGS, aber ist irgendwie
Bundespolizei.
Es sind
auch Private.
Ja, oder? Es ist schon irgendwie so Polizeibehörde irgendwie.
Ja, wenn es eine Polizeibehörde ist, ist es Bundespolizei.
Ja, ich meine es Bundespolizei. Bin aber nicht 100% sicher. Also die sehen auch immer so offiziell aus in Deutschland.
Ja, genau.
Mm.
Man muss halt schauen, ab und zu steht ja auch wirklich ein Polizist daneben, das weiß man immer nicht.
Du hast die Flughafenpolizei, du hast die Bundespolizei am, wenn du deinen Pass mal kurz da wo durchgibst, wenn du EU verlässt. Ich meine, das ist Bundespolizei, also weil früher Bundesgrenzschutz. Oder Zoll, da bin ich nicht mal 100% sicher. Aber Zoll ist auf jeden Fall das, wenn du wiederum einreist und dadurch die Dings gehst.
Ja,
und ich meine, die Leute von, also die Personenkontrollen durchführen, das ist auch ein spezieller Arm von Bundespolizei oder so. Oder von der Landespolizei. So. Jedenfalls, in den USA macht das die TSA. Mhm. Die haben da auch ein sehr lustiges Verfahren. Ich schilder jetzt mal so kurz, die für alle, die es noch nicht gemacht haben, als wir dem letzten in den USA drüben waren, ist das übliche Verfahren so, du kommst in so eine Schlange rein, die Schlange ist bewusst sehr lange, dann gibt es in dieser Schlange gibt es so Auslaufzonen, da läufst du dann so, wirst du um so eine Insel herumgeführt. In dieser Insel läuft eine Person mit einem Drogenspürhund rum, den du auch nicht irgendwie angucken oder anfassen darfst oder so. Und
der ist aber niedlich.
Das ist einfach alles so komplett, ja, also das ist auch sehr geil, der ist von der K9-Unit.
Mhm. Ja, natürlich.
Von der K9-Unit,
ja.
If you know what I mean.
Ja.
K9.
Und da steht auch drauf so, Police Dog, do not pet. Ist voll der Arme, der wird nie gestreichelt.
Obwohl der vielleicht will der mal gestreichelt werden.
Der kommt immer nur her, der schlägt immer an allen. Hey, streichel mich.
Ja,
also das ist tatsächlich so, du wirst an diesem Ding sozusagen vorbeigeleitet, damit er auf jeden Fall bei jedem genug Zeit hat, um an dem mal so ein bisschen zu schnüffeln. Und wenn der nur so irgendwie falsch den Schwanz hochstellt, dann kommen gleich irgendwo zwei Greifer her oder so. Dann gibt's hier Zugriff. Das passiert alles sozusagen schon in Vorbereitung und dann kommt man zu dem weiteren Bereich, wo dann irgendwie zum Beispiel ich letztes Mal irgendwie so aus heiterem Himmel mittendran in dem Wartebereich wirst du von irgendeinem TSA-Officer so in ein Gespräch verwickelt, der dir dann so von der Stirn abliest, ob du nervös bist oder nicht.
Wenn du bist, dann wirst du direkt erschossen. Einfach.
Dann kommst du weiter zu einer in der Regel sehr motiviert aussehenden Person, die den ganzen Tag nur mit blauen Gummihandschuhen vor sich auf ein Scannergerät zeigt, wo du jetzt deine Hand und deinen Ausweis reinzustecken hast. Gibt halt deinen Ausweis hin und dann Sie zeigt, die macht einfach nichts, die Person, die guckt einfach nur böse und zeigt da mit der Hand drauf.
Warum haben sie dann nicht ein Display aufgestellt, was genau das
Gleiche Displays können nicht so böse schauen.
Nee, richtig. Nee, das geht nicht. Ja.
Und danach kommt dann der Bereich, wo du dann fürs Personal Screening vorbereitet wirst, da heißt das dann Leibesvisitation? Nee, die haben ja diese Bodyscanner mittlerweile. Ja. Da heißt es dann aber auf jeden Fall, ab einem gewissen Punkt Schuhe ausziehen, und zwar immer. Alle möglichen, also Laptop und so aus der Tasche raus, alle möglichen Gegenstände aus den Taschen, Gürtel und so weiter, das Übliche, was hier auch alle kennen, aber der wichtige Punkt ist eben Schuhe ausziehen und dann durch diesen Scanner durchlaufen und sich auf nette Kontakte gefasst machen. Wir hatten das letztes Mal so, dass irgendwie die Tante oder die, das klingt herablassend, deshalb korrigiere ich, die Dame, die da stand, dann irgendwie uns in einem sehr deutlichen Ton gesagt hat, Leute, wir haben hier überall die massiven Schlangen, wir scheißen heute mal so auf die Security, wir machen hier irgendwie Priority, was weiß ich hier, Flighty, wie hieß das?
TSA Pre.
TSA Pre, genau. So, das heißt so mehr oder weniger, wir sind alle pre-checked, tut alles in eure Taschen rein.
Genau, lauft jetzt einfach mal durch.
Alles in die Taschen rein, Schuhe anlassen, lauft einfach durch, wenn's piept, egal, weiterlaufen.
So absurd einfach.
So, wir haben einfach keinen Bock oder was auch immer. So, wir waren wahrscheinlich dann auch mitverantwortlich, dass jetzt die Rate da bei 95% hier liegt.
Ihr wart und die 100%.
So ist dieser ganze Prozess. Ja. Dem Laien mag jetzt in diesem Prozess wenig aufgefallen sein, was irgendwie Lücken hinterlässt. Ja, und die haben dann natürlich auch diese krassen Ganzkörperscanner und alles mögliche,
die halt durchleuchten. Nicht zum Einsatz kommen. Wenn die Reihe dann mal pre-checked ist.
Genau, wenn die Reihe pre-checked ist, dann machen die den Scanner einfach aus und du läufst einfach durch. So. Und dieses ganze System wurde überwacht von, natürlich gibt es auch in den USA bei der TSA dann eine Behörde, die diese überwacht. Das ist da der sogenannte Inspector General, der für den Bereich zuständig ist. Und die haben in den letzten Jahren irgendwie da viele verdeckte Auditors durchgeschickt, die da mit allen möglichen Gegenständen, was man dort als Contraband bezeichnet, also Drogen, Waffen, Sprengstoffimitate, Dinge, die als Waffen benutzt werden können und so weiter, durchgehen wollten. Und anscheinend war die Fehlerquote, also das, mit wie viel da durchgekommen sind, fast 95%.
Das ist ganz schön shit.
Ich weiß nicht, ob das overall war oder an einem Ort oder wie auch immer, das geht der Bericht nicht genauer drauf
an. Ja, egal, 95% ist einfach unakzeptabel.
Also dann so kann man die Scheiße auch weglassen.
Ja, da kann man es einfach lassen. Also 5% ist auch scheißegal.
Ich erinnere mich mal, irgendwo einen Bericht gelesen zu haben, dass in Israel zum Beispiel im Flughafen in Tel Aviv, dass da einfach nur geschulte Leute sind, die vorher einfach nur die ganze Zeit, also da stehen halt Leute von der Armee rum, die gucken einfach nur.
Gucken, so böse wie der eine, der immer auf das Ding zeigt.
Nee, gar nicht, sondern im Gegenteil, die gucken einfach nur in der Gegend rum und die sind geschult dafür auf entsprechendes Profiling, dass sie wenn sie dann irgendwie unsicher sind, dann verwickeln sie manche Leute in Gespräche und schauen einfach nur, wie die reagieren, und anhand der Reaktion können sie schon sehr sicher sagen, ob der was im Schilde führt oder nicht. Und die haben dafür die ganzen Scanner oder so, habe ich damals gelesen, ob das dazu alles noch heute stimmt, weiß ich nicht, abgeschafft, und es hat genauso keine Probleme gegeben.
Genauso 95% quasi nichts getroffen.
Genau.
Aber ist ja auch egal dann.
Und
ist
bei
ja
der
quasi
TSA
gleiche.
Ist es halt jetzt genau andersrum. Hm. Die werden jetzt sagen, fuck, wir haben irgendwie das nicht gemacht. Wir müssen in Zukunft mit Dolchen durch die Passagiere durchstechen und schauen, ob sie irgendwas in sich haben. Vielleicht erkennen wir dann mehr. Sorry, wenn der Passagier dabei verstorben ist. Tut der TSA auch,
ja auch
wirklich leid.
Alles.
Also
jetzt mal ehrlich.
Sicherheit geht halt vor Leben. Das ist ganz klar.
Ja, ganz klar.
Wir müssen die Leute beschützen.
Sicherheit vor Funktionalität. Also, aber da muss ich halt auch sagen, da habe ich jetzt auch vor kurzem in Deutschland so Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, Leute, die mir auf Twitter folgen, haben es mitbekommen. Mir wurde mein Kaffeethermometer abgenommen.
Tja, damit kannst du auch.
Das war auf deutscher Seite.
Das war auf deutscher Seite. Das war in Frankfurt. Also da waren halt auch so Geschichten. Also in Frankfurt im Asi Terminal 2. Also
das ist das USA Terminal nochmal.
Nee, Terminal 1 ist das große. Das Terminal 2 ist da, wo die ganzen Billigflieger abfliegen normalerweise.
Okay.
Ja, jedenfalls, ich hatte dann halt auch noch irgendwie so ein bisschen, ich hatte irgendwelche Lederboots an, die musste ich dann noch ausziehen, die mussten dann nochmal durch den Scanner durch und dann haben die da irgendwie auch mittlerweile überall Full-Body-Scanner aufgebaut und so und das ist irgendwie schon, das ist keine angenehme Experience. So auch in Deutschland ist es mittlerweile irgendwie, nimmt das ziemlich überhand und es macht echt keinen Spaß.
Also ich wollte nur mal ganz kurz einstreuen. Wenn du, also über die Leute, die wir in Deutschland geredet haben, die heißen Luftsicherheitsassistentin im Auftrag der Bundespolizei.
So. Aha. Im das Auftrag heißt, sind das dann also Angestellte der Bundespolizei?
Nein, die sind auch,
die Beauftragte.
Die sind also quasi
Dienstleister.
Private, genau. Die zum Beispiel sind die hier, bei Frankfurt heißen Frasek vom Fraport.
Frasek.
Fraport Security Services GmbH.
Was bist du so beruflich mehr? Frasek?
Genau, also Frasek Fraport Security Services GmbH.
Bayern
so heißt sie. Genau. Und da kann man dann Luftsicherheitsassistentin sein.
Okay.
Okay.
Also das nur mal.
Die sorgen für die Sicherheit der Luft.
Ja.
Nicht weiter atmen. Ja. Wenn sie ausatmen, ist diese Luft gefährdet. Ja. Sie stinken aus dem Maul.
Ja. So ist es. So ist das. Ich hatte gerade bei der anderen Geschichte jetzt rückwärts irgendwie da ein Problem. Da ist mir nämlich das Laptop irgendwie abhanden gekommen. Also ich bin in London Gatwick irgendwie, wollte ich zurückfliegen und bin durch den Scanner durch und er hat gepiept, weil das halt randommäßig so immer wieder der Fall ist. Und dann bin ich halt zur persönlichen Befragung, Leibesabtastung und Durchscannerierung zur Seite genommen worden. Ich hatte halt so irgendwie so 5 von diesen Boxen da voll, weil ich hatte halt irgendwie das volle Programm, ja. Ich hatte irgendwie hier Handgepäckskoffer, Rucksack mit Laptop drin, das heißt einen für Rucksack, einen für Laptop, Flüssigkeitenbeutel, Jacke, Sweatjacke, Handy, Watch, Gürtel, Schüssel, 4, 5 so Boxen und dann hat er mich halt irgendwie zur Seite genommen, hat mich da irgendwie 2, 3 Mal abgefahren, abgetastet, so, das kann ja gar nicht sein, das hat doch gepiept, als sie da durchgekommen sind.
Also
auf Englisch, der Mensch sah auch irgendwie ein bisschen aus wie der Sohn von David Cameron irgendwie. Er war mir gleich sympathisch und sag ich so, ja, nee, hab halt nix. Und dann sagt er, ja, gehen Sie nochmal durch den Scanner. Geh nochmal durch den Scanner zurück, geh wieder rüber. Jetzt hat er nicht gepiept. Das kann nicht sein, der hat doch vorher gepiept. Ich muss ihn nochmal komplett abscannen. Ich war da bestimmt irgendwie 5 bis 10 Minuten beschäftigt. Dann hat er irgendwie halt am Schluss noch meine Schuhe haben wollen, hat sie noch einzeln durch die Scanband
durch die Nase gezogen.
durch die Nase gezogen.
Gute Schuhe.
Da habe ich gesagt, okay, gut. Und dann war schon so, ich soll jetzt mal dafür sorgen, dass ich jetzt irgendwie meine Sachen da zusammensammle, weil ich halte ja den Betrieb auf. So, ne, ist ja klar. Und dann wollte ich die zusammensammeln und dann war auf einmal die Box mit meiner Notebook-Tasche weg. Und
der Sohn von David Cameron ist übrigens nur 8 gewesen.
Ja, kleiner Bruder, was weiß ich. Ja. Und das war halt irgendwie echt problematisch, weil alles an diesen Flughafenkontrollen ist ja immer so ausgelegt auf, der Passagier ist irgendwie wildes Vieh und jeder, der irgendwie da die Leute anspricht, der ist ja gleich eine Bedrohung. Ja, und denen muss man immer gleich sagen, man ist nicht zuständig. Und da haben mich dann auch irgendwie 3 Leute mit dem Arsch nicht angeguckt und wir waren schon, also mir ging halt die Düse insofern, wenn da jetzt jemand mein Notebook mitgenommen hat, dann hat er halt mit jeder Sekunde, die wir hier länger brauchen, mehr Chance, sich da irgendwo im Flughafen zu verkriechen. Und ich bin hier halt in einem fremden Land und habe da wenig Möglichkeiten, das irgendwie danach noch ausfindig zu machen und ich muss ja irgendwann auch auf meinen Flug und dann bin ich halt weg. Und wir waren halt schon irgendwie an dem Punkt angekommen, dass die kurz davor waren, mir diesen Spruch zu bringen mit, sie müssen sich beruhigen, sonst beruhige ich sie. Ja, so. Weil ich ja angeblich so unruhig wäre, weil die halt mich komplett ignoriert haben mit meinem Bedürfnis. Und beziehungsweise halt von Pontius zu Pilatus geschickt haben. Und es hat nur geholfen, dass ich dann irgendein anderes Paar Passagiere praktisch angeschrien habe, dass irgendwie mein Notebook geklaut wurde. Und dann kam irgendwie eine her, hat nach meinem Namen gefragt, hat gesagt, ich soll warten, kam wieder, hatte meine Notebook-Tasche dabei mit einem Sticker drauf, wo mein Name drauf stand und sagte den wortwörtlichen Satz, das wäre zu Ihnen gebracht worden zum Lost and Found, weil das so einsam alleine da drauf rumgestanden wäre.
Was siehst du? Du hast es einfach zu alleine irgendwo hingelegt.
Ja, und es wäre sonst gesprengt worden. Sei doch froh, dass mein Laptop nicht gesprengt wurde.
Ich hab sie dann noch gefragt, warum da mein Name draufsteht, wie sie denn an meinen Namen gekommen wären. Hab das dann nicht beantwortet bekommen. Ich hab später rausgefunden, sie haben halt mein Notebook aus der Tasche rausgeholt, ist aufgeklappt und dann steht da halt mein Name beim Login-Screen. An sich so jetzt rechtlich auch nicht okay wäre.
Aber du bist froh, dass du deinen Laptop wieder hast.
Ich bin insofern froh und ja...
Genau, hast du ein EFI-Passwort gesetzt gehabt und so?
Nö, so schlau sind die nicht da. Ich habe ein normales Passwort, das reicht für die vollkommen aus.
Nee, ist ja alles in Ordnung.
Die haben wahrscheinlich gesagt, Mac, kein Windows, da kann ich ja gar nicht Steuerung alt entfernen drücken, das geht ja gar nicht. Nope. Keine Ahnung. Ja, und hab dann am Schluss noch Gebrauch vom
ich glaube, du wurdest gehackt.
Vom Complaint-Formular gemacht, weil das muss man in diesen Ländern unbedingt machen. Kleiner Tipp am Rande.
Und dann kriegst du was? Einen Keks?
Ja, wahrscheinlich. Cookies.
Kekse.
So, aber ich bin einfach mal interessiert, wie sich da in Zukunft die Sicherheitsbemühungen der USA, der TSA da wieder...
Das wird alles viel besser.
...verbessern. Vielleicht schaffen sie es ja ab.
Ja. Bis die Hacker alles weggehackt haben.
Genau,
die bösen
Und
Hacker.
Und jetzt ist die Frage, warum... Hacken, Hacker. Wir haben ja quasi von unserem, ich weiß gar nicht mehr, was gesagt hat, irgendwelche Hacker werden immer irgendwas hacken können. Wer hat das nochmal gesagt? Ich hab's schon vergessen. Ist ja auch egal.
War das nicht mal irgendein Innenminister?
Oder ja, genau, irgendein Innenminister hat das, glaube ich, mal gesagt. Ist schon wieder so lange her, dass ich seinen Namen vergessen habe oder wer auch immer es war. Jedenfalls, wir haben es jetzt herausgefunden, beziehungsweise nicht wir, sondern der Cyberpsychologe, beziehungsweise die Cyberpsychologin Mary Aiken. Und sie hat herausgefunden, warum Hacker hacken.
Ja, und warum hacken die Hacker?
Okay, ich muss erst mal ganz kurz sagen, Mary Aiken ist quasi als Vorbild genommen worden für CSI Cyber. Ja.
Ja.
Hast du schon mal geguckt?
Nee.
Es ist so scheiße, dass ich es noch nicht mal selber angeguckt habe, sondern mir nur habe erzählen lassen von jemandem, der nicht so technisch versiert ist wie ich. Ja. Und er hat gesagt, es ist so scheiße und das heißt, es ist quasi nochmal ein Faktor 10 schlimmer davon. Ja. Und sie hat es herausgefunden, ist ganz klar. Yeah. Freud hat es schon gesagt quasi, Hacker haben einfach den Drang, Sachen zu penetrieren. Ja. Und deswegen,
den Drang. Sturm und Drang.
Ja, genau.
Die haben
und
so einen Drang.
Und da kommt her, ja.
Deswegen hacken die.
Der Cybersexual Urge to Penetrate, ja.
What?
Und
ja, wie war das mit dem jedem seinen Fetisch und so?
Das ist so absurd, auf so eine Idee musst du erstmal kommen, ja? So absurd, ja? Und wenn du quasi...
Qualitativ hochwertige Aussagen.
Und es ist ja quasi auch wie Kastration, wenn du vom Internet abgetrennt wirst.
Ja.
Ja, aber quasi diese Jugendlichen, eigentlich wollen sie nur penetrieren. Bam, und deswegen Hacker.
Mhm,
alles herausgefunden. Mhm. Gott sei Dank.
Das Internet, lass mich dich penetrieren.
CSI Cyber macht jetzt einfach viel mehr Sinn, quasi. Jetzt sind einfach, eigentlich wollen alle nur Sachen penetrieren.
Ah. Okay. Oh boy.
Das ist so abgefahren einfach. Und die bekommt irgendwie Zeit in irgendeiner Fernsehsendung für ihren Bullshit.
Na gut, das gibt's bei N24 auch.
Oh god damn it, ey.
Ja, viele Leute, die da im Fernsehen sind, haben keine Ahnung.
Was on TV must be true.
Ja, Web Summit Conference. Na gut, wenn sie es da gesagt hat, dann muss es wohl stimmen. Und also ich finde es einfach, erstens Cyberpsychologen, zweitens Cyber Penetration Urge, drittens what the fuck?
CSI Cyber.
Und
ja, ich glaube, die sind jetzt auch alle offiziell in den 90ern angekommen.
Ey, das ist so abgefahren, halt.
Congratulations, you're back to the 90s.
Ja, auf jeden Fall.
Die 90er wollen ja Cyber zurück.
Genau.
Oh, damn it, Cyber.
Cyber.
Ja, Cyber ist eigentlich auch nur verbundene Computer, wenn man es... Ja. So wie die Leute es gerade benutzen. Ist ein bisschen traurig, aber muss man sich halt mit abfinden.
Zurück in die Zukunft. Netzneutralität?
Was auch immer.
Ja. Jo,
machen wir weiter.
Ja,
würde ich sagen, Logbuch-Netzpolitik hören.
Genau,
also da, ich meine, ist groß beredet worden. Ich glaube, also im Zuge der späten Stunde sagen wir einfach, hört euch Logbuch-Netzpolitik 158 an. Da ist.
Ihr könnt es eh viel besser als wir, oder?
Mehr erklärt. Und wir sparen uns das jetzt. Trauriges Thema.
Netzpolitik. Netzneutralität abgeschafft.
Ja, ist faktisch wieder abgeschafft, leider, ja.
fucking shit, ey. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Und wir haben nichts dagegen gemacht, wir waren nicht auf der Straße oder so. Irgendwie dagegen.
Nur für dich.
Sprich nur für dich. Du warst auf der Straße?
Ich bin immer auf der Straße gegen Netzneutralität.
Gegen Netzpolitik bin ich immer auf der Straße.
Gegen
so was kommt mir nicht ins Haus.
Ich will hier...
Diese Penetrationsleute. Ekelhaft.
Ich will ja schnelles VoIP und schnelle Games. Deswegen gegen Netzneutralität.
Genau. Okay.
Ich will meinen Skype aber schnell und nicht auf meiner Rechnung stehen haben.
Ja, das willst du auf deiner Rechnung?
Ich will alles
extra zahlen. Ich will für alles extra zahlen.
Ja, ich will alles.
Damit alles schnell ist. Aber wenn alles wieder schnell ist, dann alles wieder langsam, oder?
Nee.
Seht's mal so rum. Ein kurzer Einwand dazu. Die Deutsche Telekom hilft uns dabei, amerikanische Startups pleite zu machen.
Eigentlich ist geil.
Naja, aber nur in Deutschland.
Ja, ist egal.
Ist egal, aber.
Ist ja egal. Startups pleite machen. Ich meine, das ist mehr.
Da haben bestimmt echt ein paar so die gedacht, so in der EU-Politik. Da haben wir die Chance, dem Ami mal wieder eins auszuwischen, dass er immer so.
Yo, Mai.
Innovativ ist in diesem Internet.
Genau. Wir drehen das noch so hin, dass auch T-Mobile USA das machen muss.
Oh Mann, ey. Das ist an Absurdität auch schwer zu überbieten. Ja. Außer von. Jetzt kommt bestimmt
Ruby
unter Mikroskop.
Stimmt, schwer, aber möglich.
Ja.
Warum sollte man den Source Code ranzoomen?
Nee, da geht's ja nicht um den Source Code, sondern das ist ein E-Book, was quasi so komplett erklärt, also mal so auf einem relativ abstrakten Level, aber eigentlich schon so gut vorstellbar erklärt, wie den Ruby funktioniert. Also wir hatten das vorhin schon mal mit irgendwie lexikalischer Analyse und irgendwie AST bauen und intern und sonst irgendwas. Und im Endeffekt ist das halt so ein Buch, also ist es ein volles E-Book. Wenn ich das irgendwie auf dem iPad aufschlage, dann hat das irgendwie so 550 Seiten oder so.
Eine Bazillion sein.
Und da ist halt so mal grundlegend erklärt, wie diese Programmiersprache denn funktioniert und wie das Objektsystem funktioniert und wie der Bytecode aussieht und wie der Bytecode interpretiert wird und wie Kontrollstrukturen aussehen und wie das dann wiederum im Bytecode aussieht und so weiter und so fort. Und ich bin ja für sowas, also so Erklärungen, wie Dinge funktionieren und so, da bin ich ja total begeistert von und dementsprechend lese ich das gerade auch relativ gut weg, weil es macht echt Spaß. So, ich bin jetzt so ungefähr zur Hälfte durch und also für Leuten, ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt Ruby programmieren muss, aber für Leute, die generell daran interessiert sind, wieso jetzt mal eine dynamische Programmiersprache funktioniert, würde ich das ans Herz legen, ja.
Gute Sache.
Und in eine ähnliche Richtung geht übrigens auch vom Autor von Ruby Under a Microscope gehen noch zwei Blogposts, wo es um Garbage Collection in Ruby und Python geht.
Hat man letztes Mal schon drüber geredet, klar.
Haben wir?
Also nicht du, aber ich glaube, ich habe das schon mal gepickt letztes Mal. Aber ist egal, Du kannst trotzdem nochmal drüber reden.
Das okay, ja, im Endeffekt ist es halt, also wenn einem diese Blogposts gefallen, dann wird einem wahrscheinlich auch das Buch gefallen. Das ist im Endeffekt, sind das beides Blogposts, wo es halt um darum geht, was ist ein Garbage Collector, was machen die normalerweise so, wie funktionieren die Algorithmen in Ruby, wie funktionieren sie in Python. Und der zweite Blogpost vom gleichen Autor ist, da geht's dann so ein bisschen mehr ins Detail, wie denn die Generation und Garbage Collectoren in den aktuellen Versionen der beiden Sprachen so funktionieren.
Ja. Eine gute Sache. Aber das ist auch alles immer die C-Python-Implementierung, weil ich habe letztens gelernt, dass PyPy ist einfach super mindblown, weil...
Ja, PyPy macht auch super Just-in-Time-Compilation und sowas.
Nee, also die haben ein pluggable Garbage Collector, das heißt quasi, du hast ein Objekt und kannst du sagen, ich hätte jetzt aber heute einen anderen Garbage Collector. Oder für diesen einen bestimmten Fall hätte ich irgendwie einen ganz anderen Garbage Collector und das ist cool. Eigentlich schon super abgefahren.
Ja.
Aber ist ja auch egal, das ist bloß ein Einwurf.
Ja.
Gute Sache, auf jeden Fall.
Genau. Dann hast du noch die DCMA Takedown Database.
Oh, das ist so super. Ich hab vorher gelesen, dass es sowas gibt und ich habe mir gedacht, so, ja, okay, da stehen halt die ganzen DCMA Takedowns drin. Aber es gibt die Lubin Database und die sammelt alle DCMA Takedowns. Und diese DCMA Takedowns, da steht quasi drin, okay, dieser Film hat diese Links zeigen quasi auf den Film, wo man den runterladen kann. Und die sollen von Google gefälligst gelöscht werden oder von halt irgendeiner anderen Firma, eigentlich nur Google.
Aber was ich ja sehr amüsant finde, ist gleich auf der ersten Seite ist hier irgendwie hier Movie Jurassic World und der dritte Link ist dann 127.001 Port 4001.
Ja, genau. Also das ist auch, wo der Link herkam. Dann.
Oh, schön.
Genau.
Oh, super.
Ja, also das ist schon eine lustige Sache und das Ding ist ja, wenn man quasi illegal Filme runterladen wollte, ja, und man weiß, dass die ganze Zeit quasi die aktuellen Filme aus Google gelöscht werden über DCMA Takedowns, dann kann man da oben die Suche benutzen und einen aktuellen Film suchen einfach. Und
total gut.
Die Sache ist ja, dass
die Links existieren ja trotzdem.
Genau, die Links existieren trotzdem. Wir werden ja nur die Verlinkung in Google rausgelöscht, aber die Links quasi selber gibt's ja alle noch und die ganzen Webseiten sind ja auch noch alle aktuell und da findet man vielleicht noch anderen Shit. Und das ist einfach so super. Holy shit. Du hast quasi die DCMA Takedown Database, wo alle Filme drin sind, ja. Super. Und ist echt super lustige Sache, weil es funktioniert echt erstaunlich gut, ja. Also es hat so ein bisschen Fuzzy Search und so, es funktioniert echt gut.
Sehr gut.
Was es nicht alles gibt auf dieser Welt.
Ja. Okay. Und coole Lumen Database. Awesome.
Advanced Rock, Rack.
Rack. Ja, also Rack ist ja so die Standard Schnittstelle von Application Servern in Richtung Ruby und das ist jetzt einfach mal so ein Artikel, der erklärt, wie funktioniert das, wie baust du dir eine einfache Webanwendung mit Rack wie kannst du mal irgendwie wie funktioniert die Middleware, wie funktioniert ein Request und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend. So. Wo ich auch gleich zum nächsten komme, nämlich Let's Build a Sinatra. Das ist so ein Artikel, der jetzt wiederum auf Rack aufsetzt und mal irgendwie so grundlegend erklärt, wie man so ein relativ einfaches Webframework wie Sinatra baut. Kann man sich mal, wenn man ein paar Minuten Zeit hat, durchlesen, vorausgesetzt, man kann genug Ruby, um das dann irgendwie schnell runterzulesen. Ansonsten,
ja. Ansonsten ist es schwieriger.
Braucht vielleicht ein bisschen länger, aber
Vielleicht lernt man ja trotzdem was.
Ist
ja
also ich finde, ich bin ja total, habe ich ja vorhin schon erwähnt, so rausfinden, wie Dinge funktionieren und vielleicht auch mal so in vereinfachte Versionen von bestehenden Frameworks reingucken, ist ziemlich cool.
Ja.
Jo.
Gut.
Coole Sache. Warte mal, ich habe noch was. Ich habe noch ein bisschen Prosa. Ich lese gerade auch mal wieder ein Science-Fiction-Buch, nämlich Seven Eves von Neal Stephenson. Das ist ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Sendungen, habe ich ja mal The Martian gepickt. Das ist so, ich würde sagen, das geht so in eine ähnliche Richtung, nämlich das beginnt damit, dass der Mond explodiert und dann plötzlich die Menschheit in den Weltraum aussiedeln muss. Und da wird halt im Gegensatz zu The Martian, wird dann auch so ein bisschen mehr auf diese ganzen, wie soll ich jetzt sagen, psychologischen Themen so ein bisschen eingegangen. Und ich bin noch nicht ganz durch. Ich weiß, dass es zweiteilig ist und dass der erste Teil spielt in der nahen Zukunft und der zweite Teil spielt in der ferneren Zukunft. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt da nicht irgendwie verraten, aber ist gut geschrieben und ja, ich mag Stevenson zum Großen und Ganzen.
Gut, kommen wir zu den Picks.
Oh, der Pixar, wer ist es?
Der Tweetbot. Hatten wir schon, aber sag noch kurz.
Hatten wir schon, es ist eine coole App, gefällt mir. Vor allem, weil es jetzt auch auf dem iPad funktioniert.
Und es hat immer noch die Sterne.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht.
Das Allerwichtigste einfach.
Ich weiß nicht, ob Twitter dann in der Lage ist, API-Konsumenten das zu zwingen,
benutzen.
Genau. Die überlegen dann alles wird mit dem Herz übergeblendet.
Ja. Nee, also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es da irgendwelche Bedingungen für die Benutzung ihrer APIs gibt, die dann sagen, ey, du musst jetzt übrigens Herzchen benutzen, ansonsten werfen wir dich raus.
Sie machen halt ein API-Upgrade und alle müssen hinterherziehen.
Ich glaube, die haben nicht mal die API geändert. Ich glaube, die haben einfach nur die Darstellung in ihrer App geändert und auf ihrer Webseite. Und, und selbst wenn sie ein API-Upgrade machen würden, müssten sie dann irgendwann eine Succession-Time planen und so weiter. Und sie kann sie nicht von heute auf morgen sagen, haha.
Können sie schon.
Ach,
Twitter. Ja, aber ich meine, sie können ja die Nutzungsbedingungen ändern.
Ja.
Okay, gut. Ja. Dann Rudder, all the things.
Ja, weil man ja bei Apple immer darauf hingewiesen wird, dass man alles, also dass man Radars feilen soll. Ja, by the way, ich habe irgendwann dem letzten Mal irgendwie mich beschwert darüber, dass hier On-Demand-Resources so total broken ist und ich da viel Spaß mit Radars mit Apple hatte. In der neuesten Xcode-Beta scheint das irgendwie verbessert worden zu sein. Meine Radars sind aber immer noch offen.
Bist nicht wichtig genug.
Ja, du hast du zahlst viel zu wenig Geld.
Egal. Das ist einfach egal. Ja, und da hat der Quinn Taylor auf dem One Infinite Loop Campus sein gesehen, dass das einfach total schlecht horizontal zentriert ist. Und dann hat der Cable Sasser, so, der Cable Sasser von hier Panic, genau, der hat einen Radar erstellt, dass das sein Bad Horizontal Centering hat. Das Label da drauf und dann hat der Quinn Taylor dazu das gemacht, wenn es mit Interface-Bilder gemacht worden wäre, dann hätte denen das Auto-Layer das schon gesagt. Kleiner Head-Tipp für...
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch wieder nur für PowerPoint für, gemacht worden.
Aha?
Wahrscheinlich nur ein PowerPoint gemacht
worden. Ja, Keynote.
Fällt halt nicht auf. Ja, Kino.
Ja.
Okay. Gute Sache.
2017 soll es eine neue Star Trek-Serie geben. Hm. Habt ihr schon gehört?
Uhu.
Nee.
Oh, Mensch, ihr wieder.
Weißt du auch, warum?
Hm?
Why would?
Was?
Nee, erzähl mal.
Warum? Ja, warum? Was heißt
warum?
Warum? Ja,
warum?
Ja, weil es schon lange keine mehr gab. Es gab schon seit über 10 Jahren keine mehr.
Seit über 10 Jahren.
Also wäre es ja mal wieder Zeit für eine neue. Aber darum geht mal gar nicht mein Pick. Mein Pick ist eher ein Fanprojekt, aber da sind ganz, ganz viele bekannte Star Trek Schauspieler dabei, wie Tim Russ und Terry Farrell, und viele, viele andere, die man so kennt. Walter König
den
natürlich. Kennt man alle. Wenn man Star Trek guckt, kennt man die alle.
Ich glaube, du musst die Namen, wie sie in den Dings hießen.
Wie heißen sie denn in Star Trek? Schauspieler
Redshirt Nummer 1,
Jadzia, Chakotay, Jake Sisko, Narg, Molly O'Brien.
Okay. Die kenne ich tatsächlich.
Und Pavel Chekhov.
Chekhov, Tuvok. Die sind alle dabei zum Beispiel. Cool. Also
Tuvok sieht einfach...
Tuvok, also Tim Russ ist auch der Director, also der hat auch den ersten Teil oder den Piloten zu dem, was ich jetzt vorstelle, das ist Star Trek Renegades, produziert sozusagen und das ist jetzt eine Kickstarter-Kampagne, die jetzt die zweite und dritte Episode kickstarten wollen und dafür brauchen sie $350,000. Sind noch 27 Tage und sie sind jetzt bei knapp 150.
Das wird knapp.
Es wird knapp, ja, deswegen jeder Aufruf, wenn ihr Star Trek mögt und die Leute mal unterstützen wollt. Also von der Story her klingt's gut, ich habe jetzt den ersten Teil gar nicht gesehen, obwohl ich ihn auch gekickstartet habe, aber ich habe gedacht, super Projekt, einfach Geld rausspeisen.
Shut up and take my money.
Ja, genau, so nach dem Motto. Also es wird auch, hier steht Final Performance of Walter König, also er wird das letzte Mal Pavel Chekhov spielen in diesem, je nachdem wie viel Geld sie zusammenkriegen, entweder zweite, noch eine Episode oder zwei Episoden
würde
es geben und ich würde gern beide sehen. Zumindest wenigstens eine, also wenn ihr noch ein paar Dollarchen übrig habt oder Euros, schmeißt die mal damit auf das Projekt drauf. Wird ja wohl.
Chakotay ist aber auch alt geworden.
Ja, krass, die graue Haare, oder?
Ja.
Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich meine, bei Jake Sisko, der ist einfach nur wahrscheinlich größer, älter geworden. Der sieht jetzt aber noch nicht so anders aus.
Das krass, ja. Tuvok ist auch alt.
Ja.
Ja, gut.
Leute werden älter.
Verdammt, das ist, jetzt sieht man, wie lang das alles her ist.
Ist halt so.
Ja. Okay, und die Tochter von O'Brien ist mittlerweile erwachsen. Holy shit.
Ja.
Oh, shit.
Genau. Ja. Aber es ist nett, dass da viele Schauspieler wiederkommen und mitmachen, also viel Geld verdienen, wenn die da nicht dabei. Ich bin auch gespannt, wie sie dann Jadzia, die ja eigentlich gestorben ist, wieder irgendwie rein.
Alter, du hast voll gespoilert, ey.
Ups.
Alternative Realität.
Da geht Jon Snow dies.
Mach mal.
Jon Snowden not die.
Jon Snowden.
Wie sie die wieder reinkriegen.
Und wer ist nochmal nicht gestorben?
Ja, genau.
Jon Snow.
Ja, nee, das Ding ist ja, ich bin ja gerade dabei, Deep Space Nine zu gucken.
Ach so.
So, nebenbei. Und,
Tja, Jadzia.
Ja.
Weißt du jetzt, was
jetzt ist zu spät.
Kannst eigentlich aufhören.
Ja, das dauert schon noch eine Weile. Wo bist du denn gerade?
Jetzt geht dann der...
Mitte der vierten Staffel bin ich gerade.
Oh, nee, ja, da ist bald zu weit.
Ich muss nicht
mehr sagen. Da hofft er schon sein Leben
aus. Du hast gar keine Ahnung, hast du nicht. Es ist noch nicht lange so weit. Hört doch mal auf. Ja.
Hör doch auf.
Erst letzte Staffel, da hat sie dann keine Lust mehr gehabt.
Ja, das ist genau
so. Ja. Siehst du,
ja,
bam.
Da hat man gemerkt, dass sie schwanger geworden ist und dann haben sie die
Rolle anders schnell geschrieben. Genau. Sie wurde von Alien.
Tatsächlich wollte die Schauspielerin einfach aussteigen. So.
Quark.
Ist auf jeden Fall, ich will die Story haben, also wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, schmeißt mal drauf.
Give me the
Good.
Story.
Star
Trek to Star Wars, wie BB-8 erschaffen wurde. Schaut euch einfach den Comic an, denkt an die Referenz zu den alten Star Wars Filmen.
Und
dann wisst ihr auch, wo der BB-8 herkommt.
Oh yeah. Sexy, okay. sexy.
Mm.
Yeah. Penetration Testing und so. Mm. Ja, ja, die wollen immer nur penetrieren. Ja, ja, der R2-D2, diese Hacker.
Böse.
Der R2-D2 ist ein böser Hacker, ne? Also der hackt ja den Todesstern. Und
ich glaube gerade, der sprengt ihn.
Ja, nee, der hackt ihn. Der kann ihn doch nicht sprengen, der ist noch an Bord gewesen.
Ach so, weiß ich ja nicht.
Aber der hat ihn gehackt und wie wir jetzt wissen, Hacker wollen immer irgendwas penetrieren.
Und dann macht alles Sinn auf
einmal. BB-8 auf einmal.
Gott sei Dank haben wir Cyberpsychologen, die das direkt
uns das erklären.
Cyberpsychologen.
Scheiße, ansonsten könnte man sowas nicht wissen.
Ja.
Gott sei Dank für Freude.
Okay, Benchmark IPS.
Genau, Benchmark IPS, das ist ein ganz cooles Ruby-Gem, was einem halt erlaubt, Benchmark, also Code-Teile zu benchmarken und miteinander zu vergleichen und so weiter. Und das Interessante ist das IPS, das ist Instructions per Second. Da kann man dann halt im Endeffekt messen, wie oft oder wie viele Iterationen den Code, den man da benchmarkt, wie oft man das pro Sekunde durchlaufen lassen kann. Und der führt es einfach so lang aus, bis dann irgendwie so die Period, in der das so ausmisst, quasi vorbei ist. Und dann zeigt einem so das Ergebnis an und der macht auch so Dinge wie mal eine Warm-up-Period zu machen, dass im Falle, dass man jetzt irgendwie eine Ruby-VM einsetzt, die Just-in-Time-Compilation und sowas macht, wie zum Beispiel JRuby, dass die halt dann schon die Caches vorgewärmt sind und so weiter. Und
warme Caches.
Warme Caches. Geil. Oder dass halt Hotspot-Compiler der Java-VM schon dann das tatsächlich kompiliert hat und nicht nur interpretiert hat. Ja, und ist ziemlich cool. Und in Kombination dazu kann ich noch zwei Profiler empfehlen, nämlich RubyProf und ZStackProf. Die unterscheiden sich so leicht. Also RubyProf ist eine C-Extension, mit der man halt einzelne Teile profilen kann. Die sagt einem dann, wo, wie, in welchem Stackframe der Code am längsten verbleibt. Und zeigt einem halt auch, also man kann da irgendwie HTML-Reports oder irgendwie so ASCII-Graphen und sowas generieren lassen, wo man dann sieht, okay, mein Code ist jetzt gerade hier langsam und da sollte ich mal ein bisschen gucken, dass ich optimiert bekomme. Und StackProf kann man einsetzen, wenn man eine neuere Ruby-Version benutzt, weil ich glaube, das geht erst ab Ruby 2.1. Der benutzt Schnittstellen in den neueren Ruby, also C-Ruby-Version ab 2.1. Was ganz cool ist, also StackProf ist halt ein Sampling-Profiler, den könnte man zur Not auch irgendwie auf seinem Application-Server mitlaufen lassen, weil der hat relativ wenig Overhead und den lässt man dann irgendwo in eine Datei reinschreiben und dann hat man halt ein Kommandozeilentool, mit dem man dann quasi dieses Dump-File analysieren kann, was irgendwie auch ganz nett ist.
Okay.
Ja, also wenn man irgendwie Code hat, der einem zu langsam ist, den man optimieren will, benchmarken, lasst euch Zahlen raus, holt euch Zahlen vom Benchmark und dann profilt euren Code und guckt, wo er dann langsam ist und dann optimiert da, wo er tatsächlich langsam ist, weil mit Raten
nur
kommt
da.
Man dann
nur da.
Ja. Weil im Zweifelsfall mit Raten kommt man halt nicht weit.
Dann MS-DOS Manfred.
Ja, wir haben davor schon geredet, ganz am Anfang der Sendung von MS-DOS Manfred, und ich habe da einfach mal verlinkt die tolle Story, die spannende Geschichte, wenn ihr herausfinden wollt, was ist mit MS-DOS Manfred, BIOS Bernhard, Hardware Hans-Peter und Lötkolben Ludwig auf sich hat, da reinschauen.
Genau, passend dazu, letztens hat jemand gefragt, warum wir noch nicht Halt and Catch Fire mal vorgestellt haben. Das ist eine Serie, die so ein bisschen auch in dieser Zeit spielt. Also wenn man so die Anfänge der Computerindustrie in den USA so ein bisschen angucken will, wie es da so abging, was da so passiert ist, dreht sich da um so eine Firma, die einen Computer bauen will. Ich habe jetzt die ersten 3 Folgen geguckt auf Amazon Instant Prime.
Video Prime Instant Video.
Instant Prime Dings Schüssel, wie auch immer das Ding heißt, gibt's da.
Ich glaube, es interessiert doch gar keinen, wie das wirklich heißt.
Ist egal, auf Amazon geguckt, die sind da gerade im Prime enthalten. Die ersten 2 Staffeln sind im Prime enthalten, auf Deutsch und Englisch. Wunderbar, ja. Amazon ist total cool, bietet auch mittlerweile immer mehr Sachen Englisch an. Ich bin da total happy. Amazon Instant Prime, hey, hey, hey. Super.
Und also, Subtitles.
Ich kann noch nicht sehr viel dazu sagen, außer hat sehr gute Bewertungen. Die ersten 2 Folgen haben mich jetzt noch nicht ganz so gefesselt wie die Leute, die es so bewertet haben, aber vielleicht wird es ja noch
vielleicht lügen
besser.
Die alle einfach.
Aber es ist schön, oder es ist, ich meine auch schon bei dem MS-DOS Manfred Video, es ist schon krass, wie viel Zeit man früher da so reinstecken musste, dass es dann so alles lief. Also man vergisst es einfach immer wieder. Aber wir saßen früher einfach viel mehr davor und haben solche Probleme gelöst. Und heute ist es irgendwie an einigen Stellen einfacher.
Genau, ich habe noch ein nettes Video zu Software Developers 1973, beziehungsweise ein Software Developer, der 1973 seine Arbeit als Softwareentwickler erklärt und erzählt. Und es ist erstaunlich, wie wenig anders es ist quasi zu heute. Und der sieht ein bisschen lustig aus. Quasi beide Sachen sind gut. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, geht nur 6 Minuten.
Okay, Binary Search.
Ja, ist ein Algorithmus, habe ich vor kurzem mal benutzt, um Dinge schnell zu finden. Also funktioniert halt so, wenn man einen Array oder eine Liste von Elementen hat, die nach irgendeinem Schema sortiert sind, nach dem man suchen will, dann ist eine Binary Search eine Möglichkeit, wie man sehr effizient dieses Array durchsuchen kann.
Okay, also in Python gibt's Bisect, und das kann man dafür auch einfach hernehmen.
Genau, in neueren Versionen von Ruby gibt es das auch in der Standard-Library. Da ist es eine Methode auf Array. In der Version von Ruby, die ich eingesetzt habe, nicht. Deswegen muss ich es dann selber bauen. Ja. Ist jetzt auch nicht besonders viel Code, macht halt Dinge schneller.
Ja, also in Python ist es seit 2.1, also quasi für immer. Mhm. Und Bisect funktioniert auf Iterables, das heißt quasi auf allen Sachen.
Ja. Schon was Python ja, ist halt wichtig, muss halt sortiert sein. Ansonsten funktioniert der Algorithmus nicht richtig. Ja.
Gute Sache.
Ja, gute Sache.
Okay, was gibt's noch? Zugradar.
Oh ja.
Wie Regenradar, genau. Nur mit Zügen oder wie funktioniert das?
Ja, du siehst, wo sich die Züge in Deutschland gerade befinden. Also
so,
Verkehrszüge und
alle Züge?
Alle Züge.
Auch die Busse und so?
Nee, Züge.
Nur Züge.
Zugradar, nicht Busradar.
Nicht
Zugradar. Du kannst dann einen Zug anklicken.
Was ist mit den IC-Fernbussen?
Nein! Züge!
IC-Fernzug?
IC-Fernbuszug? Taxen? Was ist damit?
Ja.
Was mit Fußgängern? Werden Fußgänger angezeigt? Nur Fernzüge? Keine Nahzüge? Nein, kein Nahverkehr.
Doch.
Auch. Aber?
Habe ich doch gesagt.
Aber nur Regionalexpress, keine S-Bahn, oder?
Nee, S-Bahn nicht.
Ja, aber das sind doch auch Nahverkehr.
La, la, la.
La, 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 la.
Also du siehst auf jeden Fall das Streckennetz von Deutschland und kannst dir die Züge anblenden lassen. Du kannst den Zug anklicken, siehst, ob der pünktlich ist, in welche Richtung er fährt. Du kannst dir dann auch ansagen, zeig mir jetzt mal die Strecke, die er überhaupt noch fahren soll. Es ist manchmal ganz witzig, dass ja zum Beispiel Züge, die von Berlin nach München wollen, über Frankfurt und Stuttgart fahren. Wo du denkst, yo, es gäbe auch irgendwie direktere Wege nach München. Aber sei es drum, so fahren die halt. Ja, oder was weiß ich, von Frankfurt über Berlin nach Hamburg, wo du auch denkst, andere Wege wären kürzer. Ja, Ganz lustig. Gibt's auch als App für Android und für iOS. Also wenn man unterwegs einfach sinnlos gucken will, wo sich Züge befinden und
also gerade im Durchschnitt sind es bei mir 5 Minuten, die sie eine Verzögerung haben. Es geht ja auch hier 18. Ja. Aber das ist krass, man klickt wirklich nur ein paar an und eigentlich ist überall Verzögerung.
Das ist schon erstaunlich. Es ist einfach schön, dass du siehst, denn die bewegen sich auch und du kannst einfach gucken, wo fahren denn überhaupt Züge hin und so.
Züge bewegen sich, das ist was ganz Neues von der Deutschen Bahn.
Geile Sache. Ja, ist ja sonst nicht so. Das ist schon was Besonderes.
Also bewegen sie sich auch in echt oder nur auf der Seite?
Nee, bewegen sich, glaube ich, auch in echt, ja.
Langweilig.
Aber es gab gerade einen schlimmen Zugunfall.
Es gibt immer einen schlimmen Zugunfall.
In
ganze
Bayern Zeit. Mit Toten in Deutschland. Das ist schon ein bisschen...
Das ist abgefuckt. Hey, warum hat, das ist ja auch awesome, dass hier auf Wangerooge hast du einfach so eine ganz kleine Bahn, wo die Züge hin und her fahren.
Ja.
Und Flugplatz.
Gleichzeitig
der hat aber eine gute Bewertung.
Gibt's auch noch ein, sammelt die Deutsche Bahn zurzeit auch Daten, wo die, wie die Internetverbindung entlang der Zugstrecken sind und
Surprise,
so.
Surprise, ist immer
also,
scheiße.
Die Deutsche Bahn sammelt gerade ganz viele Daten, hat auch ein Open Data Portal irgendwie gestartet.
Die aber keiner weiß, wo es ist.
Die übermittelt die dann auch immer aus einem ICE raus, während der fährt.
Moment,
ganz kurz, zählt kein Empfang, ist das eine eigene Kategorie?
Oder gibt es gar nicht?
Oder zählt das so halt als schlechter Empfang? Also messen sie dann auch die Geschwindigkeit, wenn sie keinen Empfang haben? Oder?
Ja, ich hoffe doch, ne? Alles. Yeah. Quasi Bahn steht, aber, kein Empfang. Normal.
Aber es ist total toll, dass sie die Daten auch zur Verfügung stellen.
Ja, wenn man dieses Open Data Portal finden würde.
Das data.deutschebahn.com.
Oh yeah. Data.
Das kann ich verlinke ich auch gleich nochmal.
Deutschebahn.com? Was ist das denn?
Deutschebahn.com, ja. Es gibt die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, du weißt.
Ja, aber
also,
kriegt man zum Com-Domain.
Ah ja, macht Sinn.
Er ist, habe ich letztens gesehen, also zumindest ein Teil der Busse, die so in London rumfahren, gehören einer Tochterfirma der Deutschen Bahn.
Ja, ja.
Ziemlich viel in UK gehört der Deutschen Bahn. Du glaubst ja gar nicht.
War mir auch neu.
Ja, ja. Wie ziemlich viele Flugzeuge und Schiffe und können die mal irgendwie dafür sorgen, also ich weiß nicht, wie es dir da jetzt drüben ging, Fladi, aber ich fand die Zuverlässigkeit der Londoner Verkehrsmittel sehr toll. Könnten die eventuell auch dafür sorgen, dass das hier in Deutschland, wo die Deutsche Bahn herkommt, auch mal so ist?
Also ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig die sind, aber die kommen halt alle 5 Minuten. Das ist halt auch egal, wenn eine mal Verspätung hat.
Genau, das meine ich.
Ja, also das ist so, also auch so die Frequenz. Also wir waren da so in Ost-London und wir hatten jetzt nicht direkt eine Underground-Station vor der Haustür, aber halt Overground und die Busse. Und die Busse, die kamen halt wirklich so im Minutentakt, ist da irgendwie so ein Bus vorbeigefahren.
Ja.
Und auch nachts so, also die fahren dann nicht mehr so hochfrequent, aber dann hat man halt mal ein paar Minuten gewartet und ist halt nachts auch problemlos rumgekommen. Das ist schon ganz gut.
Ich musste am Samstag früh um 4 aufstehen, um zum Flughafen rechtzeitig zu kommen, weil es keinen anderen Flug mehr gab. Und ich lief an Islington, das ist so einer der Randbezirke oder ja, etwas außerhalb des Zentrums von London.
Ja, ja.
Zu der, was weiß ich, Hinz und Kunz Mini-Busstation, kam da hin. Da kommen 3 Nachtbuslinien vorbei und von jedem kommt zwischen 8 und 12 Minuten einer.
Abgefahren. Ja, auch total gut, dass man braucht halt mittlerweile auch keine Oystercard mehr, sondern man kann irgendwie sein Apple Pay Handy an die Terminals halten oder so eine contactless Kreditkarte. Funktioniert mittlerweile auch. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so diese ganze contactless Kreditkartengeschichte
hast
benutzt
du das
hab. Gut?
Okay, ich habe noch keine
Sorge. Hab ich benutzt.
Ich hab das auch zum ersten Mal in Frankreich tatsächlich benutzt, um Parkautomaten.
Ja. Also gibt's so
ich
für Kleinzahlen.
Ich habe jetzt so eine contactless Kreditkarte geordert. Mich haben in London irgendwie alle schräg angeguckt, warum ich nicht mit meiner Watch bezahlen will. Ich habe mir gesagt, so, sorry, ich bin aus Deutschland, wir sind noch in den 80ern.
Jo. Genau.
Ja.
Ja, aber dafür machen wir jetzt ganz viel mit Open Data. Also,
ja, ganz viel. Also es gibt ganz viel zu Stuttgart 21, ganz viel
ja,
Open Data.
Ja, ja.
Das ist abgefahren, das muss ist, ich sagen. Finde ich cool. Ja? Find ich auch, find ja,
Geodaten, haben Sie hier schnell bereit.
Gibt's eine offene, klaffende Lücke im Stuttgarter Stadtbild.
Ja, und ab und zu ein paar Explosionen hier.
Es gab Explosionen?
Ja, ja.
Ja, ja. Ey, ja heute sitzen, auch wieder.
Ja, ja.
Wow, okay. Ja.
Also das sprengen eigentlich öfter. Also,
ganze Haus hier wackelt.
Bekomme ich nicht mit.
Ja. Aber, und das, was ich vorhin gesagt habe, wo Netzverbindung ist, nennt sich Netzradar. Also da sagen sie, wo O2, E-Plus, Vodafone, T-Mobile, Konnektivität haben.
Überlebensstrecke.
Radar. Radar. Ja, die einen feilen Radars und die anderen machen richtige Radars. So, wo sind die Züge und wo ist überall Netz? Die richtigen Radars, sozusagen. Gut, dann Schluss für heute. Das war's für die 134. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Dinge. Habt Spaß.
Am Gerät.
Computer und
Mathe. Genau. Lasst nicht die Mathe-Klypse klar zu.
Lasst euch nicht von der Mathe-Kalypse beißen.
Genau. Von der Mathe-Katze.
Keine Mathe-Katze.
Ja, keiner will Mathe-Katzen.
Genau.
Nee. Also und Internet gut, Mathe gut, Katzen gut, aber Mathe-Katzen,
nicht gut.
Nee. Internet
sind so aufgedreht.
Mathe-Katzen-Internet?
Voll nervig. Nicht.
Und Hausaufgabe, alle OS 2 installieren bis zum nächsten Mal, gell?
Ja, ja auf ja. jeden Fall.
Wenn du mir eine VM gibst, die ich nur doppelklicken muss,
nein,
kein Problem.
Nein, auf nein. deinem...
Na, direkt.
Denk.
Mit
Denk
WLAN.
Mit WLAN.
Mit WLAN.
Ja. Das ist wichtig.
Das kriegt doch niemals hin. Was brauche ich denn da für ein
Hausaufgabe.
Mainframe? Was brauche ich da für ein Mainframe, damit das funktioniert?
Hefte raus, OS 2 installieren.
Geilste Sendung. Also, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.